2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Mittwoch, 8. April, 19.10 Uhr, Millanton Nummer 18. Wir sprechen heute, es gucken alle auf die Uhr, das glaubt mir keiner. Mein Name ist Mike und wir haben uns hier im Konferenzraum der Fanräume versammelt, um die 18. Folge unseres beliebten Mode-Podcasts hinter uns zu bringen und werden heute ein besonders schönes Thema haben, nämlich 25 Jahre Fanladen. Dazu später mehr. Wir sind hier heute mit 8 jungen Herren im Raum, deswegen wird die Luft dünn und wir werden bestimmt irgendwann mal eine frische Luftpause machen. Und ich gucke mal zu meiner Linken, da sitzt in Bestform und mit einem
wie gewohnt
halbgeleerten Dithmarscher vor sich, Wilko. Guten Abend.
Guten Abend. Freut mich, dass die letzte Millanton, also dass so viel Anklang gefunden hat. Es kommt nicht wieder vor. Ich musste hier gerade unterschreiben, dass das nicht wieder passiert.
Du wirst nie wieder lustig sein?
Nee.
Nie wieder so viel Dithmarscher.
Ja, super. Wir schauen mal. Sie alle wieder ab und was wir jetzt gleich erzählen, ist dann auch wurscht.
Ja, neben ihm in einem, ist das dunkelblau? Ich kenne mich ja mit Farben nicht so aus. Für die Technik heute zuständig Sebastian. Guten Abend.
Ist es dunkelblau oder Gold?
Gold.
egal, vergiss es. Guten Abend. Ist es dunkelblau mit schwarzen Strichen, aber die sieht keiner.
Nee, gut. Im fagenprächtigen Lila zu seiner Linken Wolf.
Hallo.
Auch ein Dithmarscher.
Das muss so, ist das von Dithmarscher hier gesponsert? Oder ist das der Millanton-Podcast präsentiert von Dithmarscher demnächst?
Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich denen eine Kiste umsonst aus dem Kreuz leiern soll. So oft, wie das erwähnt wurde letztes Mal.
Ja.
Mal gucken.
Aber ihr wisst ja, wer Küppi jetzt, der Vertreter von Küppi ist, ne? Küppi ist der neue Biersponsor beim HSV.
Oha.
Bier?
Ja,
Bier. Odi.
Also, stimmt ja natürlich.
Odi ist Bier, weiß ich nicht, wie das heißt. Promoter, Verleger.
Krombacher. Odi ist von Krombacher.
100 Pro.
Wer hat mir gesagt, dass der regelmäßig Bier und will es immer loswerden?
Ist Krombacher und Küppi vom gleichen Marketing-Management im Norden? Das ist die Quizfrage, damit wir hier nicht zu markenlastig sind.
Okay. Zu seiner Linken in einem zeitlosen, kein Fußball, den Faschisten-T-Shirt mit einer Hummels-Trainingsjacke. Hummels-Trainingsjacke ist auch schön, ja. Christoph, guten Abend.
Ja, guten Abend. Schön hier zu sein.
Du trinkst auch Dithmarscher.
Ja, ich fühle, wie die Lustigkeit schon unter meine Schädeldecke perlt.
Mal gucken. Ja. Mike, ist dir eigentlich aufgefallen, dass du nur die namentlich nennst, die Bier trinken? Mein Getränk hast du nicht erwähnt.
Ach, stimmt. Sebastian hat eine Spezies vor sich stehen.
Sehr auch.
So, beschließen wir noch die Runde der sonst auch Anwesenden mit Justus. Du hast einen formschönen Fred Perry Pullover an.
Vielleicht soll ich den was aus dem Rippen leihen.
Das wird sich auf jeden Fall mehr lohnen.
Ich kann jetzt ja auch gehen.
Alter, ich würde euch auch empfehlen. Ey.
Nee. So, und damit haben wir die Runde dann auch abgeschlossen. Damit können wir zu unseren Gästen überleiten. Wir haben nämlich heute, weil 25 Jahre Fanladen, die tolle Idee gehabt, beziehungsweise Justus hatte die Idee, alle Fanbeauftragten, die der Verein in diesen 25 Jahren hatte, einzuladen. Das hat auch super geklappt bei der Einladung. Heiko Schlieselmann hatte dann relativ frühzeitig aus Termingründen, weil er ja das Theaterschiff betreut, führt, wie auch immer, absagen müssen. Aber alle anderen hatten zugesagt. Und der Erste, der hier sitzt, ist Henrik. Nabend.
Schön, guten Abend. Ich darf zum Thema Dithmarscher sagen, dass ich regelmäßig mit Klaus Ottens telefoniere, der immer gerne Bier spendet, vor allem Krombacher.
Ja, nee, danke.
Und Henrik hat natürlich aus der Totenkopf-Kollektion.
Komischerweise. Ich habe gar nicht mehr so viel zu Hause, aber.
Ja, das ist wunderbar.
Und was trinke ich?
Eine Spezi. Hervorragend. So, dann wäre eigentlich auch noch da gewesen Stefan Schatz, der musste heute leider krankheitsbedingt absagen. Aber last but not least in der Runde Sven. Guten Abend.
Hallo, und zum Thema Krombacher kann ich sagen, dass der traumhafte See aus dem Fernsehspot, der ist digital zusammengeschustert, den gibt's so nicht. Da haben sich schon 1000 Angler erkundigt, wo dieser das tolle Gewässer ist, und hat sich rausgestellt, das haben die alles künstlich gemacht.
Kann man da auch künstlich angeln?
Wenn virtuell? Du das so erzählst, dass du da auch gefragt wurde,
oder? Das Ergebnis hätte mich durchaus interessiert.
Aber gibt es Anglerspots, wo auch Fische, die rausgeholt werden, so künstlich zusammengesetzt sind, oder?
Die gibt's nur auf Facebook von hier. Ja. Aber war der echt?
Der war größer als du neulich.
Normal.
Ja, was macht man? Ich habe mich echt gefragt, was macht man damit? Du stehst dann irgendwo in der Pampa und hast einen 3 Tonnen schweren Fisch in der Hand. Und den kannst du jetzt ja nicht auf den Grill werfen einfach.
Tust du wieder rein, ne? Oder?
Ey, das darf man nicht. Das habe ich letztens gesehen im Fernsehen, das darf man nicht. Keine Nachnamen hier, bitte.
Wieso ist doch irgendwie so. Das heißt, belassen wir es beim Begriff selektive Entnahme.
Okay. Gut, ihr seht, wir sind wie immer sehr vielseitig aufgestellt.
Das habe ich gesehen im dritten. Da habe ich dann auch mit Sven gleich drüber gefachsimpelt, dass man das gar nicht darf. Aber das ist ein großes Angler-Thema offensichtlich, war diese Reportage von so Tierschützern.
Ja, sie werden Angel-Podcasts.
Was hatten die denn für Klamotten an?
Dann auch verlinken.
Thorsteiner.
Was Angler so anhaben. Es entgleitet schon wieder. Ich kann nichts dafür. Wir haben heute Folgendes vor. Wir werden sprechen über das Spiel bei Union Berlin. Wir werden sprechen über den grandiosen 4:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Und dann natürlich über 25 Jahre Fanladen. Und wir werden eine neue Rubrik einführen, die da heißt Wilko liest aus alten Übersteigern. Und wir werden gleich in dieser neuen Rubrik mit dieser festen Thematik brechen, weil Wilko liest gar nicht selbst, aber dazu dann später mehr. Beginnen wir mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Sendung. Es war super. Alle haben sich gefreut oder fast alle, und wir haben die Zufuhr des Getränks für Wilko dementsprechend deutlich erhöht und werden da auch dann versuchen, den Namen jetzt weiterhin häufig zu nennen.
Du solltest sagen, dass du deine Hand am Tropf hast und das auf und zu drücken kannst. Also man kann über Twitter irgendwie Wilko up, kann man dann irgendwie die Getränkezufuhr steigern, und Wilko down heißt dann halt ein bisschen weniger.
Ich habe echt ein bisschen Schiss, dass einer aus meiner Familie das findet.
Das wird erst peinlich, wenn Tochter, richtig?
Ja,
wenn die eines Tages dann mal, ja, das wird dann so in 18 Jahren ein bisschen peinlich vielleicht. Da musst du dich für dich rechtfertigen, aber Gott.
Ja, bei Tochter, ich dachte eher so an, weiß ich nicht, meine Oma oder so, die wusste das jetzt nicht unbedingt. War keine Sternstunde.
Oma Steinhagen, Twitter?
Oma Steinhagen hört Podcasts?
Ja, mein Bruder könnte das jetzt in der Hinterhand behalten und bei Gelegenheit mal an mir vorbei den bekannt machen oder so. Wie kleine Brüder so sind.
Wegen der Sache mit dem Kraftwerk.
Zum Beispiel.
Okay.
Aber es war eine super Geschichte. Das war jetzt, damit Leute, die diese Folge nicht gehört haben, da auch wieder reinhören, weil die war gut. Hört euch das an.
Ja. Das mit dem Kraftwerk müsst ihr hören, das stimmt. Es war eine Aluhütte, oder? Egal.
Stimmt, ich weiß nicht mehr.
Fangen wir an mit dem Rückblick aufs Unionsspiel. Es begab sich also am 20. März, dass der ruhmreiche FC St. Pauli sich in die alte Försterei bewegt hat. Wir hören hier gerade so ein leichtes Echo, aber wenn ich mich wieder aufrecht sitze, ist das weg. Kann das sein? Gehe ich nicht so nah an den Tisch ran. Ich war da mit Junior, der hatte sein erstes Auswärtsspiel kurz vorm 7. Geburtstag. Wir standen also da in diesem Gästeblock auf dem Sitzplatzbereich. Es war prall gefüllt, es war super, es war alles toll. Er war relativ beeindruckt von dem ganzen Stadion und dem ganzen Gedöns drumherum. Ich habe relativ wenig von der Heimatmosphäre mitbekommen. Ich glaube, das liegt an den baulichen Gegebenheiten des Gästeblocks, insbesondere an dieser furchtbaren Plexiglasscheibe, die da den Gästeblock von der Heimkurve trennt. Selbst beim Torjubel habe ich kaum gehört, dass da andere Leute waren, die sich gefreut haben. Und das Spiel war eigentlich wie gemacht für ein 0-0. Und als dann das Gegentor fiel, stand mein Sohn tränenüberströmt neben mir und schrie immer, Abseits, Abseits, das muss Abseits gewesen sein. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass es beim Rückpass vom eigenen Mann kein Abseits sein kann. Bzw. habe gesagt, ja, das wäre ja aber nur, wenn der Ball vom Gegner kommt. Dann sagt er, kam ja. Habe ich ihn nicht mit retten können. Also war insgesamt blöd. Wolf, du warst auch da. Wo sind da die Radioplätze auf der Haupttribüne?
Das ist total super. Da gibt's so einen ganz geheimen Balkon. Der ist auch nicht ausgeschildert. Du musst durch den VIP-Bereich durch und hinten steht dann so ein ja, so ein typischer VIP-Ordner mit Sakko gekleidet und da musst du wissen, welche weiße Tür du hochkommst, um auf den Radiobalkon zu kommen. Also das ist nicht so ganz einfach. Bei Union finde ich das auch geil. Die ziehen eisenhart durch. 90 Minuten vor Spielanpfiff kriegst du erst deine Arbeitskarten. Und es gibt so einen wunderbaren, einladenden Tresen. Tür steht offen. Es war ja so sommerliches Wetter irgendwie, eigenartigerweise, oder war schön warm. Schönes rotes Sofa an diesem Tresen, aber hinsetzen und erwarten ist nicht so weg und erst 90 Minuten vorher gibt's wirklich die Arbeitskarten rausgetan und das haben die eisenhart durchgezogen. Da haben wir uns aber nicht so richtig vertreiben lassen und haben uns hingesetzt und da das ganze Szenario angeguckt. Also die ziehen da eisenhart, ihre Gäste werden erstmal ein bisschen an der langen Hand gehalten durch. Ja, Kamerabalkon, also da sitzen dann nur die Radioreporter und die Führungskameras, ist total doof, weil du wie in so einem Schwalbennest rumhängst. Aber nachher beim Durchhören der Stadionatmo fand ich also der lauteste und krasseste Wechselgesang, den ich jemals im Stadion gehört habe. Also dieses Union Berlin, wo die sich gegenseitig so richtig so 20 Mal Union Berlin wechselseitig zubrüllen und mit einer sich steigernden Lautstärke, das war schon ganz schön beeindruckend. Und ich finde auch, Union ist auch eins der akustisch geilsten Stadien, also nicht so geil wie unsere akustische Situation hier, weil du hast die Stehränge und du hast ein Dach, was schwebt. Also du hast hinten nicht einen umschlossenen Umlauf, wo der Schall drin bleibt. Also Schalke zum Beispiel ist akustisch das grausamste Stadion, da bleibt der ganze Schall drin, da hörst du nicht, woher die Schallquelle kommt. Und dort ist es so, dass der oberste Bereich der Tribüne ist offen nach hinten raus, also da kann Luft durchgehen und dadurch kannst du ziemlich genau orten, welcher Sound woher kommt. Und das fand ich schon, also ich finde Union nicht richtig geil, aber der Sound ist gut.
Okay. Für die Akustik-Fetischisten unter euch, also wir haben heute hier 4 Headsets und 4 Leute, die sich mit 2 Standmikros besprechen, also das, deswegen genau. Hört sich's vielleicht ein bisschen anders an. Und wenn im Hintergrund was summt, dann ist das vielleicht der Kühlschrank. Ja, dann kam diese 89. Minute. Mir fehlen eigentlich immer noch die Worte. Es war so ein bisschen Slapstick.
Ich habe es nicht gesehen. Ich hatte mich gerade umgedreht. tatsächlich. Und ich habe mich auch geweigert, es mir bis heute anzugucken. Es war der ehemalige Fernbeauftragte von 1860 da, der irgendwie in Berlin gerade arbeitet und mit dem ich, befreundet ist jetzt vielleicht zu viel, aber mit dem ich mich sehr gut verstehe. Und ich unterhielt mich mit ihm, ja, und dann guckte er an mir vorbei und meinte, dreh dich mal um, aber da war es schon zu spät.
Ja. Möchte noch jemand was zu den Maulwurf-Vegetationen in Berlin loswerden? Oder?
Mich würde interessieren, ob jemand Boot gefahren ist.
Nee.
Keine Bootspiraten.
Nee, zeitlich nicht geschafft.
Eddies oder was?
Eddie? Ich lag mit Schaler im Bett, bis mal so auf dem Sofa.
Erzähl mal, klingt auch gut.
War super, das wusste ich erst 3 Tage später, dass es Schaler war.
Gibt's das noch? Ist der Typ nicht gestorben, der mit dem Boot?
Nee, aber die fahren noch. Oder ich weiß nicht, ob dieser Eddie, ob es den noch gibt oder.
Ah, die Reederei gibt's quasi noch, die Schiffe gibt's noch, die werden noch.
Ja, aber dieser Haupt.
Eddie genau. Ist irgendwann gestorben letztes Jahr oder ja. So.
Aber die Boote fahren noch und die Reederei. Aber vielleicht ist es nicht mehr so gut.
Das haben wir sogar beim letzten Spiel, also es war zu fortgeschrittener Stunde, aber wir haben drüber gesprochen und ist beworben sogar.
Ja,
egal. Lass mal das.
Schalach wäre noch.
Schalach ist tolle Krankheit.
Ja, das ist so mit rotem Hals und so, ne, so lila Hals
ich oder hatte so. Die ganz harmlose Variante, die mich dann dazu gebracht hat, zu Hause bleiben zu müssen, weil du ja ansteckend bist, du darfst ja nicht, aber mir ging es nicht so schlecht, dass man nicht zu Hause ein bisschen was machen konnte.
Ah. Das fand ich super. Und wie lange warst du damit flach?
7 Wochen.
Das betrifft höchstens Herrn Schatz, wie ich ja wohl schon anmerkte, der ja, seitdem er in Rahl steht, wohnt, dauernd krank ist.
Oha, der Betriebsrat nickt, oder was?
nee, also das ist, einige haben da richtig was mit zu tun, ich nicht. Das war schon sehr angenehm, also eine Woche, 10 Tage. Aber es hat mich halt Union gekostet, im Nachhinein eine gute Entscheidung.
Hast du es denn im Fernsehen gesehen?
Ja, live. Eben, das war ja das Problem.
Du hast also Sky.
Ich könnte jetzt über die Sonderkonditionen von Sky bei bestimmten Mitarbeitern, bestimmter Firmen und Einrichtungen reden, aber das könnte ich auch über Dittmascher tun.
Hast du es denn gesehen, dann das Tor? Oder warst du dann gedanklich schon, oh, Rückpass, guck ich mal, woanders
hin? Ich habe es tatsächlich in dem Moment ziemlich exakt genau auf den Bildschirm geguckt.
Was denkt man dann? Ist das
wartet man auf die Zeitlupe und denkt, ich glaube, so 30 Sekunden lang erstmal gar nichts. Das war echt ziemliche Fassungslosigkeit.
Und hat man dann im Fernsehen dann aber sofort gesehen, war dieser Platzfehler oder?
Ja, das sah man sofort in der ersten Wiederholung. Lebhafte Diskussion im Fernsehen, ob das jetzt ein Torwartfehler ist oder nicht. Die haben sich nachher darauf geeinigt, dass es halb und halb ist. Und zwar die Hälfte sozusagen, die er schultert, nach dem Motto, ein Torwart muss in der 90. Minute seinen Strafraum so lesen können, dass er den Ball, dass er weiß, dass das passieren kann, weil er so in der ersten Halbzeit ja bei Jatkowskis Schuss auch so ein Huppel war. Im selben Strafraum, der eben den Abschluss versaut hat. Aber das ist jetzt ja mal eine müßige Diskussion.
Und wieso, der ist so weggerutscht? Himmelmann rutscht weg. Also der will den Ball
der Ball hüpft irgendwie über einen Maulwurf.
Er legt sich den Ball vor, anstatt ihn rauszuschlagen. Das war die Diskussion. Hätte er ihn sofort geschlagen, wäre nichts passiert. Und er legt sich den Ball ein Stück vor, hobelt einmal hoch und trifft ihn dann mit dem Knöchel, Schienbein oder wie auch immer.
Ja, wobei es vollkommen egal ist bei Himmelmann, ob der sich den Ball vorlegt oder nicht. Der landet sowieso in Rabatten, ne?
Das ist ja
wohl... Hallo, Wilko. Mach mal dein ein Dippmarscher als Lehrer, mach mal das Ding auf. So. Hast du einen Torhüter gesehen, der bei Rückpassen mit beiden Füßen Bälle spielt und im Spiel behält? Ja. Mit dem rechten und mit dem linken Fuß?
Mich.
Also, ja, dich, okay. Dann würde ich sagen.
Du kriegst den Ball aber auch nicht aus dem Strafraum.
Ich war früher musste immer Torwart sein. Ich war der Dicke, den man zuletzt gewählt hat in sein Team. Und meine Beidfüßigkeit war in der Tat das Einzige, was mich, mein USP auf dem Fußballplatz sozusagen.
Weil du auch mal mit beiden Füßen gleichzeitig geschossen
hast. Stechen faul, zu langsam. Und hatte keinen Ehrgeiz, ich war ein ganz schlechtes Teammitglied, deswegen Torwart.
Aber du wurdest verkauft.
Ich bin dann irgendwann mit Handball angefangen. Also als ich dann gemerkt habe, dass Fußballkarriere, das war schon mit 13 absehbar, dass das...
Da hat dir die Beidfüßigkeit auch nicht mehr
geholfen. Dann war ich auch noch kleiner als alle anderen und so. Und dann beim Handball, da habe ich dann aufgeholt mit...
Du musst das Mikro angucken,
sonst geht das nicht. Alles klar.
Du musst nicht reinkriechen.
Ja, ist aber eigentlich auch schon vorbei.
Also wenn Wilko einen Haltungsschaden kriegt, dann sind wir mit den Mikros hier schuld.
Gut, also Union Berlin. Düsseldorf.
Ja, Christoph. Was soll ich sagen, was nicht begeistert ist? Die Wiederentdeckung der Geschwindigkeit, die Wiederentdeckung des Toreschießens, entfesselte U23, super Debüts. Und ich habe ein bisschen Schiss, den Nachnamen zu sagen, weil ich gelesen habe, dass er nun doch nicht Choi heißt, was wegen der ganzen tollen... Wortspiele, ja, wie irgendwie Choi to the das World und irgendwie sowas echt Hartes. Aber habt ihr auch gelesen, ne? Irgendwie, dass es irgendwie in Wirklichkeit Chue ausgesprochen wird oder so.
Chue?
Chue? Ja, also eigentlich ist ja nicht ganz egal. Ich weiß ja nicht, bei Steenhagen ist es dann egal, ob man nun Steinhagen oder Steinhagen sagt, aber wenn ich gerade mal eben zwei Tore reingeschossen habe und zwar wirklich auch echt jenseits der beiden Tore eine super Partie gespielt habe, dann könnte ich mir vielleicht auch wünschen, dass die Leute meinen Namen mal vernünftig lernen. Und ich muss gestehen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Muss ich also einfach mal
fragen. Aber Rainer Wolf fragt doch eigentlich immer. Macht doch so eine richtige, selbst bei den gegnerischen, bei der Gastmannschaft, Entschuldigung, hat er ja immer so Lautschrift, wie was ausgesprochen wird. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er den eigenen Spieler nicht aussprechen kann.
Also ich hätte mir vielleicht insofern nur erklären können, dass ja eben Choi erst nachträglich dann so zu quasi dann oben dazugekommen ist und er vielleicht den Namen noch nicht dastehen hatte. Genau an Rainer habe ich auch gedacht, weil der tatsächlich ja einiges an Recherche da immer investiert, dass er die Spiele auch wirklich alle richtig hat und auch darauf achtet, dass die Kollegen in anderen Stadien das auch wissen, wie unsere
Spieler. Aber da wir an dem Tag ja ursprünglich mit 10 Leuten aufgelaufen sind, weil er ja Dennis in der Aufstellung vergessen hat, kann es auch sein, dass der Name vielleicht falsch war.
Das heißt, Choi wird eigentlich Dauber ausgesprochen.
Richtig.
Ja. Sag mal, der übrigens auch ein gutes Spiel gemacht hat, will ich an dieser Stelle auch nochmal wieder fallen lassen.
Das muss ich bestätigen, nachdem ich letztes Mal nicht wahr?
Das sagt also auch Sebastian. Das ist natürlich ausgesprochen gut.
Dennis Daube ist übrigens gerade mit seiner Freundin auf der Osterwiese, wenn ich das hier. Nee, wie heißt das? Dom.
Osterwiese, das freut mich aber, dass du das Osterwiese nennst.
Osterwiese, hier. Ist er Freimarkt oder was?
Ist das die Alternative in Hennstedt-Ulzburg? Oder?
Nee, das ist in Bremen.
Ja. Also das Hennstedt-Ulzburg in die andere Richtung quasi.
Nochmal zu dem Dings zurück. Ich fand das so krass, diese Stadionzeitung, so oft wird sie ja nicht gelesen oder die Titelblätter sind oftmals ein bisschen, die wird schon gelesen. Ich finde deine Artikel immer so gut und jetzt würde ich gerne wissen, jetzt schleime ich mich nochmal ran hier, ne? Egal. Ja, auf alle Fälle das Titelblatt. Heute mit der Fortuna in Braun-Weiß.
Das hat noch nie so gut funktioniert.
Ja, das hat funktioniert. Und jetzt frage ich mich nur, ich habe so ein bisschen Angst, weil da stand ja in Klammern drunter. jetzt mal endlich oder sowas.
Ja, jetzt mal endlich. Ab jetzt gerne immer dann.
Warum ab nicht? Jetzt mal gerne immer. Wer würde sich anders lesen? Hat aber da stand jetzt mal endlich. Hat funktioniert. Hast du das ausgedacht?
Nee, das war, ich kann nicht genau sagen, wer es war. Auf jeden Fall kam es aus dem Medienzentrum, weil ich war bei der Redaktionssitzung für diese Ausgabe, konnte ich nicht dabei sein. Kann ich nur sagen, haben sich die Kollegen auf jeden Fall genau die richtige Idee aus den Fingern gesogen oder vielleicht kamen sie auch so plötzlich inspiriert. Auf jeden Fall, ja, saß. Ne? Ich habe im Aufmacher dann nochmal ein bisschen mein Basiswissen, alte Geschichten da ausgraben können und mich darüber gefreut, in euren antike Lexika, die dann auch noch Pauli heißen, rumblättern zu können. Das war wirklich so. Dann habe ich seit Jahren auf dem Regal stehen, noch nie so richtig benutzt. Naja. Ja, gut. Und hat ja dann funktioniert. Fortuna war als Schicksalsgöttin im FC St. Pauli sehr gnädig. Nach 9 Minuten halt schon 1-0. Da sagt man jetzt nicht nein. Beim 2-0, ich war übrigens beim 1-0 so perplex, ging das noch irgendjemand so, weil das ging so schnell, dass ich erstmal davon ausging, das wäre Außennetz. Also ich habe erstmal so zeitverzögert, ungefähr 5 bis 10 Sekunden gewartet. Beim zweiten Tor dann genauso, weil ich dachte, scheiße, gleich pfeift der Schiri ab, irgendwie wegen Torwart bedrängt. Der Torwart wurde gar nicht bedrängt, aber ich habe halt befürchtet, dass dem vielleicht so wäre, weil das 2-0 ja wirklich auch die ausgleichende Gerechtigkeit war, muss man sagen. Also Tor, oder? Verwechselt jetzt die Tore? Nö, 2-0 war doch Torwart, hat den Ball eigentlich schon, dann rennt ihm sein Kollege quasi rein in die Hände, ja. Ball springt ihm aus der Hand, Choi, eiskalt, rein mit dem Ding, hervorragend. 3-0 kann ich auch noch sagen. Eiskalt verwandelt, als hätte Sobota schon 15 Dinger diese Saison gemacht. Das war sehr schön anzuschauen. Und als dann Rubala eben auch noch das 4-0 sofort nach der Pause dann geliefert hat, ja, wer war da nicht glücklich? Also es wird teilweise ja so ein bisschen klein geredet, muss ich sagen. Im Sinne von, aber die haben es uns das ja auch leicht gemacht. Ich möchte das eigentlich gar nicht kleinreden. Ich finde, unsere haben das gut gemacht.
Ja, haben sie auch. Aber ist es halt wie so oft im Fußball, wenn Bellinghausen mit dem Kopfball das 1-0 macht, dann bleibt es vielleicht dabei.
Das stimmt, das hatte ich jetzt mal verdrängt.
Ja. Und andererseits, ja, Choice, also was zu der Namensdiskussion. Ich habe mir viele Interviews nach dem Spiel angeguckt, die haben ihn alle Kyong genannt. Das war ganz schön clever von denen.
Also, Rock. Warum nicht Rock?
Ich habe auch letztens gelernt, dass bei Südkoreanern das, was wir als Nachnamen bezeichnen, gar nicht der Nachname ist.
Ja, also ist sogar richtig dann mit
Kyong. Die machen es umgekehrt, ja. Ja, aber es ist ja Kyong Rock. Also ist Kyong Rock der Nachname und Choi der Vorname? Oder haben die noch Mittelnamen?
Nein, haben sie nicht, aber es kommt ja darauf an, wie es geschrieben wurde. Wenn sie es erstmal durchsetzen, in welcher Reihenfolge du schreibst, dann kann es sein, dass es Vor- oder Nachnamen sind. Das hast du oft.
Wie wurde denn der legendäre Bum Kun Cha, weil er immer genannt
hat?
Bum?
Nee.
Oder Cha. Cha Bum haben manche auch gesagt, erinnere ich mich noch vage. Das fand ich irgendwie auch sehr bizarr.
Da steht ja hinten auf seinem Trikot Choi wahrscheinlich.
Ja.
Wenn er da selber Einfluss drauf hatte, dann wird das vielleicht stimmen.
Nun gut, wir werden das feststellen demnächst. Ich habe nachmittags bei der U23 die Mannschaftsausstellung bekommen und habe gedacht, oha, Budimir, Halstenberg, Leute. Choi fehlte.
Buchtmann,
genau. Buchtmann und, Zieheis war der dritte, genau, die drei. Und dann, da fehlte Choi, da habe ich schon gedacht, oh Mensch, ist ja heute Abend im Kader, freut mich für ihn. Als er dann aber tatsächlich in der Anfangsformation stand, dachte ich, oh Mensch, das ist ja mutig. Meinem geschätzten Sitznachbarn, seines Zeichens ein bekannter Comiczeichner hier in der Fanszene, entfleuchte ein, was? Kann ja wohl nicht sein. So ein junger Hüpfer, sinngemäß. Aber er hat sich dann trotzdem über die beiden Tore sehr gefreut.
Ja, war ja nicht nur das, ne? Der hat ja wirklich die ganze Zeit konsequent gewirbelt, alles durcheinander gebracht, aber jetzt für uns positiv, ne? Also in unserem Sinne durcheinander gebracht, konnten die Düsseldorfer schwer mit umgehen, extrem rasant gespielt, aber auch genau, also kann man nicht viel besser machen, war dann ja auch prompt irgendwie in der Kicker-Auswahl des Tages, was glaube ich für ein Debüt ziemlich selten
ist. Mann des Tages war er sogar ein Kicker.
Mann des Tages.
Und eine glatte 1.
Habt ihr den Kicker online gesehen oder gedrucktes Exemplar?
Print. Habe ich sogar mit.
Print? Wann ist denn der rausgekommen?
Dienstag.
Weil ich bin Dienstag durchs ganze Viertel gelaufen und habe mir irgendwie da bei Biggies Shop irgendwie einen Kicker gekauft und dann gelesen und denke, scheiße, hier steht nur Länderspielzeug drin. Habe mir dann einen eine Woche alten Kicker gekauft. Gerade scheiße, zurückgebracht, umgetauscht. Geld, nächster Kiosk, Kicker, nö, gibt's heute nicht.
Habe ich Abo.
Der war im Viertel ausverkauft wahrscheinlich.
Ich lasse mir das immer von Mike so. Ich kriege das immer nur so gefiltert von Mike mit.
Ja, jetzt wollte ich gerade noch was dazu sagen, aber das habe ich jetzt verdrängt.
Das war Choi, ist sogar Mann des Tages gewesen, war der letzte Link.
Der Gästeblock. Ich habe gelernt, wir müssen diese Tribüne immer dann bauen, wenn der Gastverein sein Kontingent komplett abnimmt? Jetzt schaue ich mal den Organisationsleiter des FC St. Pauli an.
Nein, wir müssen 10% des Fassungsvermögens dem Gastverein zur Verfügung stellen. 10% aller Platzkategorien, wie es so schön heißt. Und in den letzten Spielen, jetzt davor, war es zum Glück so, dass die Gäste nicht genug abgefordert haben. Aber wir erinnern uns, in der Hinrunde hatten wir auch schon mal Zusatztribünen, als die noch plan war, die Baustelle. Deswegen wurde es jetzt ein bisschen schwieriger. Aber mit dieser Tribüne-auf-Tribüne-Lösung konnte man das halt einigermaßen einhalten mit den 10%. Wir sind ein bisschen drunter, aber das ist vorher schon geklärt worden mit der DFL.
Und wie sehr hast du dich gefreut, als sie versucht haben, die blauen Sitze nicht zu nutzen, sondern stattdessen zum Beispiel in den Innenraum zu werfen?
Ja, ist immer ein bisschen schwierig. Das ist halt so ein Mietmodell und die kriegst halt nicht nach Wunsch geliefert mit Stahlsitzen oder so, sondern die sind halt so, wie sie sind.
Schön einbetoniert.
Aber warum waren da überhaupt Sitze drauf, habe ich mich gefragt, weil sie wurden ja als Stehplätze auch verkauft. Hätte man ja eigentlich die Sitze sparen können, aber das kriegt man auch nicht, oder wie?
Nein, weil es keine Steh-Miettribünen mit Wellenbrechern und sowas gibt. Ach so, okay. Gibt's nur im Sitzplatz. Du kannst sie auch nicht einfach abmachen, wie ja mal das Ursprungsmodell für die Haupttribüne war. Dann nehmen wir jetzt einfach die Sitze runter, hauen doppelt so viele Leute drauf und so. Nee, da gibt's dann wieder Statikprobleme und so weiter. Also die Lösung ist leider nur, du kannst eine Sitzplatztribüne anbieten und gibst die Karten dann zum Stehplatzpreis raus.
Wobei der Augenschein schon war, dass man die Sitze einfach abbekam.
die sind rangeklemmt, die sind nicht einzeln verschraubt.
Ach leider. So, okay. Aber es macht es dann, positiv gesprochen, ja wahrscheinlich auch leichter, das Ganze wieder zusammenzubauen.
Wenn sie nicht zerstört sind, ja. Also wenn sie nur abgetreten sind, dann kann man die meisten wieder ranbauen.
Müssen wir das dann nochmal machen jetzt bei den
letzten Spielen? Das bleibt die letzten vier Spiele so, weil auch beim vermeintlichen oder tatsächlichen Plastikclub aus Leipzig ist das so, dass die komplett ausgeschöpft haben, das Gästekontingent. Das typische Aufsteigerphänomen, das kennen wir ja. Das heißt, die haben auch das komplette Kontingent.
Ja. Okay. Ja, ansonsten...
Defensive 4-0. Müssen wir auch mal loben. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig gemacht.
Ne? 4-0 habe ich gelesen. Stimmt das?
Super. Jan-Philipp Kaller auch nochmal, finde ich, extra erwähnenswert. Fand ich klasse. Ich meine, Heizenberg auch sowieso. Also finde wirklich beeindruckt, was wie irgendwie Lien unsere Verteidigung da hingekriegt hat. Und wie die es spielen. Ich meine, er steht ja nicht selber auf dem Platz.
Würde aber gerne, habe ich immer so den Eindruck.
Ja, aber das ist ja irgendwie, das ist ja irgendwie dann auch ganz Schnur cool, dass er das immer noch in den Beinen hat und dass er da auch mit der entsprechenden Leidenschaft.
Ganz süß.
Ich habe heute einen Blogbeitrag gelesen, der hat so ziemlich alles das ausgedrückt, was ich auch erfunden habe. Und viele, mit denen ich mich in meinem Umfeld, da im Innenraum unterhalten habe, selbst bis nach dem Spiel, dass alle gesagt haben, ja, nee, das waren ja heute nicht wir. Das, gleich kommt irgendwie der Wecker klingelt, ja. Oh, scheiße, Hamburg, 8 Grad Regen, Ostermontag, ich muss gleich ins Stadion. Das war alles so bumm.
Aber dafür war es doch gut, dass auch Thiel eingewechselt wurde und dass man auch Verhoeven manchmal vorne gesehen hat, was er gemacht hat. Dadurch wusstest du, es ist kein Traum, es ist Wirklichkeit.
Ja, gegen Ende der ersten Halbzeit hat ein Spieler von uns den Ball so richtig so stümperhaft ins Aus befördert, vor der Haupttribüne. Da haben wir gesagt, ah doch, das könnten doch wir sein.
Genau, das fand ich auch sehr beruhigend, dass das wirklich noch zu sehen war, dass...
Ja, Faruk hat auch dieses plötzlich wundervolle Luftloch getrieben. Ja.
Aber da habe ich noch gedacht, das hat er jetzt mit Absicht gemacht. Bestimmt. War ein Plan hin.
Fürs Protokoll.
Mein Umfeld im Innenraum ist übrigens auch ein schöner.
Das ist so eine eigene Szene gebildet. Ja, ja,
genau. Nee, wie sagt man mal, Bezugsgruppe? Ja.
Das hört sich so an wie Sektion Stadion. Nee,
mein kürzestes Umfeld ist mittlerweile ab zu BZG.
Aber ich fand das auch krass hier nachher die O-Töne dann so, zum Beispiel Schnecke da in Interviews, erstmal habe ich mit einer Stimme überhaupt nicht erkannt so und dann, ja nö, wir haben da ganz cool gespielt, nur Caro einfach irgendwie und so, das war alles so, das war so der Tenor nachher und da habe ich gedacht so, gibt ja dann immer so, Gonter war dann so, ja siehst du hier, wir sind so cool irgendwie, in der Mannschaft steckt viel mehr und das endlich konnten wir es mal zeigen und so, wir lassen uns von den ganzen Rückschlägen nicht runterbringen und so weiter und wenn das wirklich als Potenzial in einem Fußball oder in einem Team steckt, was da drin war und dann ist das wirklich noch eine entwickelbare Sportart auf vielen Ebenen, finde ich. Ja, war geil.
Ja, spielt Choi denn jetzt, also erste, ich geleite jetzt mal in Fußballtaktik ab. Bleiben wir auch auswärts beim 4-4-2? Gucke ich mal Wolf an.
4-4-2 ist ja kein stures System. Du spielst, wenn du gegen den Ball spielst. Also wenn du den Ball nicht hast, spielst du 4-4-2.
Gut, frage ich anders. Spielen Choi und Verhoeven auch in Karlsruhe?
Ich würde denken, Ewald ist ein Traditionalist und lässt irgendwie und ist lange bei Aufstellung geblieben und ist ein bisschen schwierig so mit, welche Innenverteidigung ist in Karlsruhe am Start, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt nicht total durchdreht,
Der Kleine.
Ich glaube, der kriegt, wenn er in der Startformation im nächsten Spiel ist, erstmal so von irgendwelchen Verteidigerkillern direkt in den ersten Minuten dermaßen die Beine weggetreten, um den Schneid abzuhauen.
Also du meinst, der wird geschont, geschützt?
Nee, das glaube ich nicht, aber ich glaube, der wird, hat ja jeder gesehen, alle gucken natürlich dieses Spiel und ich glaube, die Verteidiger werden sich den erstmal vorknüpfen, um einfach zu sagen, pass mal auf, Junge, hier nicht.
Ja, aber das ist ja das Geile, ist ja dann, gibt's die nächsten Debütanten, also Kalla hat auch noch keine Bude geschossen so und dann ist doch gut, dann lass doch vorne die Offensivspieler zwei Mann auf sich ziehen, dann sind die Außenverteidiger mal dran. Also ich weiß nicht, Heizmerk hat schon ein Tor geschossen, Kalla noch nicht. Zweitligaspiel, wo vier Leute ihre ersten Zweitligatreffer machen.
Himmelmann noch einen Elfmeter.
Auch alles gern dabei, genau.
Kopfball. Wie lange ist denn Schatkowski eigentlich noch verletzt? Also
ist fraglich für Freitag. Also,
ja.
Also kann sein, muss nicht.
Die beiden würde ich gerne mal nebeneinander sehen. Ob die sich gegenseitig kaputt wirbeln. Einfach so, weil ein Platz da ist.
Wen würdest du denn runternehmen für Schatkowski? Hm? Wen du runternehmen würdest für Schatkowski aus der Startelf?
Das ist eigentlich vollkommen egal. Du weißt doch genau, dass ich keine Ahnung von sowas habe. Ich
würde die
einfach nur gerne nebeneinander sehen.
Also rein größentechnisch meinst du, ne?
Ja, und vom Wirbelfaktor her.
Okay.
Ich habe schon Tor 2 und 3, um nochmal zu sagen, habe ich schon nicht geglaubt, auch im Stadion. Ich habe mich auch nicht gefreut und nix. Ich habe das einfach stoisch zur Kenntnis genommen und einfach nicht geglaubt. Ich war emotional zertrümmert nach dem 2-0. Habe das dann friedlich zur Kenntnis genommen. Und
also bei uns war erste Reaktion nach dem 2-0, habe ich angefangen zu lachen, weil das Tar war, als ich das gesehen habe, dass er mit Rensing zusammengeknallt ist, sagte meine Sitznachbarin, ja, das ist aber jetzt ja gemein, du kannst ja nicht den auslachen dafür, der hat sich verletzt. Und neben einem Platz weiter sitzt halt besagter Comiczeichner und schrie den, was, das war Tar?
Tar hat das Tor dann gemacht nein,
Torwart gebracht.
Tar hat den, das war Torwart ja Choi, ne? Hast du ja gesehen.
Nee, Quatsch.
Der Verteidiger, der in den Torwart rannte, war Tar.
Genau, und was war dessen Vorgeschichte? Der hat ja mal irgendein Tor gegen uns gemacht? Oder?
Nee, der war mal beim HSV. Und
ist auch immer noch beim HSV. Ja, und der ist von hier Hamburger Auswahl gespielt und das ist immer, Uwe Jahn ist ja der Verbandssportlehrer und da hat er an Tar, hat er immer seinen Lieblingssatz losgewonnen und sagt, ja, wir machen da einen Fehler in der Talentsichtung, die Überakzelerierten, die kommen immer in den Jugendauswahlen hin, weil wenn er mit 14 schon 1,90 groß ist und so, das ist dann so immer dieses Kriterium in den Jugendmannschaften, dass sie die Spieler immer schon vorziehen, also die frühzeitig körperlich voll entwickelt sind. So. Und da sagt er, bei Tar ist das der größte Fehler, auch dass er beim HSV schon so gehypt wurde, als Innenverteidiger der Bundesliga gespielt hat und so weiter und so fort.
Und die Unterakzelerierten stehen im Tor und
so. Nee, die Unterakzelerierten, die müssen dann zu St. Pauli und
die haben da die... Akzeleriert, das merke ich mir.
Ja. Wobei man, also er scheint nicht ganz Unrecht zu haben, weil zumindest am Montag hat er ja auch ziemlich Grütze gespielt.
Ja, genau. Das war so ein...
Stimmt, im Gegensatz zum Rest der Düsseldorfer Mannschaft.
Aber wir hatten auch noch einen schönen Besuch auf den Hörplätzen, war der, da gibt es bei Fortuna Düsseldorf, es gibt ja Behinderten-Fanbeauftragte und Düsseldorf hat einen eigenen Sehbehinderten-Fanbeauftragten. Das ist ein sehr netter Typ, Stefan Felix, der als fast Blinder, also der hat glaube ich noch 5% Sehrest gehabt, hat da in Düsseldorf, auch in der Landesliga, ist er noch Torschützenkönig geworden und kümmert sich da um die ganzen Geschichten und ist ein echt, ja, ist so ein bisschen auch so der Düsseldorfer Hooligan-Szene so ein bisschen mal vertraut gewesen oder kennt die ganzen Leute, egal. Also ist halt so Fußballfolklore, keine Ahnung irgendwie, und der hat aber dann zum ersten Mal geschafft, irgendwie nach 45 Minuten die Hörplätze zu verlassen. Also da kam da eine Frau, die wedelte und hat so Kopfhörer hingezeigt und ich habe gefragt, Akku kaputt und so? Nee, Stefan hat genug. Ist nach Hause, hat sich irgendwie ins Auto gesetzt und ist nach Buchholz, weil da seine Familie unterwegs war, reingesetzt und hat dann gesagt so, Alter, das kann nicht sein, weil ich habe das dann auch über den Livestream bei den Hörplätzen rauserzählt und er meinte, er hätte dann dauernd irgendwelche Telefonanrufe, Twitter-Nachrichten, Dings gekriegt, Alter, was, du bist aus dem Stadion raus, wurde dann auf irgendeiner Raststätte angesprochen auch irgendwie, dass er das Stadion frühzeitig verlassen hat und naja,
egal. Er fährt mit 5% Sehfähigkeit.
Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Seine Frau ist dabei. Okay, das ist...
Ja, möchten wir nicht weiter drüber nachdenken. Alles gut.
Ja, Stefan, alles Gute. Kommt gut. Wird gut. Aber Düsseldorf hat auf alle Fälle Kaffee auf. Mit Team und mit Schulte und sind da abgenervt und sagen, das alles entwickelt sich hier nicht. Und
oh, Helmut Schulte kann ich auch noch was zu sagen, aber das lasse ich lieber, sonst wird es hier böse.
Hey. Och. Doch, sag mal. Erzähl.
Naja, dass er diesen völlig sinnlosen Text da in der Welt noch am Spieltag veröffentlichen lässt, den er sicherlich wahrscheinlich eine Woche vorher schon losgeworden hat, aber irgendwie zu sagen, nachdem ich hier weg war mit meiner tollen Leihspielerphilosophie, ging alles den Bach runter. Ich habe den noch nie gemacht, aber jetzt, also nee, kann er sich klemmen, den Satz. Blöd.
Das ist halt eine Frage, was du als Philosophie richtig siehst. Also du kannst ja auch sagen, das Konzept ist, kroatische Nationalstürmer zu kaufen. Nein, alles gut.
Ja, also das kann er ja als Ansicht so vertreten, aber es ist einfach total schlechter Stil, dass jetzt hier rund um das Spiel in der sportlichen Situation, in dem wir sind,
publik zu machen. Weißt du ja gar nicht, ob er das platziert hat oder ob die Welt oder.
Ja, der muss halt die Fresse halten. Der ist ja auch lange genug in dem Geschäft, um zu wissen, was er wie sagen kann und wie das dann wirkt. Aber seit der Nummer mit Egon Lechner damals habe ich ihn eh gefressen, von daher bin ich da vielleicht auch voreingenommen.
Mit Egon Lechner?
Ja, der berühmte Held aus den 20ern. Eger und Lechner,
Mann. Ach so, okay. Ich dachte jetzt, ja, Egon Lechner ist noch ein Insider.
Die Frage war ernst gemeint. Der ist da. Nein, okay. mit Adolf Jäger ist er noch mit dem Spaten besonders los. Und hat
genau. Und mit Egon Lechner ist ein Großonkel.
Okay. Da habe ich ja...
Bitte?
Möchtest Adolf Jäger Kampfbahn verkauft. So. Sehr traurig. Ich als Bahnfelder, als Neubahnfelder, finde das voll doof.
Hast du dich damit den...
Aber die soll doch seit Jahrzehnten verkauft werden.
Ja, und jetzt müssen die. Ich glaube, das letzte Jahr. Und dann stand im... wir kriegen ja immer das Hamburger Abendblatt in den Flur gekippt samstags. Ich weiß nicht, oft, ne, so eine Mini-Ausgabe für umsonst. 10,2 Millionen plus ein neues Stadion für Altona.
Hast du dich mit den Plänen da näher auseinandergesetzt? Weißt du genau, auf welcher Ecke das da gebaut wird?
Nee, das habe ich noch nicht mitgekriegt, weil ich erstmal damit beschäftigt war, also wer das gekauft hat und so und was da jetzt passiert. Und ich finde, ich leide sehr. Also ich, auch wenn du, ich weiß, du magst Altona 93 nicht so und viele mögen den.
So wie Schulte.
Aber als Ground ist das natürlich für mich Weltkulturerbe. Finde ich. Und jetzt kriegen die dafür einen Fußballplatz. 10,2 Millionen
von und was kommt da dann
Firma
hin?
Wohnung.
Wohnung.
Das, die Mopo zieht auch weg. Diese ganze Marzipanfabrik da.
Mopo, wo zieht die Mopo denn hin?
Das weiß ich nicht. Aber die sind auch so gut wie auf dem Sprung.
Dann seid ihr doch auch weg. Ihr
wohnt genau,
doch auch
das war wir wohnen gegenüber der Mopo. Das ist
ah, okay. Da war ich gerade. Ja, heute habe ich mir nochmal die ganze Geschichte der Marzipanfabrik gegenüber angeguckt und so. Und das sind schon, das sind sehr historische Ecke da.
Das ist, ne? hat er recht, weil wenn man die Mopo jetzt auch noch wegdenke, weil die haben ja im Friesenweg diesen riesen Koloss hingebaut am Bürogebäude, dann direkt dahinter kommt ja schon der Othmarschenpark.
Genau.
Und wenn dann sozusagen die Kriegsstraße wegfällt, was ja so ein schönes Grün Areal ist und dann gegenüber die Marzipanfabrik oder was auch immer das genau, da war, das so. Dann hast du halt eben ein Autohaus und danach wahrscheinlich Glitzerbeton drumherum. So. Das ist irgendwie schon, ja. schon ein ziemlicher Einschnitt, wenn die Mopo eben auch verschwindet. Das ist
eins der ältesten Stadien, die es so gibt, also die ich fußläufig erreichen kann.
Da kommt es wieder. Museum in fußläufiger Entfernung.
Das ist die Adolf-Jäger-Kampfbahn und das Stadion im Volkspark. Oder kommst du noch woanders zu Fuß hin?
Na, es ist ja,
also wenn ich mich ganz anstrenge, auch in anderthalb Stunden kann ich auch zum Millerntor laufen.
Also bezüglich ältestes Stadion, soweit ich weiß, ist das zweitälteste in Deutschland. Das ja. älteste Stuttgarter Kickers. Also
genau, ich glaube, wenn man nur reine Fußballstadien dazu rechnet. Es gibt da so eine Unterscheidung zwischen Sportstätte und reines Fußballstadion. Und es gibt ältere Sportstätten, die haben dann die Tata-Aschebahn hoch, ah, sozusagen. Okay. Da gibt es noch ein paar ältere, aber als reines Fußballstadion ist die Adolf-Jäger-Kampfbahn das zweitälteste Neueuropas oder so. Das ist ganz historischer Grund und da werden jetzt Wohnungen gebaut.
Besser als Büros.
Ja, wahrscheinlich werden da auch ein Drittel Büros. Die ein Drittel Sozialwohnungen, die geplant sind, werden dann doch Büros.
Öffentlich geförderte Büros.
Ja, okay.
Genau. Ich frage mich gerade, ob man das weiß, wo das zweitälteste Bürogebäude Norddeutschlands ist. Vielleicht können wir alternativ gucken, ob das auch irgendwie eine Strahlkraft hat.
Marzipanfabrik gegenüber. Ja, da hatte Oetker früher seine Zwangsarbeiter, habe ich heute gelernt. Also das ist da okay. auch so, da haben 440 Zwangsarbeiter gewohnt. Und da ist jetzt Mopo und irgendeine Investmentfirma und eine Werbeagentur oder so drin. Ja, das ist halt, da gehe ich halt oft spazieren, deswegen weiß ich das alles. Aber es ist schon schade, muss ich ehrlich sagen. Als Fußballkulturalist finde ich es blöd und zu Altona kann man stehen, wie man will. Und ich weiß auch offen gestanden gar nicht, also meines Wissens nach war das tatsächlich eine vereinzelte Mitgliederentscheidung, dass das so gehandhabt wird. Und die Klausel war ja, wir gehen nur, wenn wir einen akzeptablen Ausweichort haben und ihr uns da auch noch ein Stadion dann hinbaut. Die kriegen das dann oben drauf. Und das muss aber bis 2015 entschieden sein und deswegen mussten die jetzt, auch wenn es die Mitglieder so, es war offensichtlich ein demokratischer Prozess und der Verein kann damit gut leben, und aber ich finde es trotzdem einfach kacke.
Und wo kriegen die das Stadion jetzt hingebaut oder wo wird das dann sein?
Das habe ich jetzt noch nicht.
Okay. So. Also auch Memelandallee,
Heimatstraße. Ah, okay.
Und das ist ja, die, ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, Sven, ist das, das ist nicht das Gelände nicht
direkt daneben,
direkt anschließend. Also es können dann theoretisch in 2 Jahren da 2 Regionalliga-taugliche Stadien auf 100 Metern stehen.
Die bestimmt nicht zeitgleich angepfiffen werden.
Ja, sehr schön. Okay, ja, dann haben wir zu Düsseldorf, denke ich, alles gesagt. Können wir das abhaken? Kurzer Werbetrailer. Wir haben 2 Veranstaltungen, auf die wir hinweisen möchten. Wolf, magst du vorlegen?
Achso, ja klar, logisch, klar. Wir machen wie immer zur Saisonvorbereitung mit dem Blindenfußball ein kleines Trainingslager und ein Miniturnier. Das findet jetzt an diesem Wochenende statt, Samstag und Sonntag. Und da gibt es immer von 15 bis 18 Uhr, kann man am Borgweg 17a Blindenfußballspiele sehen. Wir haben zum ersten Mal die belgische Nationalmannschaft zu Gast und unsere Freunde aus Brünn sind da. Und da gibt es dann so ein kleines Miniturnier. Und da ist 15 bis 18 Uhr, es ist ein Schulgelände an der Schule, also auf dem Gelände der Blindenschule, wo unser Trainingsgelände ist, und da kann man rauf. U3 raus, Borgweg, links rum, nächste große Toreinfahrt links rein und dann auf dem Schulgelände ja ein bisschen der Ausschilderung folgen.
Samstag und Sonntag, beide Tage 15 bis 18 Uhr.
Genau, 15 bis 18 Uhr. Wir trainieren vormittags auch, aber das ist halt nicht öffentlich. Ho, ho, ho. Sondern das sind dann halt die Spiele in dem Nachmittagsbereich. Spielen wir halt ein Turnier. Und da kann man gerne hinkommen und sich das angucken, ist allerdings ja familiär und jetzt ohne Event-Charakter.
Magst du bei der Gelegenheit nochmal von eurer tollen Preisverleihung erzählen?
Die tolle Preisverleihung. Wir haben die Sepp Herberger Urkunde gewonnen. Es gibt einmal im Jahr irgendwie einen Preis. Die Sepp Herberger Stiftung ist ja in dem Bereich Behindertenfußball unterwegs, Resozialisierung, Schule und Fußball und macht noch ein Sozialwerk. Also, und da wurden wir aufgefordert, oder wir haben versucht, vorletztes Jahr da schon mal vorgeschlagen zu werden. Die Landesverbände, die Landesfußballverbände schlagen dann im Bereich Behindertensport oder auch in den anderen Rubriken schlagen die Projekte vor. Und dann wählt das Kuratorium der Stiftung aus, wer den Preis gewinnt. Und wir durften dann den ersten Preis entgegennehmen. Und das hat ein bisschen mit der Vielfältigkeit des Projekts Blindenfußball zu tun, die wir da machen. Ich war so ein bisschen überfordert und dachte, scheiße, schon wieder einen Antrag schreiben, den man nicht irgendwie, wo es Zeit kostet und der nichts bringt. Und dann war der Thomas Hübner, ist der Behindertenfußballbeauftragte beim Fußballverband, der hat darum gebeten, einfach mal zu sagen, warum würdet ihr denn eigentlich den Preis gewinnen können? So, dann habe ich so eine Liste runtergehackt, alles, was mir einfiel, reingeschrieben, auch nicht gelogen, sondern Serdar zum Beispiel benutzt einen Rasselball in seiner physiotherapeutischen Praxis, also der ist Physiotherapeut und benutzt da einen Rasselball und damit kann er dann die Patienten kontrollieren. Also sagt er, hier, pass mal auf, kommt da einer mit Knie- oder Rückenschaden, stopp mal den Ball, ich spiele ihn dir zu. Und der hört halt dann an dem Rasselball, ob der das richtig macht und korrigiert ihn dann dadurch, dass er selber weiß, wie der Rasselball klingt. Und das waren so kleine Dinger. Dann gab es in Mannheim diese Verleihung. Ich weiß nicht, ob jemand da schon mal war auf sowas. Justus bestimmt öfter bei solchen Veranstaltungsfällen auch, sicher 100.000 Mal.
Ständig, oder?
Mannheim, täglich.
Ja, nee, die Sepp Herberger Stiftung, also das war dann nee, halt irgendwie
ich war da noch nicht.
Otto Rehhagel, Horst Eckel, Schlappner war dann auch da, wo ich dann kurz wurde mir übel, so irgendwie, ich habe den auch nicht erkannt, weil der sein Pipitia-Hütchen gar nicht mehr trägt, sondern voll mit Glatze und so ein Schnauzbart. Ich denke, den kenne ich die ganze Zeit, wie ist er Strack? Nee, scheiße, so in so 80er-Jahre-Fußballern rumgestöbert im Kopf, aber den dann auch nicht erkannt. Und ansonsten halt auch irgendwie Seiters, Kinkel, irgendwie halt schon so Leute, die in diesem Stiftungskuratorium sind, die halt ja große Politiker waren. Wir haben dann den Eingang gesucht bei dem Kongress. Schlappner, großer Politiker gewesen. Ja, genau.
Ist bekannt.
Ja, genau, für den Front National hat er schon kandidiert in Deutschland.
Das sind doch alles Namen, denen muss doch übel geworden sein, als die FC St. Pauli sagen muss.
Ja, das ist ja das Komische, dass mittlerweile St. Pauli so ein in diesem Bereich, auch in diesem, wie sagt man, eher konservativ angemufften Fußballbereich, auch so ein,
so ein, weiß ich nicht, so ein, wie nennt man das, so ein Vorzeigeding ist oder so. Es gab ja den Integrationspreis dann davor. Oke war ja auf der Verleihung da in, wo war die, in Frankfurt?
Frankfurt.
Frankfurt, genau. Und St. Pauli wird ganz gut gefunden und ganz toll gefunden und das ist auch, ja, ist auch in Ordnung. Es ist halt ein bisschen merkwürdig, dann mit Dieter Kürten zusammen den Eingang zu suchen so und der da so ein bisschen dann mit durch den Notausgang rein und Zerdal hat Otto Rehhagel als Lieblingstrainer. So, da sagt er, Mensch, was der mit Griechenland gemacht hat, mit einer Trümmertruppe Europameister geworden, das ist ein toller Typ, ey, bring mich mal hin. Und so, und ich dann, ja, Herr Rehhagel, hallo hier, Herr Celibi. Und der zweite Satz von Otto Rehhagel, ja, wo kommen Sie denn hier, was sind Sie denn für ein Landsmann? Sagt er, ja, ich bin ein Türke. Und so, ja, was ist mit den Eltern gekommen oder in der Türkei geboren oder so oder wie? Und dann sagt er, nee, ich bin Kurde, meine Eltern, ich bin in Kurdistan geboren und so. Und ja, und so. Und dann sagt er, was ist das denn? Zweite Frage ist, was bist du für ein Landsmann, ey? Was ist das denn für einer, ey? So. Irgendwie damit war der Traum von Otto Rehhagel, ist mein Lieblingstrainer, auch durch. So, irgendwie, es war halt schade, so. Aber das waren so kleine Dinge und dann war noch lustig, weil Serdal dann, haben wir einen kleinen O-Ton gemacht, also Horst Eckel zum Beispiel, toller Typ. Also der, ich weiß nicht, wie der politisch ist, das ist ja auch ein bisschen so ein Gelände, aber das ist halt echt eine gute Seele, so. Das ist echt ein sympathischer Typ und Eckel und, Rehhagel saßen nebeneinander und dann ist Serdi nochmal hingegangen. Wir haben Aufnahmegerät dabei gehabt und Serdi hat dann gefragt, so, ja, Herr Rehhagel, und wir spielen ja im Sommer Blindenfußball-Europameisterschaft, wir wollen Europameister werden. So, was raten Sie uns dann? Und dann hat er natürlich gleich, oh, das Team ist das Wichtigste und so, und hat dann so richtig schön so O-Ton rausgehauen und der Einzelne zählt nichts, nur das Team. Und war halt so, ja, weiß ich auch nicht, das war halt so, wenn du dann so Spruchblasen eigentlich nur aus dem Comic kennst, so. Aber dann siehst du die Spruchblasen plötzlich in echt so bei Menschen dranhängen und so. Das ist so. Und ey, na gut, okay, dann ich sag dann noch, dann gab's so einen schönen Tischlein gedeckt. So auf jedem Tisch war ein Quadratmeter Rasenfläche, also richtiger Fußballrasen, auf dem dann ein Plastikball lag. Also das war dann halt so, haben da richtige Fußballfachleute dekoriert. Sehr bunt, sehr viel Serviette, sehr viel verschiedene Gabeln, Messer und Zeug. Also gut gemacht, schön. Es gab so eine Sänger, zwei Sängerinnen, die so aus der Macher von den Söhnen Mannheims saß auch bei uns mit am Tisch.
Also ich, wahrscheinlich Joy Fleming.
Was?
Dann müsste ja Joy Fleming noch aus Mannheim dabei gewesen sein.
Ich kenne mich nicht aus, also ich auch hier.
Aber doch nicht der Xavier Naidoo,
oder? Nee, was? Xavier Naidoo nicht, sondern das ist nämlich der Herberger, Enkel oder Großneffe oder sonst was. Das ist der Produzent von den Söhnen Mannheims, der auch damals mit Xavier Naidoo da irgendwie rumgemacht hat. Und der hat dann irgendwie eins seiner Nachfolgeprojekte da, zwei Mädels, die singen und am Pianospieler und einer Prominenter bei uns am Tisch frotzelte dann rum irgendwie so, weil es der Herr Wyszynski von der Sepp-Herberger-Stiftung sagte, ja, und jetzt begleiten uns wieder die Sängerin in den Hauptgang so, und als es dann Richtung Nachtisch ging, sagte da ein sehr prominenter Mensch, ja, und die begleiten uns jetzt in die Nacht, ne? Und Sophie, schön. Das ist halt, also ich weiß nicht, kennt ihr dieses Ding, diese bei Elf Freunde, Günther Hetzer, so, und du denkst dann, eigentlich, das ist eigentlich total überzogen und erfunden und eigentlich, glaube ich, ist das wirklich, bildet das die Fußballrealität hinter dem Vorhang ab, so, und das ist schon, ja, stark.
Desillusionierend. Wie alt ist eigentlich Herr Schlappner? Ich hätte jetzt echt, wenn du mich gefragt hast, hätte ich gesagt, der ist schon lange tot.
Ja, hätte ich auch getippt. Der sah aus wie ein Untoter. Also der sah genauso aus wie vor 20 Jahren, vielleicht sogar besser.
Aber ohne Hut.
Ohne Hut, ja.
Okay. Ja, was macht ihr mit dem Geld?
Mit dem Geld?
Verprassen,
kommt oder? Aufs Konto und
ja. Also nichts Konkretes.
Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Die ganze Struktur ist halt so, dass man die Ausgabensituation wird sich vergrößern. Also wir geben mehr Geld aus, als wir einnehmen, und dann ist es halt ein Haufen Arbeit, den ich da hauptsächlich mache, so irgendwie, und das ist irgendwie mit 500 Euro im Monat auch nicht irgendwie zu machen, und Blindenfußball geht noch weiter, also das könnte jetzt hier auch eine 3-Stunden-Sendung werden. Die Stadt Hamburg möchte gerne ein Länderspiel veranstalten, Blindenfußball, weil das für die Olympia-Bewerbung im Vorfeld interessant ist, und nach der Europameisterschaft gäbe es da eine Möglichkeit, da gibt's Fragen, die dann jetzt auftauchen, und da tauchen aus allen Ecken Sachen auf. Wir haben danach, aber das war eigentlich viel geiler, nämlich nach dieser Sepp-Herberger-Stiftung musste ich dann nach Malente. Da sind wir dann in die Uwe Seeler Fußballpark, also Malente Sportschule heißt ja jetzt Uwe Seeler Fußballpark, und da hatten wir zum ersten Mal mit Kindern und Jugendlichen Sehbehinderten in Schleswig-Holstein so ein Kick-Off-Wochenende gemacht, wo wir dann mit einem Trainer von Marburg noch, Arne und Maxi, Co-Trainer von mir, und Jonathan, Spieler von uns, da eine ganze Gruppe Pädagogen und Kinder mit Blindenfußball da in der Sportschule bespaßt haben. Und das war ein Knaller. Also das war ein richtig heftiges, geiles Wochenende, da sechsjährige blinde Kinder zum ersten Mal über den Platz rasen zu sehen. Und auch dieses Format, wir haben dann, oder Arne hat das auch gemacht in Marburg, weil er gesagt hat, hey, 4 gegen 4, das hat nicht geklappt an einem Tag. Sonntag, wir spielen nur noch 2 gegen 2. Mhm. Und das in der Halle, in der Kunstrasenhalle mit 5-Meter-Toren, sensationell. Also das war ein Burner.
Aber ist Blindenfußball olympisch?
Paralympisch, ja.
Okay.
Und das ist halt so eine Sache, wo sich allgemein die Frage stellt. Also ich finde das voll berechtigt. Man kann auch sagen, gegen Olympia ist voll klar. Also Gentrifizierungskatalysator oder Beschleuniger ist das 100%. Die Frage ist, ob tatsächlich jetzt so ein Umdenken stattfindet, dass du sagst, mit Olympia oder mit einer Olympia-Bewerbung könntest du tatsächlich auch die lokalen Sportstrukturen stärken und versuchen, da was zu machen. Ist das ein Traum? Ist das so ein bisschen Graswurzelrevolution im Neokapitalismus oder sowas in der Richtung? Und das, finde ich, ist unklar. Also da ist es unklar, inwieweit nicht doch irgendwie auch eine Strukturverbesserung möglich ist. Ob dann Olympia kommt oder nicht, ist ja egal. Aber erstmal kann man da gucken, macht man da mit. Und es gab durch den Amateurvorstand von Bodo in die Abteilung rein eine Umfrage. Bitte versucht rauszuhören, wie bei euch in den verschiedenen sporttreibenden Abteilungen die Motivation ist oder die Einstellung zu Olympia. Und von den Antworten der Blindenfußballer war ich total erstaunt, weil da gibt's ganz viele, die sind gegen diesen ganzen Eventkram und gegen die Sachen. Und es gab irgendwie ein sehr starkes Bild, ja, wir sind für Olympia. So, und ich weiß nicht, ob das jetzt damit zustande oder damit zusammenhängt, dass halt auch paralympische Wettkämpfe damit irgendwie auch in die Stadt kommen. Und ja, finde das aber auch nachvollziehbar oder spannendes Feld. Aber viel Arbeit und genau, Unterstützung ist gern gesehen.
Okay, also Samstag 15 bis 18 Uhr,
genau.
Borgweg.
Oder Sonntag.
Okay, gut. Zweiter Werbetrailer, Fußball und Liebe, Christoph. Ja.
Sonnabend, 16. Mai 2015, also der Sonnabend vom letzten Heimspiel gegen Bochum. Das wird der Tag sein des zweiten Fußball- und Liebe-Festivals. Der ein oder andere wird sich sicherlich noch erinnern an Fußball und Liebe 2013. Ja, diesmal wird es noch schöner, noch vielseitiger, noch internationaler. Wir haben viele tolle Bands, Autoren, Gäste. Es kommt FC Lampedusa Hamburg spielt gegen United Glasgow FC. Wir haben Le Fly, Daptery auf der Bühne.
Bitte? Wo spielen die?
Die spielen auf den Amateurplätzen in der Feldstraße. Im Rahmen des Fußballs.
Gut, da hast du aber jetzt auch gehabt.
Also ja, Entschuldigung für die Herzattacke, aber eigentlich jetzt, wo du es sagst, wir können das auch im Millantor machen. Warum eigentlich nicht?
Wir bis dahin den Klassenerhalt haben.
Ja, finde ich nämlich auch. Weil im Grunde genommen wollen wir natürlich alle den Klassenerhalt da feiern. Ist ja rechnerisch ohne weiteres drin. Sie müssen einfach bis dahin immer gewinnen oder auf jeden Fall nicht verlieren und dann kann das schon klappen. Und was, je nachdem, was die anderen machen, können wir die letzten zwei Spiele nochmal ganz entspannt zu Ende schaukeln. Unter anderem eben auch das gegen Bochum und dann eben natürlich noch das gegen Darmstadt. Also nicht verpassen, 16. Mai in den Kalender eintragen. Gerne mal zum Beispiel auf Facebook bei 1910 e.V. vorbeigucken. Da gibt's auch eine Facebook-Veranstaltung zu dem Ganzen und bald auch eine Internetseite, wo dann auch nochmal nachzulesen ist, welche tollen Leute so alles aus aller Welt denn kommen. Also seid dabei.
Braucht ihr noch Leute, die helfen?
Ja, das wäre tatsächlich immer gut. Ich glaube, das darf ich ja da ist ja auch so sagen. Unseren Projektleiter Stefan Pries könnt ihr auch anmailen. Stefan.Pries mit Doppel-S at 1910-museum.de.
Schreiben wir lieber den Blogartikel unten drunter.
Ja, na gut, ja stimmt. Also jetzt kann Wilko kann es sich zwar nicht merken, aber ihr habt es euch ja bestimmt gemerkt. Es steht auch in der letzten Viva zum Fortuna Düsseldorf Spiel, die Gewinner Viva.
Die liest ja keiner. Die liest ja keiner.
Die liest Justus nicht. Aber auch
Wolf hat das gesagt. Wolf hat das gesagt.
Was ich gelesen habe, ist, wir wurden Vögel genannt.
Ah, dieser Gegengran-Gerd.
Also zumindest alle hier am Tisch haben es ja wohl gelesen, ja, den
Gegengran-Gerd. Ich lese sie immer.
Das hat Gerd auch sehr gefreut, ja. Ich meine, es kann auch nicht mehr jeder mit Papier umgehen.
Ich lese sie nie.
Ich habe die letzte durchgelesen.
Ja. Zwischen dem 2-0 und 3-0? Also gegen geraden Gerd hat auch Vögel genannt, 2-0. Hat aber immerhin auch The Skyman is the Limit zitiert, also von daher.
Du hast gesagt, dass ihr...
Ach so, ich würde mir mal wünschen, dass gegen geraden Gerd mich derart positiv zitiert, wie diese jämmerliche Runde hier insgesamt zitiert wird. Ich werde ja eigentlich eher auch immer runtergemacht in dieser Kolumne.
Was muss man denn tun, um gegen geraden Gerd davon zu überzeugen, dass es Fußball-Sachverstand gibt?
In dieser Runde?
In der Runde, ja.
Ich glaube, wenn du dich mit ihm unterhalten würdest, würde er dir so, weil er deine Sendung auch schätzt, möglicherweise welchen zubilligen, aber da du ja manchmal auch nicht dabei bist,
ist dann
natürlich Hoffnung und alles verloren.
Dann, aber wirklich, dann geht hier das Niveau ganz im Keller.
Zum Glück wird jetzt Sommer. Und die Eisbahn hat dich gemacht.
Ja.
Weißt du, was ich nicht machen wollte? Ich wollte eigentlich die Schlittschuhe mitbringen, weil ich mir nämlich jetzt aufs Ende der Saison da tatsächlich Klappschlittschuhe gekauft habe und dann so ein bisschen hier das Klacken. Das hätte man so ein bisschen.
Was sind denn Klappschlittschuhe?
Bist du so Langläufer oder was?
Ja, genau, Schnelllauf. Klappschlittschuhe. Ja, lade ich jeden herzlich zu ein. Das ist das ab November wieder unten in Planken und Blumen. Da nehme ich gerne, wer Eisschnelllauf kennenlernen möchte, kann sich gerne übers Jahr hin melden.
Also wenn wir ja bei Anekdoten aus der Vergangenheit sind, können wir mal starten. Also mein Biolehrer damals in den 70ern, wo Seen ja noch jedes Jahr zugefroren
waren. Damals, ja.
Er war ein begeisterter Eisschnellläufer und wir haben ihn immer wieder bewundert. Er war nur 1,60 Meter oder 65 Meter groß und flitzte immer über den See. Das war
welcher See wo?
Der Ilsee in Bad Segeberg.
Ah, okay.
Aber da gab es ja keine Klappschlittschuhe.
Nee, das waren noch ohne Klapp.
Mit ohne Klapp,
ja.
Genau, und ich bin diese Saison jetzt auf Klappschlittschuhe umgestiegen und bin echt krass fasziniert, wie viel mehr Tempo und wie viel mehr Vortrieb das bringt.
Und das machst du auf der Eisbahn?
Ja, hier.
Nimm doch sonst
haben die auch, haben die überhaupt eine vernünftige Kurve?
Schneller.
Mit so einem Pinguin vor dir?
Genau, das nennt sich dann Short Track oder so. Ne, genau.
Und nee, ich habe immer noch Pinguin nicht verstanden, das was gut. Das klappt ist. Erklär mal bitte.
Das Klappen? Das ist ja logisch, weil wenn du feste Schuhe hast, du drückst dich seitlich weg und so wenn du die Hacke lösen kannst noch und noch du hast noch immer noch die Kufe, die Kufe am also Eis, dann verlängerst du Hacken. Du verlängerst den Hebel, mit dem du den Abdruck lieferst so.
Wie bei Flipflops.
Also du hast
im ja, genau.
Flipflops.
Deine Eisschnelllaufkenntnisse sind bei Erik Heiden stehen geblieben, oder?
Wer?
Okay. Wer war eigentlich Erik Heiden?
Erik Heiden ist immer mit Klappern gefahren. Das war einer der ersten, ja klar.
Das war
mit Klappern.
Cousin von Egon Lechner.
Egon Lechner. Nee, aber nochmal ernsthaft. Also wer Lust hat, es gibt da Leihschuhe, die sind dann zwar keine Klappschlittschuhe, das ist auch besser, weil das ein bisschen gefährlich ist, da kann man gut über Kopf gehen mit. Die Bahn ist halt auch nur 250 Meter groß, also das ist schon sehr eng, man fährt viel Kurve, aber...
Das nämlich, ich komme ja aus Friesland, ja. Ich bin aus Friese.
Oh, kann ich mich anschließen.
Bei uns gibt es ja ganz viele Kanäle, also man kann bei uns auch 20 Kilometer geradeaus fahren. Und muss bei den Brücken halt ein bisschen aufpassen.
Genau, da bin ich sozialisiert worden irgendwie. Ritterhude bei Bremen gibt's die Hamme.
Schöfeln heißt das auf Plattdeutsch.
Schöfeln?
Mhm.
Okay. Das kenne ich jetzt nicht. Ich kenne nur Schratzen irgendwie, das ist dann aber niederländisch irgendwie oder.
Ja, nee, Schöfeln. Ich kenne nur Boßeln, aber,
naja. Ja, das,
aber wie gesagt, es gibt drei Vereine noch. Es gibt drei Vereine in Hamburg, die Eisschnelllauf betreiben und ich bin beim ASV. Das ist der Altonaer Schlittschuhläuferverein.
Wow. Als Viertel aus Friese weiß ich zwar, was das ist, aber mehr wie
ja, hieß kommt das? Vorbei. Es gibt einen Millanton, wir machen einen Millanton auf der Eisbahn. Das sind nur 800 Meter von hier weg.
Ja.
Wir können die Technik mitnehmen.
Können wir auch Eishockey spielen, das liegt mir ein bisschen mehr.
Ja, wir können da gucken, ob wir dann auch vielleicht Eisstockschießen machen. Das kostet tierisches Geld. Ja. Also das ist richtig teuer. Und so eine Schnupperstunde auf der Eisschnelllaufbahn würde uns nichts kosten und wäre sozusagen mal ein bisschen...
Okay.
Wir könnten da noch Klotschießen, mal machen.
Was ist das?
Klotschießen, da treffen sich junge Männer
man den Coupe in de Caroma
Unterwäsche auf einem Acker bei Oldenburg und werfen eine Holzkugel ein gefrorenes Feld entlang. Und dann werden alle Würfe zusammengerechnet und das wird traditionell alle zwei Jahre Ostfriesland gegen Oldenburg. Das kommt aus so einer alten Kriegshandlung heraus, weil damals in Rebsold in Ostfriesland wurde Teda von Oldenburg in der Kirche umgebracht, weil die nämlich, da ist mein Bruder getauft, da hat sie oben in Rebsold verschanzt und dann haben die ostfriesischen Bauern den Kirchturm so lange unterhöhlt, bis er umgekippt ist und dann war zwar Teda von Oldenburg tot, aber leider auch alle, daher kommt wahrscheinlich der Ruf des Dummen aus Friesen, alle, die unten in dem Tunnel waren, sind auch mit draufgegangen. Naja, auf jeden Fall wird diese kriegerische Handlung ritualisiert. Klotschießen, man hat eine Holzkugel mit Eisenummantelung und es wird auf dem, erstmal muss der...
Liebe Hörerschaft, es ist allgemeine Fassungslosigkeit zu beobachten.
Der Klot, das ist halt die Kugel, der Klot, der wird aufgehangen. Also da wird man denn bei den unterschiedlichen Boßelvereinen, wird man vorstellig als Gegner und hängt den Klot über die Tür. Das ist die offizielle Herausforderung, das ist die Kriegserklärung. Und dann trifft man sich im Winter, es muss halt gefrorenes Feld sein, treffen sich junge Männer in langen Unterhosen, in Unterwäsche. Es wird eine Rampe aufgebaut, so von 6 Metern Länge.
Die rennt man dann mit Anlauf hoch, schmeißt den Klot, rechnet alle Meter, die die jeweiligen Gruppen geworfen haben, zusammen und am Ende wird dann viel Korn getrunken.
Alles klar. Also viel näher an
alte Männer. Ich fange jetzt an zu erzählen, wie man Angelknoten macht.
Ja, ich wurde gefragt, was Klotschießen ist.
Also nein.
Ich finde das sensationell. Das ist, ich hätte immer nur gedacht, das ist so Cross-Country-Boseln.
Ja, genau.
So ein bisschen, das oder ist so. Wie Feldboseln. Mit Spezialkleidung.
Mhm. Cross-Country-Boseln, gut. Viel näher an alte Männer erzählen vom Krieg kommen wir nicht mehr. Damit können wir wunderbar überleiten zur neuen festen Rubrik im Millanton. Nämlich genau. Wilko liest aus alten Übersteigerausgaben. Möchtest du noch mal ganz kurz umreißen, was du dir bei dieser Rubrik gedacht hast?
Ja, eigentlich nichts. Also ich habe gefragt, ob das wen interessiert. Und da haben Leute gesagt, ja, sie interessiert das. Ich finde interessant, also ich finde es interessant, dass wir so eine so lange dokumentierte Geschichte der Fankultur haben. Ich sage das jetzt hier mit Tüdelchen und so. Aber das hat ja, ich finde das was Besonderes und wenn ich mir die alten Übersteiger durchlese, sind da viele Diskussionen, die man eigentlich jetzt auch führt. Sven wird das wissen, er hat bestimmt schon hunderte Diskussionen mit immer gleichen Argumenten hier geführt, ja, er nickt. Und trotzdem sind halt immer Sachen dabei, wo man versteht, wie das alles so gekommen ist, wie es jetzt ist. So, dann habe ich gefragt, soll ich das aus den alten Übersteigern mir mal Artikel raussuchen und vorlesen? Da wurde begeistert von der Zuhörerschaft von, glaube ich, 3 Leuten gesagt, ja. Das habe ich als 1A-Indikator genommen, um zu sagen, das wollen alle hören. Und habe jetzt den Übersteiger Nummer 1 dabei mit einer Geschichte, die ich mir rausgesucht hatte. Und nun will es der Zufall, dass der damalige Autor hier mit am Tisch sitzt und er deswegen seinen Pamphlet selber vortragen möge.
Pamphlet, ja genau. Ja, Henrik, dann viel Spaß.
Geht es um Grabenkämpfe zwischen Fans und Verein.
Wahnsinn, das ist ja hochaktuell, immer wieder mal. Ne? Ja, der Grabenkrieg, das ist 22 Jahre her. Ich habe mich gerade gefragt, glaube ich, dass, als ich das geschrieben habe, habe ich noch geglaubt, dass wir 2015 wie alle bei Zurück in die Zukunft fliegenden Autos irgendwie unterwegs sind, oder?
28. Das Heft ist vom 28.8.
August. Ne? Das Heft ist vom 28.8.93.
Ja. Kannst du dich an den Artikel noch erinnern? Also bevor Wilko ihn dir jetzt gegeben hat?
Nein. Nee.
Wie wurde der damals verfasst? Handschriftlich denn und dann eingereicht zum auf der Schreibmaschine abtippen?
Ich habe verschieden. Ich habe mal getippt, mal habe ich auch vorgeschrieben und dann getippt. Das lag war immer unterschiedlich. Teilweise haben wir die Artikel im Fanladen dann erst eingehackt.
Ja, der Stapel 3,5 Zoll Disketten vom Übersteiger Nummer 1, der liegt da noch im Schrank. Den gibt es noch auf. Es gibt nur keine Laufwerke mehr.
Also wer einen Rechner zu Hause hatte, was damals ja längst nicht alle waren, der brachte auch mal eine Diskette mit. Aber die meisten Sachen waren handschriftlich auf kleinen Schmierzetteln irgendwo verteilt. Okay, Grabenkrieg. Ein Nachtrag zur letzten Saison. Also, um nochmal zurückzublicken, zur Saison 1992-93. Ein Graben hat sich aufgetan. Ein Graben zwischen Fans und Verein, ausgehoben von Auflaufprämien und Gehältern. Dies ist scheinbar die Ansicht unseres Präsidiums, wie sie Christian Hinzpeter in Sport 3 der Öffentlichkeit mitteilte.
Sport 3.
Gehälter, Geld im Allgemeinen soll angeblich ein Tabuthema gewesen sein, welches von den Fans ignoriert wurde. Jahrelang haben wir uns also keine Gedanken um die Finanzen des Clubs gemacht. Wir haben das Wissen unterdrückt, dass auch der FC ein professioneller Club ist. Wir haben es ignoriert, dass die Spieler als Angestellte Gehaltsempfänger sind. Wer so etwas behauptet, wer uns für so desinteressiert hält, der schafft von sich aus einen Graben. Einen Graben, der dem Selbstschutz dienen soll. Protektionistische Maßnahmen gegen eine nicht mehr stumm dumme Masse. Da wir ja überdurchschnittlich intelligente Fans sind, Zitat Hinzpeter, so soll sich diese Intelligenz wohl in der blinden Akzeptanz und nicht in der Kritik eines Systems äußern, welches Leistungen angemessen bezahlen will. Angemessenheit ist das Stichwort. Natürlich haben wir akzeptiert, dass Fußball in den höheren Ligen nur über das Profitum machbar ist. Mensch muss dem Profitum in gewisser Weise opportun gegenüber sein, zumindest wenn er oder sie Sport von der Oberliga aufwärts sehen will. Diese Erkenntnis traut uns das Präsidium scheinbar nicht zu. Doch wir haben auch eingesehen, dass nach dem Abstieg hohe Gehälter bezahlt wurden, um die Leistungsträger zwecks sofortigem Wiederaufstieg halten zu können. Dass die in diesem Zusammenhang abgeschlossenen 2-Jahres-Verträge ein Fehler waren, hat zum damaligen Zeitpunkt keiner bedacht.
Doch weder die alten Gehälter noch die Auflaufprämien an sich stellen den Kernpunkt der Kritik dar, sondern das Verhalten einiger Spieler im Rahmen der neuen Vertragsverhandlungen ruft Unverständnis hervor. Die hochbezahlten angeblichen Leistungsträger sind mit der Kürzung ihrer Bezüge nicht einverstanden, fordern stattdessen weiterhin eine angemessene Bezahlung. Wenn Angemessenheit tatsächlich die Grundlage für die zukünftigen Verträge sein soll, so müsste der Verein auf der Basis des Halbprofitums weiterspielen, denn erbärmliche Leistungen können nur erbärmlich bezahlt werden. Wer außerdem leistungsbezogene Verträge nicht akzeptieren will, der disqualifiziert sich von vornherein für das System des Profisports. Ob das System an sich in Ordnung ist, steht hier nicht zur Debatte. Die Spieler sollten langsam akzeptieren, dass der FC St. Pauli zum unteren Drittel der zweiten Liga gehört. Einem Bereich, in dem die Gehälter einem anderen Maßstab entsprechen. Wer dies nicht erkennt und mit hohen Bezügen einer möglichen Sanierung des Vereins entgegenarbeiten möchte, sollte sich schleunigst einen anderen Verein suchen. Denn dies beweist nur endgültig, dass die Sprüche vom tollen Verein, den tollen Fans, den Mensch so viel schuldet und dem Herz, welches an St. Pauli hängt, nur dumme Phrasendrescherei sind und eine Identifikation mit dem Verein repräsentieren, die mit jedem Kontoauszug neu erkauft werden muss. Letzteres mag bei anderen Clubs üblich sein, wo die Fans bei einem Lächeln der Spieler in Verzückung geraten und für den Spruch "Ihr seid die besten Fans" regelmäßig in Massentrance verfallen. Das ist die unkritisch tumbe Masse, die scheinbar jeder Spieler, Funktionär oder Fernsehmensch gerne sieht. Dass der Wunsch der Offiziellen beim FC wohl in die gleiche Richtung geht, zeigen die Äußerungen über den tiefen Graben als Folge lautstarker Kritik. Seien wir froh über diesen Graben, denn er beweist ein letztes Stück Nonkonformität. Versuchen wir, diese Einstellung zu erhalten und auf verlogene, seierne Herzensbekenntnisse einiger Spieler zu verzichten, so kann es vielleicht gelingen, irgendwann eine Mannschaft zu erhalten, deren Identifikationsgrad höher ist als der jetzige. Und verzichten wir auf Spieler, denen ein fettes Bankkonto wichtiger ist als der mögliche Bankrott des Clubs. Kein Mensch verlangt, dass die Spieler kein Geld erhalten sollen, doch sie werden nach ihrer Leistung eingestuft, also sollen sie auch nach ihrer Leistung bezahlt werden. Driller muss zelten, wenn er bleiben soll.
Das könntest du auch heute noch so schreiben, ne?
Das macht eigentlich Martin Driller, genau.
Campingplatz? Ja. Ein schönes Bütchen.
Ja, 1993.
Viele Wahrheiten drin irgendwie, ne?
Könnte man immer noch so schreiben, ja.
Zeitlos.
Wessen Gut. Ausgabe ist das?
Das ist eine Originalausgabe, ist kein Nachdruck. Wahnsinn. Ja. Gut. Raucherpause.
Wilko hat die auf dem Flohmarkt gekauft, oder was? Die
ja, genau.
Mindestens, ne? Den Fehler haben wir ja jahrelang draufgelassen, ne? Weiß gar nicht, wie lange.
Ja. Sollten wir übernehmen.
Was steht drauf? Was war das eben mit?
Mindestens. Also von da an hieß es ja immer Mindestens.
Mindestens. Kein Lektorat.
Zaunsfahren.
Ja, ich habe die Übersteiger bis 1 bis 106 für Fuffi auf dem Flohmarkt erstanden. Alle in Original.
50 Euro? Schnäppchen.
Toll, und ich verschenke hier meine Sammlung an dieses Kackarchiv hier.
Verleihgabe ist es doch, oder? Also richtig verschenkt.
Dafür ist bei uns aber auch für die Ewigkeit dann gesorgt. Ich weiß nicht, wie das bei Wilko Steinhagen so ist.
Sie stehen im Schuhkarton im Bücherregal.
Ja, und dann geht's wieder die Frage, so, was mache ich jetzt? Kaufe ich dem FC St. Pauli noch einen Stürmer oder irgendwas? Und dann steht dann
meine Freundin hat gesagt,
Opas vor der Tür und du sagst, nee, ich trete ihnen zwar nicht bei, aber meine Übersteigersammlung für 51 Euro können sie haben.
Wie? Ich bin Vereinsmitglied.
Oder was meinst du? Bei uns, ja, bist du, ja, natürlich. Ja.
In welchem der vielen
Ich wollte dir nur unterstellen, dass du natürlich ein Anlageobjekt hast und bei uns im Museum ist
Svens so.
Sammlung sicher.
Ja, aber das Ding ist ja, Wilko sammelt den Übersteiger aus anderen Gründen, weil er die Wertsteigerung des Übersteigers durchaus erkannt hat und die niederschwellige Möglichkeit, sich diese Wertanlage zuzulegen, so, einfach ergriffen hat.
Ja, ich auch. Wieso kaufst du jetzt nicht die Adolf-Jäger-Kampfbahn? Ich meine,
für 10,2 Millionen Grad nicht liquide habe. Meine Freundin hat übrigens gesagt, ich kam mit diesen Kartons irre schwer nach
Hause. Bist du nicht ganz dicht?
Nein. Oh, toll, Altpapier.
Unverschämtheit.
Ja, wirklich Unverschämtheit.
Gut.
Getrennte Betten.
Wir werden jetzt eine kurze Raucherpause machen und dann werden wir überleiten zum Thema 25 Jahre Fanladen. Bis gleich. Los.
Yeah.
So, da sind wir wieder. Zweiter Teil. 25 Jahre Fanladen. Die Idee dazu kam ja gar nicht von mir, sondern von Justus. Erzähl doch mal, wie du drauf kamst und was du dir für heute Abend aus dieser lauschigen Runde erhofft hast.
Ja, die Idee kam von mir, weil wir natürlich im jetzigen Fanladenteam überlegt haben, was wir alles zu unserem 25-jährigen Jubiläum machen wollen und können. Auf unserer Party wart ihr ja alle, die sicherlich das Highlight war im Zuge dessen, das Panini-Album, nenne ich es mal, oder das Sticker-Album, sammelt ihr alle oder habt es schon voll? Das sind so die beiden, wie nennt man das heutzutage, Leuchttürme unserer Kampagne. Aber um sie zu flankieren, habe ich auch noch gedacht, wenn ich hier schon jedes Mal sitze, kann ich auch mal was einbringen. Und habe gedacht, ein Podcast, um irgendwie darüber mal zu reden, über 25 Jahre Fanladen, wäre ja eigentlich nicht so schlecht und der Aufwand ist relativ gering, der Ertrag hoffentlich hoch, deswegen ist es relativ einfach. Und ich hatte ja mit Sven auch viel gesprochen vor dem Jubiläum, um irgendwie die Feier so ein bisschen vorzubereiten, obwohl ich da nicht der Hauptteil war. Aber wir haben uns irgendwie drüber unterhalten, dass es erstaunlich ist, dass man, dass alle Fanbeauftragten, die dieser Verein hatte, quasi noch irgendwie hier rumschwirren. Es ist keiner irgendwie, wie man es bei anderen Vereinen tatsächlich kennt, im Streit gegangen oder einfach gegangen, weil gesagt wurde, oh ey, ich kann das nicht mehr machen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, das nervt mich so doll, ich muss was anderes machen. Also jetzt nicht ein Burnout haben, aber wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Job zu haben. Hat vielleicht damit reingespielt, könnt ihr ja gleich erzählen, aber es ist so, es sind alle irgendwie noch präsent. Sven und Hendrik arbeiten im oder rund um den Verein. Heiko hat ein hohes Ehrenamt im Verein. Stefan ist noch beim Fanladen und Carsten und ich arbeiten jetzt als Fanbeauftragter. Also es sind auch in 25 Jahren nicht besonders viele Personen, wie ich finde. Man hat nicht viele verschlissen. Da haben wir in anderen Vereinen schon eine deutlich höhere Fluktuation gesehen, wo auch klar ist, da sind andere Gründe offensichtlich, warum man aufhört. Man wird schnell zerschlissen. Und ja, dann habe ich ja mit dir gesprochen, Mike, wer kontaktiert die Leute? Na gut, die E-Mail-Adressen hat man sowieso, also die sind halt so präsent, alle, dass ich das schon erstaunlich finde und auch irgendwie dann doch besonders finde. Dann hatten wir überlegt, alle Fanbeauftragten, was dann wären Sven Brooks, Hendrik Lüttner, Heiko Schlesselmann, Stefan Schatz und im Moment mein Kollege Carsten Kupisch und ich, hier zusammen zu holen. Carsten kann heute nicht, das hatte er relativ schnell gesagt, Heiko konnte leider auch nicht und Stefan hat eben abgesagt. Jetzt sind wir 3 von 6 sozusagen, ist immer noch die Hälfte, geht gut. Und ich würde einfach ein bisschen historisch anfangen und einfach, das Fanladenbuch liegt vor uns, 15 Jahre Fanladen St. Pauli, 10 Jahre ist das Buch schon alt, irgendwie, es fängt halt damit an, dass Sven am 13.10.89 eine ABM-Stelle beim, damals hieß es Fanprojekt Hamburg, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, beim Fanprojekt Hamburg anfängt. Dann erzähl mal, wie ist es dazu gekommen und wie sah dein erster Tag dort aus? Was hast du da gemacht? Kannst du dich daran erinnern?
Undeutlich. Dazu gekommen ist es 2-3 Monate vorher oder so, als nach einer Fanclub oder Fanversammlung in dem dortigen Haus, in diesem HSV-Haus, da gab es eine Versammlung von St. Pauli-Fans zu, weiß ich nicht, irgendeinem Thema, keine Ahnung, und ich war als Vertreter des Müller-Toror-Fanzines da irgendwie, und im Rahmen der Party habe ich versucht, mit Christian Hinzpeter, der damals als Vizepräsident eine tragende Rolle hier im Verein hatte und das ganze Projekt auch forciert hatte, das nochmal zu rekonstruieren. Wir haben es beide nicht mehr endgültig geschafft, wie das war, aber zumindest hatte ich dann das Angebot bekommen, darüber nachzudenken, ob ich mir vorstellen kann, im Rahmen einer ABM-Stelle, die dort demnächst geschaffen würde, ja, irgendeine Art Fanarbeit zu machen, wo ich natürlich null Ahnung von hatte.
Wer hat dir dieses Angebot gemacht? Der Verein Jugend und Sport dann? Oder der FC St. Pauli irgendwie?
Der Verein Jugend und Sport hat das gemacht in Person vom damaligen Geschäftsführer Peter Koch, aber natürlich im Zusammenspiel mit St. Pauli. Also es war so ein gemeinsamer Gedanke, wir wollen jetzt was machen, wir müssen was machen. Wir haben mittlerweile eine schnell wachsende Fanszene. Man macht heute Fanarbeit und ich hatte dem halt beigepflichtet, weil wir über das Fanszene ja auch schon Kritikpunkte artikuliert hatten, was aus unserer Sicht hier so falsch laufen würde, was man denn besser machen könnte. Und ja, die Voraussetzungen waren zum Glück theoretisch da. Ich habe zwar nie studiert oder so, aber durch eine abgeschlossene Berufsausbildung war der theoretische Background da, eine ABM-Stelle antreten zu dürfen. Sowas ging halt damals irgendwie. Und dann war ich eh schon ein Jahr arbeitslos und sollte mal langsam gucken, dass ich wieder Geld verdiene und nicht nur im Hafen rumhängen und Konzerte organisieren oder so, sondern mal wieder was auf dem, irgendwie was Ordentliches machen. Also, dass das dann sowas wurde und ob das ordentlich ist, ist eine andere Frage. Aber so kam das dann. Der erste Arbeitstag war halt, musste da wirklich hin in dieses HSV-Haus und da saßen die anderen Sozialpädagogen, ein gewisser Thomas Schneider, der heute bei der DFL-Fan Beauftragter heißt das auch?
Nee, das heißt, Leiter, glaube ich, Leiter-Fan-Angelegenheiten, genau, der DFL.
Der war da und ein Typ Dressler oder so, ist ja keine Ahnung, ein paar andere Menschen, die da
hier gearbeitet. Dressler war.
Nee, Draxler hieß der Draxler, der hat so Hooligan-Betreuung im HSV gemacht. Auf jeden Fall singen die da alle rum und gab es eine Teamsitzung, ganz schrecklich. Also für mich so als damals, also eine Teamsitzung mit Sozialpädagogen. Und da war ich so, Alter, wo bin ich ja hier gelandet? Scheiß.
Also du hast schon mit denen zusammen im Team gearbeitet und da gab es auch mehr als einen, die sich quasi um HSV-Fans, wie auch immer geartet, gekümmert haben.
Ja, eigentlich waren das ja alles nur HSV-Fanbetreuer, weil bei uns...
Ja, aber es waren mehrere. Es waren nicht nur Thomas Schneider,
sondern... Nee, da waren, weiß ich, 5, 6 Leute hingen da rum. Ob die jetzt alle Vollzeit waren, das erinnere ich eigentlich mehr. Aber das waren halt schon eine ganze Menge, inklusive des Geschäftsführers. Insofern war aber auch schnell klar, dass wir eine eigene Lokalität bräuchten, weil, ich sag mal, in Anführungsstrichen Kundenkontakt, sprich Fanarbeit in dem Haus der anderen, das war halt klar, dass das nicht möglich war.
Willkommen. Ist das dieses Haus Holzenstraße, S-Bahn-Holzenstraße?
Genau,
das
gegenüber, war damals gegenüber schon der neuen Flora.
Okay. Links da. Mit den grünen Fenstern.
Ja, ja, genau. Ich fahre da jeden Tag vorbei. So lange steht das denn?
Ja, ja.
Okay. Wird die Kriegsstraße überleben, ne?
Ja.
Genau, aber du sagst, ihr brauchtet schnell eine neue Räumlichkeit, weil klar war, das ist und bleibt sozusagen das HSV-Haus. Aber du hast jetzt vorher erzählt, dass schon irgendeine Diskussionsveranstaltung mit St. Pauli-Fans da waren. Also es war schon irgendwie auch vor deiner Stelle quasi schon irgendwie ein Fan-Anlaufpunkt, auch wenn es nur für einen Abend war oder so. Aber St. Pauli-Fans konnten es irgendwie nutzen.
Genau, es gab mit der Gabi Glanz hieß die Dame, eine Sozialpädagogin von diesem Fanprojekt, die hier so ein bisschen rumgelaufen ist. Ich kannte die auch irgendwie nicht wirklich, aber die hat wohl dann hier schon versucht, was zu machen, aber das hat nicht funktioniert. Also es gab den Kontakt halt zwischen dem Hamburger Fanprojekt und logischerweise noch Christian Hinzpeter und dem Verein, das gab es schon. Und irgendwelche, wer auch immer dann zu dieser Fanversammlung oder was das da war eingeladen, ich erinnere das alles nicht mehr.
Und dann hast du dir quasi als erste Aufgabe gegeben, und es kommt dann ja raus, es hat ungefähr 4 Monate gedauert. Heute eigentlich unvorstellbar, dass man in 4 Monaten Geschäftsräume auf St. Pauli findet. Dass du die Räumlichkeiten gefunden hast und am 15. Februar 90 wurde quasi der Fanladen, weiß ich nicht, eröffnet, angefangen zu renovieren, was auch immer. Aber auf jeden Fall irgendwie ging es dann da am Grünjäger, beim Grünjäger los.
Die erste Aufgabe war, eine Auswärtsfahrt nach Leverkusen zu organisieren. und parallel lief halt dann die Suche nach einem Ladenlokal und ich bin dann überall rumgelaufen und habe Leute gefragt oder, ja, weißt du was? Und habe mit sich andere Sachen angeguckt, viel mit Charlotte, die ja damals bei uns geputzt hat, viel zu früh verstorben und sie kannte halt Gott und die Welt hier auf dem Kiez und deswegen hatte ich da mit Kneipenbesitzern gesprochen, sag mal, hört ihr auf oder nicht oder so. Und von irgendwo kam dann halt der Tipp, da ist ein Friseurladen und die hören jetzt auf, die gehen in Rente und haben den Kontakt aufgenommen und ja, die Nachmietung angetreten von dem Ladenlokal.
Und die, man muss es vielleicht kurz erklären, es gibt einen Verein, Jugend und Sport e.V., das ist heute noch der Trägerverein des Fanladen St. Pauli und des HSV-Fanprojektes, hat auch nur diese beiden Projekte, ist ein sozialpädagogischer Verein der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg. Und der war eben auch damals, klang ja gerade schon an, eben schon aktiv. Das war, die haben dann auch quasi schon den Vertrag unterschrieben. Der Verein war auch damals quasi nur beratend oder wie auch immer man das nennen will durch Hinzpeter vertreten. Und das Offizielle hat immer der Verein Jugend und Sport gemacht, wie es halt bis heute sozusagen so ist.
Genau.
Und dann kann man ja noch sagen, dass in der sonstigen Fanszene was gibt's da für Träger? Gibt's viele freie Träger? Weil ich weiß, die AWO hat irgendwie viele Fanprojekte oder hostet viele Fanprojekte.
Du meinst jetzt in
als Träger, als Trägerschaft. Wenn man sozusagen jetzt einfach auf die Landkarte guckt, weiß man, Hamburg hat den Verein Jugend und Sport, die das HSV-Projekt und das St. Pauli-Projekt machen. Wie sind andere Vereine gehostet oder halt getragen? Weil ich weiß, AWO hat irgendwie 10 oder 12 Vereine oder Fanprojekte.
Genau, es gibt quasi eine Durchmischung aller großen Sozialverbände, nennen die sich ja. Das ist AWO, Paritätisches, Rotes Kreuz und was weiß ich, was es da so alles gibt. Die AWO hat da auf jeden Fall am meisten. Wie das jetzt genau zahlenmäßig aussieht, müsste also, ich
so
passen.
So Sportbünde auch.
Genau, das gibt es manchmal. Manchmal ist es städtisch. In Wolfsburg ist es zum Beispiel direkt der Stadt. Also es ist quasi direkt dem Jugendamt unterstellt sozusagen. Dann gibt es manchmal so kleine EVs. Zum Beispiel in Dortmund und Bremen heißen die einfach Fanprojekt Dortmund e.V., Fanprojekt Bremen e.V. Die haben einen eigenen Verein gegründet quasi und sind dann Träger geworden. Da gibt es ganz verschiedene Varianten, aber es ist halt immer irgendetwas, die halt zuschussberechtigt sind sozusagen, um halt Geld der DFL oder in den unteren Ligen des DFB anzunehmen und von der Stadt oder dem Land, nee, Stadt und Land was zu kriegen. Im Gegensatz dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, gibt es halt überall anders Fanbeauftragte. Das war jetzt Fanprojekt. Immer, was du jetzt gefragt hast, gibt es überall Fanbeauftragte, die Vereinsangestellte sind, mindestens in den ersten beiden Ligen. Da sind wir die eine Ausnahme, die es gibt, dass es keine direkten Vereinsangestellten sind, sondern eben beim Fanprojekt mit angestellt sind. Genau, aber das war auch damals schon so. Also seit 25 Jahren hat sich das System bewährt quasi. Wie ging es dann weiter, als ihr jetzt das Ladenlokal gefunden hattet? Wie war da so auch, darum geht es ja heute immer ganz viel im Sozialpädagogischen, die Akzeptanz bei den Fans sozusagen? Sind ihr euch die Bude eingelaufen oder haben die gesagt, oh, alter Brooks, ey, der war mal Punker und jetzt irgendwie, jetzt geht er arbeiten, was ist denn das für ein Trottel? mit dem will ich nichts zu tun haben, ich organisiere meine Busse selber weiter oder wie auch immer das lief.
Also zuerst musste das Ladenlokal renoviert werden, weil das war seit den 30er Jahren oder so mindestens in Betrieb. Und die Hauptnutzerklicke der Anfangszeit war eigentlich so die Millerntor-Ruhr-Redaktion plus persönlichem Umfeld. Und die haben dann auch in ehrenamtlicher Arbeit über den Winter dann das Teil renoviert, also wirklich da die alten Tapeten runtergenockt und mit der Story, dass man dann einen Spielbericht, der als Futter unter der Tapete war, von St. Pauli gegen Kaiserslautern aus den 40er Jahren gefunden hatte, so beim Abkratzen, so, hey Leute, guck mal hier, boah, hey, lest mal vor. Total klasse. Und ein bisschen Einrichtungsgegenstände musste zusammengeschnort werden. Ich meine, das war ja nur 22, 25 Quadratmeter oder so der Raum. Das war ja viel kleiner noch als dieser Raum eigentlich. Und ja, das ist dann halt gelaufen und hinten ein Klo eingebaut und so erste Sponsoren gefunden, also die halt einen Schreibtisch da gespendet haben oder einen Stuhl oder irgendwas. Bis wir dann halt im Februar oder wann das war, offiziell eröffnen konnten.
Und also Mike, wie war denn überhaupt die Wahrnehmung für dich jetzt mit dem... Ja, Entschuldigung, kannst du gleich nochmal? Die Wahrnehmung für dich jetzt auf einmal mit diesem Hobby Geld zu verdienen, ist das für dich damals irgendwie noch schwieriger vorstellbar gewesen, als es vielleicht heute ist, wo ja Fanarbeit bekannt ist und das in allen Vereinen stattfindet, war das damals ja noch eine totale Ausnahme.
Ja, klar, für uns hier war das sowieso alles Neuland. So viele Fanprojekte bundesweit gab es aber auch noch nicht. Das war ja alles noch in den Anfangstagen der professionellen Fanarbeit. Aber jetzt groß Gedanken darüber gemacht, jetzt verdiene ich mit Fanarbeit Geld oder so? Nö, habe ich mir eigentlich nicht. Also andere Nichtsnutze der damaligen Zeit sind halt an die HWP gegangen, da habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Aber die anderen haben Shit verkauft am Hafen. Also Gott, da kann man auch Fanarbeit machen, ist alles egal. Nochmal zur Akzeptanz vielleicht, weil das war in der Tat ein großes Hindernis damals, weil die Szene der engeren Nutzerklicke in dem Raum konnte man sich ja auch nicht aus dem Weg gehen. Wie jetzt heute in diesen palastähnlichen Räumlichkeiten, wo wir uns hier befinden. Und die damals noch sehr starke Kutten Klientel aus der Nordkurve, die hat schon damit gefremdelt. Aus damaliger Sicht unverständlich. Wir sind doch selber, wir sind doch alle ganz nett, aber im Rückblick doch irgendwie verständlich, weil zwischen den einzelnen Bestandteilen der St. Pauli-Fanszene, da lagen also politisch, moralisch, von der Kleidung, vom Musikgeschmack, vom Bartwuchs, da lagen Welten. Und da war halt wirklich so die Hafenstraße verortet, die ja damals noch ein viel größeres Schreckgespenst in dieser Stadt war, als Synonym für eine bestimmte Szene. Und dann sitzen die Typen da auch noch und haben ein riesen Schaufenster und gucken den ganzen Tag raus und warten, dass einer reinkommt. Und wenn sich einer getraut hat, da reinzukommen, weil er nur mal die Bahnfahrkarte kaufen wollte, dann schwiegen erstmal alle. Und das war schon ein bisschen absurd. Also da waren im Nachhinein verständlicherweise viele Berührungsängste von Fans, die das dann nutzen wollten. Und wie ich im Nachhinein bis heute auf so Veranstaltungen komme, immer wieder noch Leute an, Mensch, Alter, ich war damals ein kleiner Butcher und bin dann da zum ersten Mal bei dir rein. Da sitzen dann da die großen Punker da tattoo, was damals auch noch nicht jeder hatte, und musste mich trauen, da was zu bestellen. Bin ja froh, dass ich es gemacht habe, aber das war nicht einfach. Das hört man bis heute.
Denkt mal an die Moderation von der Fanladenparty. Begann doch mit der Anekdote, als ich das erste Mal im Fanladen war und die ich wollte mal nach Glasgow fahren und die Antwort war, wir sind kein Reisebüro. Das war entweder ich oder Michi, ich weiß es nicht mehr, aber auch 10 Jahre später gab es Antworten, die niemanden wirklich als erstes willkommen geheißen haben.
Fico. Jetzt, wo du gerade sagst, auch Bahnkarten verkauft und so, gab es denn auch schon fest definierte Auflagen oder tatsächlich ein Aufgabenportfolio, was auch so, oder war das einfach nur ein Tresen und wer kam, wurde halt bedient oder nicht und mit was auch immer, oder war halt diese Stelle sozusagen schon so ausformuliert, dass man gesagt hat, so, wenn ihr das haben wollt, wenn du hier deine ABM-Kohle haben willst, dann muss aber auch das und das laufen und Protokolle, Pflichten oder irgendwas oder gar nichts.
Also wenn es was Ausformuliertes gab, dann habe ich das nicht zur Kenntnis genommen oder habe es nicht gemerkt oder war zu betrunken. Was Aufgetipptes, ja, was, da war da nichts zum Tippen. Computer gab es nicht, eine Schreibmaschine gab es auch nicht, da war ja nichts. Wir waren froh, da nach Wochen oder wann das Telefon da mal angeklemmt wurde. Also das ist in Sachen Kommunikation war da nicht viel. Es gab gemeinsame Teamsitzungen in der Tat mit den HSV-Fanprojektern zusammen.
Die hatten ja schon was.
Sozusagen, ja, ne? Es gab sicherlich auch schon einen Jahresbericht, aber ich erinnere mich in der Tat überhaupt nicht mehr damals mal eingeschrieben, sondern das, so wie es heute der Fall ist, das gab es so in der Ausführlichkeit noch nicht. Nee, die Aufgabenstellung ergab sich eher aus dem Alltag, weil wir ja selbst alle Fans waren. So, was wünschen wir uns denn? Wo sind denn unsere Probleme? Und da war das erste Ding, wir organisieren jetzt erstmal Auswärtsfahrten. So. Mhm. Und im Nachhinein war das auch sozialpädagogisch betrachtet ein total taktischer Zug. Bis heute. Mit das einzige Fanprojekt haben wir die Tage noch drüber gesprochen, was von Anfang an auch einen Servicecharakter mit drin hatte. Sprich, wir bieten euch was an, also ihr könnt euch hier anmelden für eine Auswärtsfahrt, das machen wir für euch und kümmern uns während der Fahrt und so um euch und somit auch Kontakt zu allen Fangruppen und Einzelpersonen zu bekommen. Also eigentlich toll, wie wir uns das damals nicht ausgedacht haben.
Aber du hast das ja 2 Jahre lang mehr oder weniger alleine gemacht, bis Immel dann irgendwann dazu kam, oder? Oder waren da schon Helfer dabei? Oder?
Ja, wie gesagt, da hing ja immer eine bestimmte Clique rum. So, das heißt, wenn ich Dressler, da gehen wir Bier holen, drüben bei Plaza, dann hat er das halt gemacht. Oder die Kohlen aus dem Keller, das war ja so ein hüfthoher Kohlenlagerraum, in dem man da runterklettern muss. Das habe ich dann irgendwann auch gesagt, du wolltest doch noch mitfahren, hier gehen wir runter. Muffkeller, da den Scheiß abholen. Nee, da lief halt logischerweise viel auf ehrenamtlicher Basis, aber jetzt die Abrechnung mit der Bahn oder damals zum Bahnhof Altona, wo das Bahnbüro war, damals hieß das noch Deutsche Bahn, da war ein Mitarbeiter, der war für uns zuständig, der hat mir die Tickets gegeben. Das habe ich alles erstmal alleine gemacht.
Müsstet ihr denn da auch Mauern einreißen bei Sachen wie zum Beispiel der Bahn, wo man ja als Fangruppierung des FC St. Pauli aufschlägt und auf einmal, keine Ahnung, da 100 Fahrkarten bekommen will? Oder war das für die okay, weil die kennen halt Gruppenfahrkarten und wer da kommt, ist denen egal?
Ja, so war das. Also ich bin dann weg vom Schalter, sondern war in einem Büro beim Herrn Naatz. Und das war ein geiler Typ. Also der war schon recht alt damals und saß in einem Hinterbüro irgendwo versteckt im Bahnhof Altona.
Der hat schon die Wehrmacht verschifft sozusagen.
Der war aber dermaßen cool, was der an Anrufen da bekommen hat und dass da andauernd Leute ins Büro kamen, während ich da nur gesessen hatte. Also der hat dermaßen Stress gehabt in seinem Alter, wirklich, und hat das alles auf die Reihe gekriegt. Und es hat auch wirklich funktioniert. Also wenn man jetzt vorstellt, das ist 25 Jahre her kaum oder gar keine elektronische Kommunikation, während man, wenn man heute sieht, was die Kollegen heute für Probleme haben, eine Zugreise zu buchen, überhaupt Plätze zu bekommen oder so. Bei mir war das ein Anruf, Herr Naz, kann ich übermorgen noch 150 Tickets nach Dortmund haben? Ja, kommst vorbei. Und hast du die kleinen grauen Pappdinger bekommen und dann bin ich dahin mit Bargeld, dann hab ich das auf den Tisch geknallt und der hat nachgezählt und Quittung und tschüss. Und heute gibt's das alles. Eigentlich hat sich alles weiterentwickelt, Kommunikation, man kann das alles E-Mail-mäßig bestellen, aber irgendwie scheint das mit der Fahrtorganisation schwieriger geworden zu sein. Damals hat's geklappt. Das größte Beispiel war ja die Relegationstour. Also Sonderzug Stuttgarter Kickers, zweites Relegationsspiel und dann das Entscheidungsspiel nach Schalke. Also wir sind morgens um 4:30 wie in dem einen Video dafür ewig zurückgekommen, Bahnhof Altena, Hacke voll nach durchgemachter Nacht und am Nachmittags im Fanland 2 komplette Sonderzüge nach Schalke ausverkauft innerhalb von ein paar Stunden. Alles mit grauen Karten und alle noch dicke Augen von der letzten Nacht, aber es hat funktioniert irgendwie.
Genau, ich habe große Angst vor der Relegation, genau aus diesem Grund. Also okay. Also ein drittes Spiel wird es nicht geben, das haben sie zum Glück abgeschafft, aber auch das erste Spiel, wir spielen ja auch noch am Anfang, würden auswärts spielen am Anfang, das macht mir große Angst, weil man kann ja nichts planen, wir wissen nicht, ob wir spielen und wir wissen nicht, wo wir spielen und wahrscheinlich relativ lange nicht. Wenn man sich die dritte Liga anguckt, ist es auch, das ist nicht klar, wer da Dritter wird. Und wenn du jetzt anfragst, ja, wir brauchen an dem Tag eventuell einen Zug, aber wir wissen noch nicht, wohin, dann, ja, vielen Dank, hier ist Ihre Warteschleife, bitte melden Sie sich wieder, wenn Sie das wissen. Und wenn ich mich dann wieder melde, kommt, ja, jetzt haben wir aber keinen Zug mehr. Also, es gibt halt auch keine Züge, wie es halt früher wahrscheinlich gab. Ja, hier stehen noch 2 Züge in Altona rum, die fahren dann halt. Und wenn kein Spiel gewesen wäre, wären sie einfach nicht gefahren oder was weiß ich. Das gibt's natürlich nicht.
Also die Abteilung früher war alles besser, zumindest was diese Bahnreisegeschichten ging.
Vor der Privatisierung.
Ja, in der Tat.
Ja, auf jeden Fall. Sebastian.
Ich fand das gerade ganz spannend, als du gerade erst gut vor 5 Minuten oder so erzählt hast, wie das so am Anfang war mit den Leuten, die dann immer da waren, weil irgendwie kam mir gerade so die Erinnerung hoch, irgendwie wie ich mit 17 oder 18 dann so das erste Mal in den Fanladen kam. Das muss dann auch so, ja, 92 gewesen sein oder so. Und ich weiß noch, ich wollte diese St. Pauli-Fans gegen Rechtsaufkleber kaufen. Wohlbehütet von irgendwo aus Bahnfeld da angedackelt und man guckte dann rein und dachte so, oh, das ist Hardcore. Es war schon irgendwie eine lustige Schwelle. Also es fiel mir nur gerade ein, weil das so total passt. Irgendwie so diese Wahrnehmung von außen. Okay, die kennen sich alle, die schreiben bestimmt alle am Millerntor-Rohr mit. War ja wahrscheinlich dann auch so halb so. Es wirkte schon auf mich erstmal so ein bisschen abgeschlossen. Also das fand ich ganz spannend gerade einfach, weil es deckt sich so in meiner Beobachtung.
Ja, wie gesagt, also im Nachhinein auch nachvollziehbar ein Raum, wo du reinkommst, dann ist ein monströser, dicker, brauner Monster-Schreibtisch, keine Ahnung, wo das Ding herkam, und da sitzt dann irgend so ein verranzter Halbpunker rum und andere Nichtsnutze, die nichts zu tun haben den ganzen Tag und gucken den an, der durch diese Tür kommt. Im Nachhinein total verständlich, dass das für den 17-Jährigen eine total scheiß Situation ist. So. Aber die harte Schule des Lebens, würde ich mal sagen. Also wenn man die Schwelle erstmal hinter sich hat, dann ist man dabei. So.
Also Niederschwelligkeit ist auf keinen Fall ein gutes Konzept für ein pädagogisch erfolgreiches
okay, Unternehmen. Okay, also wir werden wieder unfreundlicher.
Noch unfreundlicher?
Gab es denn eigentlich auch Besuche, wo ihr dann auch tatsächlich nicht nur geguckt habt, sondern gesagt habt, nö, gleich wieder gehen? Also unangenehmer Besuch von anderen oder ergab sich das schon mal gar nicht, weil die schon auch wussten, ihr seid da nicht alleine drin oder so?
Also meinst du jetzt HSVer oder was?
HSVer, Rechte aller Art,
nee.
Leute, die das doof finden, die Hafenstraße doof fanden oder?
Nein, also nichts Ernsthaftes in keinster Weise. Es gab einen versuchten Angriff mal über diese Wiese da links am Neuen Pferdemarkt, nach einem Spiel, irgendwas, keine Ahnung. Die sind aber nie bis zum Laden gekommen, die sind schon auf der Wiese aufgehalten worden von ehrenamtlichen Helfern.
Neue Gruppierung und einer pädagogischen Eingreiftruppe.
Ab und zu, das war ja noch nicht so die Laufmeile, wie sie heute ist, zwischen Schanze und Kiez, die Wohlwildstraße. Ab und zu, ja, guckte dann mal halt ein Besoffener rein, so, er hat ein Bier oder so, und dann sagt er, verpiss dich. Und, ja, also nichts Ernsthaftes. Es gab einmal eine Situation mit der Polizei, am Tag, als die neue Flora eröffnet wurde, also als die Premierentag hatte nach den Auseinandersetzungen, die dann besetzte alte, rote Flora heutzutage. Und als die Premiere war, das war während der Weltmeisterschaft 90, müsste das gewesen sein.
Ist das schon so lange?
Ja? Muss ja, weil es war ein großes Turnier und es war die einzige, die wir dann hatten in dem alten Fendern-Lokal. Und da war von wem auch immer eine Barrikade gebaut worden, da Anfang Tadenstraße, Mr. Kebab, so 10 Meter die Straße, war eine Barrikade. Hatten wir natürlich nichts mit zu tun, aber dann kam die Polizei angerannt.
Die ehrenamtlichen Helfer waren es.
Ich weiß es, ich erinnere es wirklich nicht mehr, weil ich hatte ja drin gearbeitet, wir hatten WM gucken in dem Laden, in dem kleinen Ding. Und auf jeden Fall kam die Polizei an und wollte, wie sie auch damals oft mit Demonstranten im Umgang ist, da erstmal rigoros alles abräumen, was so in der Gegend stand. Jetzt war aber, glaube ich, gerade Halbzeit von dem Spiel oder sowas. Also die Hauptrandale bei dieser Eröffnung da hinten war schon vorbei und wir waren quasi wieder an dem Laden, also wir waren auch bei der Demonstration gucken und waren dann wieder an dem Laden, um das WM-Spiel zu gucken. Und dann kam aber die Polizei und wollte eigentlich diesen schwarze Bomberjackenhaufen, der da rumstand, abräumen als die vermeintlichen Erbauer der Barrikade. Aber der Einsatzleiter wusste dann schon, oh, dann, das ist doch dieser neue Laden der St. Pauli-Fans, das sind die womöglich. Und wenn ich die jetzt alle so umhaue, wie ich es mit normalen Demonstranten gemacht hätte, hätte ich womöglich ein Problem in der Öffentlichkeit. Und da hat er gesagt, nein, 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 lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Und dann haben die uns echt in Ruhe gelassen und sind abgehauen. So, super, alle so, weiter.
Okay. Wie war sonst so der Umgang mit den Nachbarn so? Also der neue Laden, war das dann, wurde es gleich akzeptiert oder so? Oder hattet ihr da gar nicht groß Kontakt?
Nein, das war super. Da war ja der alte Kebab-Laden, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hieß damals noch nicht Mr. Kebab, sondern einfach, weiß nicht, Öl, die Rümmen, Kebab oder irgendwas. Mit denen hatten wir ja quasi einen Dauervertrag. Die haben wir groß gemacht an den Laden. Über die Redaktionssitzungen und über die Fußballmeetings. Und die hatten vor allen Dingen so einen Hinterraum, den es heute leider nicht mehr gibt nach dem Umbau und der Entkernung des Hauses. Da waren dann so geheime Meetings. Da ist zum Beispiel, sind die Flugblätter entstanden gegen Rassismus, die mit der Mannschaft zusammen entstanden sind. Die sind im Hinterzimmer von dem Kebabladen entstanden. Und ist ja heute alles verjährt, da war auch immer die Funkzentrale. Also wenn Derby war und da war hier irgendwie Action angesagt, da waren dann immer Leute, die Funkarbeit gemacht haben. Und so. Das heißt, es gab ja noch keine Mobiltelefone und sowas.
Die Polizeifunk gehört haben oder was?
Ja, ich weiß. Ist mir so erzählt worden. Die haben also Informationen gesammelt und sortiert und weitergegeben.
Dann habt ihr wahrscheinlich irgendwann festgestellt, der Laden ist zu klein, wir brauchen was Schickeres.
Genau, weil schlussendlich haben viele Leute diese Schwelle überschritten und hingen da rum, was ja auch toll ist. Und auch, es gab ja keine Lagermöglichkeit, nur ein so ein kleines Klo, ein kleiner Kühlschrank, das hat alles nicht ausgereicht, der Bürgersteig viel zu schmal. Und dann haben wir das Angebot bekommen von befreundeten Leuten aus der Polizszene, dass eben 200 Meter die Straße hoch in der Tadenstraße, die ihr Projekt aufgeben, die hatten da so eine Kooperative, wo sie auch Gemüse verkauft haben oder auf jeden Fall, ich erinnere noch, da waren irgendwelche Lagerräume für Äpfel und sowas, also irgendwann war so ein Politladen da drin und die haben uns das quasi abgetreten und wir konnten auch da als Nachmieter dann eintreten.
Okay, das war dann 92?
92, ja.
Genau, und dann kriegtest du auch schon Verstärkung irgendwie dahin sozusagen, irgendwann dann zumindest.
Ja. Von Immel.
Von Immel, genau. April 92 steht ja, im Fanladenbuch.
Immel und Marion Kowal zum
Teil. Kam April 95, das war 3 Jahre später.
Ja, es gab Verstärkung, ja. Die war aber wir haben immer noch selber geputzt und alles, ja.
Die war nur ein halbes Jahr da, Marion, wenn ich das hier richtig sehe. Und dann kam aber Hendrik dazu.
Ja, weil Marion schwanger wurde. Marion hat auf irgendeiner Fanveranstaltung einen
Belgier
kennengelernt. Also kennengelernt und des Abends weitere nette.
Und lieben gelernt auch.
Auch das. Und wurde schwanger. Und deswegen war ihre Karriere im Fanladen sehr kurz. Nämlich eben halt nur ein halbes Jahr.
Ich war in dem Jahr gerade erst nach Hamburg gezogen, war zwar ständig immer vorher in Hamburg gewesen, hatte aber noch in Kiel studiert, hatte dann inzwischen ein Jahr, dreiviertel Jahr vorher in Hamburg angefangen und hatte durch über den Übersteiger, ja schon war ich sowieso ja auch schon ständig da, man ist ja genau dies, vieles von dem, was im Fanladen sich entwickelt hat, hat ja sich ja genauso entwickelt, wie Sven gesagt hat, da hingen halt eben ständig Leute rum, so. Das setzte sich ja fort. Wahrscheinlich bis heute hängen immer ständig irgendwelche Leute rum, die übers Rumhängen dann irgendwas helfen, mitmachen, sonst was und dann eventuell irgendwann auch tatsächlich da arbeiten. Und so ähnlich war es bei mir, dass es noch dazu kam, dass übrigens, Sven, du hast mal einen Jahresbericht geschrieben, ja, auch schon Anfang der 90er. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten Jahresbericht geschrieben habe, weil nämlich das war sozusagen, da ich ja einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund hatte, waren alle, oh, jetzt mein endlich Jahresbericht so, und mach doch mal, und dann weiß ich noch, wie Sven und Imme, oh, Jahresbericht, Scheiße, ich kein Bock jetzt hier auf den Scheiße, ne? Und ja, deswegen bin ich sozusagen als rumhängende Kraft, die gleichzeitig das Richtige studierte, gefragt worden und habe im Dezember 95 dann Marions Nachfolge angetreten.
Januar 96.
Januar 96, ja, gut. War, fing aber schon im Dezember an.
Dann gab es sozusagen zwei Leute. Wie hat sich das denn dann weiterentwickelt sozusagen? Hattet ihr ja, oder, ach so, mit Imme 3 natürlich, Entschuldigung. Ich war irgendwie bei Marion, hat aufgehört, war ich irgendwie hängen geblieben. Ihr wart dann zu dritt. Also konntet ihr ja irgendwie, wahrscheinlich, irgendwie mehr machen. Also wir haben bis jetzt gelernt sozusagen, ihr habt die Auswärtsfahrten organisiert, das war auch gleich der Anfang. Ihr habt irgendwie auf jeden Fall einen Tresenverkauf gehabt von mindestens Getränken. Und
sehr gut, das muss ich wohl merken.
Also Getränkeverkauf, um irgendwie auch die Leute da zu halten natürlich. Ihr habt die Auswärtsfahrten organisiert, damit die noch hinkommen, die da nicht den ganzen Tag rumhängen, sondern vielleicht auch noch was anderes zu tun haben.
Es gab ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon den Container in der Nordkurve. Das heißt, die Spieltagsbegleitung war ja sozusagen, hatte ja noch, war sogar noch verortet durch die Zweigstelle in der Nordkurve, die ja auch sozusagen wie ein Fanladen in klein war. Im Sinne von Kartenverkauf und sonstigen Geschichten und Hauptanlaufpunkt. Das war ja Immes Baustelle in erster Linie.
Es ist bis heute bei den Frauen hängen geblieben, die Container der Nordkurve. Ist eigentlich lustig, dass ich über 25 Jahre ansehe, irgendwie ist viel gleich. Ihr habt auch damals schon, habe ich ja jetzt überlegt, Gegengrade neu gebaut. Natürlich haben wir den Fanladen hier in der Gegengrade, aber ja, also bei Stadionöffnung haben wir in der Gegengrade als einzige Fantribüne ja sozusagen keine feste Anlaufstelle, während wir den Nordkurven-Container ja noch hatten, bis es abgerissen wurde und in der Südkurve ja einen Raum haben, hattet ihr aber auch nie, ne? In der Gegengrade hattet ihr nie einen festen, nein. Obwohl da ja wahrscheinlich die meisten Leute waren, mit denen ihr was zu tun hattet, aber oder?
Ja, aber ich glaube, ich weiß auch nicht, wie hat sich das ergeben, Nordkurven-Container?
Ich glaube, das hing auch so damit zusammen, dass in der Nordkurve eher die Leute rumhingen, die nicht immer im Fanladen rumhingen. Hm. So, also wenn wir mit denen Kontakt haben richtig. Wollen als Fanprojekt, dann müssen ja. wir uns da zeigen am Spieltag. Die Gegengrade, ach, die kennen wir eh alle.
Und die Fanclubs waren auch in erster Linie noch in der Nordkurve. Also das Wenige, ja. was an Fanclubs gab, kam eigentlich ursprünglich fast komplett aus der Nordkurve.
Das war dann schon so sehr sozialpädagogisch, hört sich das an. Wir gehen dahin, wo die Leute sind und so. Also es war schon
ja
nicht stand bestimmt in irgendeinem Konzept.
aufsuchende Straßensozialarbeit. Genau. Ja, so hieß es doch.
Hinzu kommt natürlich auch das Merchandising-Geschäft, was ja. wir damals aufgezogen haben, ohne das Wort zu kennen.
genau.
Nee, aber das hat in der Tat dann Ausmaße angenommen, ja. weil wir auch Versand gemacht haben.
Stimmt.
Also wirklich.
Ich musste sehr lachen,
als ich das ersten Faltblatt über, was man dann Katalog nennt oder so. Aber das hat Ausmaße angenommen, wo dann wirklich auch Arbeit entstand.
Ich musste über das Bild Nummer 214 im Stickeralbum doch sehr lachen, nämlich über diesen Pullover, den wir, glaube ich, mit Deutschrock damals gemacht haben.
Ah, ja, ja, ja.
Der ja sozusagen der aktuellen Skimaske, nennen wir sie mal, sehr nahe kam. So, und das war, muss so 95, 96 gewesen sein, dass wir tatsächlich so hochprofessionell mit Deutschrock uns hingesetzt haben und eigene Klamotten, also abseits von denen, die es ja bis dahin schon gab. Letztendlich muss man ja sagen, dass das die Geburtsstunde für alles war da. Was Klamotten, Fanartikel und sowas gab.
Ich meine, war glaub,
beim Verein wissen wir noch selber, wie es damals gab. Die beiden Rentner mit einem Schal und
die Macht vom Millerntor Deutschland.
Ja, genau.
Ja. War das dann eher quasi dein Baby sozusagen?
Nö, das gab es vorher schon. Wir haben es dann sozusagen mit, musst du alles sehen. Also mehr Personal, größere Räume, mehr Angebote. Es wuchs halt alles. Ich weiß, dass es massive Streitereien in Anführungsstrichen mit unserem Trägerprojekt gab, wie viel in den kaufmännischen Bereich, nämlich den Verkauf, gesteckt wurde an Arbeitszeit und wie viel in die dann doch eigentliche sozialpädagogische Arbeit. Die Debatten sozusagen, dass natürlich auch der Verkauf von solchen Artikeln sozialpädagogische Arbeit ist, weil es ja Kunden bindet und an uns bringt sozusagen, mit den tatsächlichen Sozialpädagogen, den Vollausgebildeten, war immer relativ anstrengend.
Aber die vollausgebildeten Sozialpädagogen waren die HSV-Kollegen?
Ja. Sozusagen. Die hatten alle komplett ihre Ausbildung.
Genau, und die haben das...
Ich habe meine ja sogar erst abgeschlossen, nachdem ich aus dem Fernhandel wieder weg war.
Und die haben das alles anders gesehen, sozusagen. Schließe ich jetzt irgendwie aus.
Also ich würde sagen, Dieter war sozusagen ein bisschen der Mittler zwischen den Welten. Also Genevieve war, glaube ich, eher so, die war ja auch eine Zeit lang doch mal für den Fanladen irgendwie zuständig.
Genevieve ist eine Kollegin aus dem HSV-Fanprojekt, die da auch heute noch arbeitet.
Und ich glaube, Joachim war derjenige, mit dem man sich am meisten, also später noch Steiner, aber das war ja auch schon nach deiner Zeit, glaube ich, oder Steiner war, hast du gar nicht mehr. Da gab es schon sehr massive inhaltliche Debatten über den Ansatz der Arbeit, unserer Arbeit und der Ansatz, der beim HSV gemacht wurde. Also sehr massive Debatten.
Joachim ist ein Kollege aus dem HSV-Fanprojekt, der jetzt dort seit kurzem, seit 2 Jahren, glaube ich, nicht mehr arbeitet, aber jetzt Fanbeauftragter direkt beim HSV ist. Also auch tatsächlich
auch interessant, auch noch in welchem Alter man nochmal Fanbeauftragter wird, ne?
Wolf und dann ich melde mich hier, weil ich finde das so total spannend, so die Merchandise-Geburtsstunde so. Und dann Dieter Behnisch ist der Geschäftsführer von Jugend und Sport, der ja diese beiden Projekte, ist er immer noch Vereinsvorsitzender, glaube ich?
Er ist Geschäftsführer.
Geschäftsführer, okay. Ich habe mal irgendwie in so einer Putzarbeit irgendwie beim Verband Kinder- und Jugendarbeit, die auch mal die Buchhaltung irgendwie für einen Fanladen gemacht, so eine Kiste gefunden, wo immer Thomas Wenger, der da ein Kumpel von mir ist, aus Franken kommt und sagt, nee, schmeiß sie weg, das gehört. Und ich denke, boah, hier ist bestimmt ein kleiner Schatz drin, aber darum geht's nicht. Ihr habt gesagt, damals Merchandise. Gibt's da Vergleichsmomente? Könnte man eine Bilanz gucken? Weil es gibt ja, St. Pauli ist ja der, jo, ihr mit eurem Totenkopf-Merch, ihr seid ja der blöde Scheiß-Merch-Verein oder so, keine Ahnung. Gibt's da, könnte man vergleichen, HSV-Projekt, was haben die verkauft an Sachen oder wo
die
ist?
Die hatten ja nichts.
Die hatten nichts, die durften auch nichts, haben nichts
verkauft. Nee, durften, das war nicht Teil ihres Konzeptes.
Okay.
Das ist bis heute nicht. Das hat sich bis heute nicht groß verändert. Die haben jetzt irgendwie vor kurzem mal so ein Pullover Love Hamburg Hate Fascism gemacht oder so. Ich glaube, das war meines Wissens so das erste und einzige, was die gemacht haben und so ein paar Mützen. Aber genau, die fahren einen komplett anderen Ansatz, wie man das macht, als wir. Oder
das ist tatsächlich ja auch
fast alle anderen Fanprojekte.
Das war ja jetzt kein bewusstes, wir tragen jetzt Merchandising in den Fußball, sondern dadurch, dass es ja diese Verlinkung oder Herkunft aus der Musikszene, was Fanscenes und sowas angeht, das hat sich ja von selber mit einer großen Eigendynamik entwickelt.
Es war ein Freiraum, der existiert hat und nicht irgendwie mit einem
Konzept. Genau, er war nicht besetzt beim HSV, war der natürlich schon vom Verein viel stärker besetzt.
Ja, das kam einfach aus dem Selbstorganisieren. Wir haben selber Bock auf coole Klamotten, irgendwie was mit FC St. Pauli drauf. Das gab's ja nicht. Und dann kam von Zardos halt das Volker Hör die Signale T-Shirt, dann das erste Gegenrade-Shirt. Und so kamen dann halt immer mehr Ideen. Da kam hier Ivo dann irgendwann mit dem Zecken-Shirt. Und das waren eher so, da haben wir Bock drauf. Und dann fragt der andere, ja, mach da ein paar mehr. Und ja, daraus entwickelt sich das. Da war nie der Plan, wir machen jetzt hier Sozialarbeit durch Verkauf oder so. Das hat sich einfach
der
so
erste Bars gab es im Fanladen. Der erste hier Seidenschal, hier No One Likes Us, We Don't Care. Irgendwie, ja, oh, jetzt machen wir mal einen italienischen Schal und so. Da war eine Menge Euphorie in den Artikeln. Ja, das war schon.
Und die Aufkleber mit der Briefwaage, ne? Mit
ach 50 ja. Stück. Genau. 50 Stück auf der Briefwaage abhängen.
Wisst ihr noch, wie viel Gramm?
War ziemlich genau, oder? 47 oder sowas so, kann das sein? Weiß ich nicht mehr.
Aber das wird heute noch so gemacht. Also Ben wiegt seine Aufkleber immer noch.
Ja, aber wenn dann einer, der die Schwelle sich getraut hat, da waren dann auch Typen, die haben dann nachgezählt, das sind nur 48. Da willst du, Spinner, ey.
Ja. Und die wollten auch immer alle, vor allen Dingen, als es Aufkleber waren, wollten immer alle Spuckis haben. Nein, das sind keine Spuckis, das sind Aufkleber. Aber wenn du gefragt hast, was Neues ist, das darfst du natürlich auch nicht vergessen, so wieder ein paar zum HSV, die U16-Fahrten, was heute U18 ist, begann sozusagen. Marion hat das, glaube ich, mit Imbe die erste Fahrt gemacht, nach Leverkusen, wenn ich glaube ich mich entsinne.
Vieles war anscheinend Herbst. Die erste Fahrt nach Leverkusen. Das haben
wir gerade. ich meine, das können muss immer Marian korrigieren. Ich meine nach Leverkusen im Herbst 95. So, und das wurde ja sozusagen, weil das ja auch durchaus erfolgreich war, natürlich dann auch als sozialpädagogische Arbeit natürlich bestens verkauft, ne? Bis hin zum gemeinsamen Fahrt nach Bordeaux 1996, weiß ich gar nicht mehr. Da musstest du unsere heutigen Ultras fragen, die ja zum Teil damals als U16er irgendwie mit uns gemeinsam mit HSV-Fans nach Bordeaux gefahren
sind. Ist das nicht die Fahrt, wo Hanul mit gewesen ist und das Osame sozusagen?
Da ist das Osame entstanden, okay, und zwar im Bordeaux-Stadion, ja. Genau, das haben wir. Zumindest wurde es da erstmals gehört. Und da Hanul mit war, ist der Gedankengang der dann relativ einfach.
Sebastian, du hast dich schon vor Minuten gemeldet.
du hast vorhin gesagt, irgendwie im Gegensatz zur HSV-Fanarbeit, die irgendwie sehr anders war. Kannst du das ein bisschen ausführen? Weil das finde ich ganz spannend, diese unterschiedlichen Ansätze.
Naja, so grundsätzlich würde ich sagen, der HSV hat in erster Linie aus dem Entstehungsgrund seines Projektes vornehmlich mit gewaltbereiten Jugendlichen gearbeitet. Das war Aufgabe sozusagen. Es war ja auch die Gründungszusammenhänge vieler Fanprojekte. Da wir von vornherein ja keine gewalttätigen Jugendlichen hatten, nie.
Bis heute.
Ehrenamtliche Helfer.
Genau. Fehlte uns sozusagen die Zielgruppe ein bisschen. Und das war sozusagen der Grundunterschied, dass im Grunde genommen ja Fanarbeit eine ganz andere Geschichte war. Es war Entwicklungsarbeit für den gesamten Verein mit Bestimmungen, teilweise Auswärtsfahrten, Verkauf, sonst was. Im Grunde genommen irgendwie alles, was den Verein und die Fans angab, fand in diesem Fanladen statt. Während das beim HSV ganz klar getrennt war, auch damals schon. Ne? Es gab irgendwie, ich weiß gar nicht, was die anderen Fans, wie sie sich organisiert haben.
Die hatten diesen Dachverband der HSV-Fanclubs als Machtding.
Ja. So, ja. Richtig. Und das Fanprojekt hat sich, wie gesagt, ausschließlich mit den Hools beschäftigt. Und bis hin dazu, dass ja auch Hooligans ehrenamtliche Tätigkeiten im HSV-Fanprojekt gemacht haben, was dann durchaus ab und zu Diskussionen geführt hat, die auch nicht wirklich zielführend waren.
Da hast du dich am Wochenende davor Hermann irgendwie geboxt und musstest dann irgendwie einen Reiseabrechnungszettel in die Zentrale bringen und dann steht dann der Typ und Alter, das ist unser ehrenamtlicher, ja, Alter. Ey.
Also das ist...
Die hatten halt eine fest organisierte große Hooligan-Szene, um die sie sich kümmern. Das war ja ihr Auftrag, die auch oft im Knast saßen. Die hatten dann halt Projekte, wir spielen Fußball im Knast und halt so eine Arbeitsnummer, die sicherlich auch wichtig ist, aber die bei uns A zum Glück nicht notwendig war, beziehungsweise wir dann eher präventiv tätig waren. Bei denen war das Kind ja schon, was Gewalt und so betrifft,
tief in den Brunnen gefallen.
Aber was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass das HSV-Fanprojekt auch eine ganz andere Entstehungsgeschichte hat. Du hast es halt kurz gesagt, ja. Nachdem Adrian Malaika, Werder-Fan, der umgebracht wurde sozusagen, wurden halt die beiden Fanprojekte Bremen und HSV oder damals halt Hamburg noch genannt, gegründet. Also quasi von oben herab, hier ist jemand umgebracht worden, wir haben ein ganz klares Gewaltproblem, gegründet worden und wir kommen nur mit Polizei nicht weiter. Wir müssen halt auch irgendwie einen präventiven Charakter oder einen sozialpädagogischen Charakter hier mit einbringen. Also von oben den Fans aufgestülpt, wenn du so ein bisschen willst. Während es, wie wir gerade so kurz angerissen haben oder auch länger angerissen haben, bei St. Pauli halt ganz klar von unten kamen. Die waren halt Fans und Sven war Fan und wurde dann da irgendwie hochgehievt. Und ich finde, das ist ein Unterschied, den man noch bis heute merkt. Nicht nur im Unterschied zum HSV, sondern im Unterschied zu vielen anderen Fanprojekten. Also zum Glück sind nicht andere Fanprojekte aufgrund eines Todesfalls eines Fans gegründet worden. Aber es ist halt gegründet worden, weil die Behörde oder die Stadt oder wer auch immer, der Verein meinetwegen auch, sich überlegt hat, so, wir müssen jetzt auch noch was anderes machen. Wir wollen meinetwegen auch was Sozialpädagogisches anbieten, während mir sonst kein anderes Fanprojekt bekannt ist, wo es so ganz klar aus der Fanszene gekommen ist, dieser Wunsch, sich so zu organisieren, sondern die haben dann halt sowas gemacht, die Fans wie beim HSV oder den Dachverband der Fanclubs oder so, die haben einen anderen Weg eingeschlagen und nicht gesagt, wir wollen ein Fanprojekt gründen, was ja am Anfang auch nicht so war, aber relativ schnell dann dahin gegangen ist.
Aber passt das nicht dann auch ein Stück weit zu dem, was du am Anfang meintest? Diese Beharrlichkeit, keine Ahnung, also dieses Verweilen in der Fanszene oder im Vereinsumfeld nach der Fanladenarbeit. Wenn du als Fan in dem Verein oder in dem Laden oder in dem Kontext anfängst, ist es ja auch eine ganz andere Diskussion quasi dann hinterher, als wenn du mehr oder weniger von außen oder von oben dazukommst und du quasi nicht vorrangig St. Pauli-Fan bist und dann irgendwie sozialpädagogisch arbeitest, sondern Sozialpädagoge bist und dann irgendwie beim HSV arbeitest.
Wiederholst du 1:1 die Diskussion, die wir die ganzen 90er Jahre geführt haben. Irgendwie. Ihr seid viel zu viel Fan und viel zu wenig, ihr habt viel zu wenig Distanz zu eurer Zielgruppe. Damals haben wir auch noch getrunken auf Auswärtsfahrten, mitgetrunken, so, das, die Diskussion gab es Jahr ein, Jahr aus, bei jedem Zuwendungsbescheid. Wahrscheinlich Dieter musste wahrscheinlich das 1000-mal sonst wo erklären, warum das vielleicht trotzdem gut ist und so weiter, aber ja. Das war der Hauptunterschied, klar.
Aber dann, wenn die uns beobachtet haben auf Auswärtsfahrten, wir hatten ja teils auch riesige Mobs mit dabei, dann kannst du auch die Polizei fragen. Nee, wenn St. Pauli kommt, da die Fanbetreuung, die haben ihre Leute aber gut im Griff. Ja klar, wir hatten ja auch den Gruppenfahrschein. Nee, also das lief dann, wenn bei anderen Vereinen der Sozialarbeiter so nebenher lief und beobachtet, weil wenn die Hut sich anfangen zu kloppen, was soll der vollwertige Sozialarbeiter da machen? Aber bei uns war das alles schon... Das war auch piesig.
Meine, war halt eine riesige Akzeptanz.
Ja.
So, dadurch, dass natürlich auch diese Szene nicht so autonom nebenher lief. Wir hatten natürlich schon 2, 3, ne? Wissen wir ja alle. Aber der große Mob halt eben, der war so ein bisschen, wo ist das Fanladenabteil? Wo ist der Fanladen? Wo ist der Fanladen am Stadion? Und so weiter. Und das war ja sogar auf dem Flugbett dann immer, wenn irgendwas ist, dann sind wir da und da. Das funktioniert
bis heute,
einfach.
Bis heute machen wir heute immer noch so. Das ist echt
viel. Aber ihr dürft nicht mehr trinken dabei.
Was übrigens dazu geführt hat, dass ich ja einmal mein Amt zur Verfügung gestellt habe.
Weil du nicht mehr trinken durftest?
Nein, weil mich die szenekundigen Beamten des übermäßigen Alkoholkonsums bezichtigt hätten. Was in dem Fall definitiv, also es war häufig der Fall, aber da war es definitiv nicht der Fall. Oberhausen, Hippiefahrt 1998, 99, du warst glaube ich gerade weg so irgendwie. Es war relativ frisch und dann gab es halt Ärger auf dem Bahnhof so und dann... Ich lief halt rum irgendwie, ne, wie halt Hippies dann so, es sah ja natürlich auch skurril aus und dann hatte man halt ein Bier in der Hand, klar, war auch nicht, war glaube ich das 2. oder 3. Und da gab es, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, ich weiß auch gar nicht, ob diese ganzen Briefwechsel noch im Fanladen existieren, da gab es dann halt irgendwie Beschwerde von der Polizei hinsichtlich sozusagen des Einsatzes des Fanprojektes, des Fanbeauftragten und als Fanprojekte Mitarbeiter konnten sie uns ja gar nichts und als Fanbeauftragten dachten sie, könnten sie über den Verein uns ein waren wir nicht Angestellter waren, aber das sozusagen das zur Verfügung stellen der Position war schon zu Papier gebracht. Weil das mit den SKBs irgendwie nicht wirklich funktionierte lange Zeit. Schnulli und
Bibo.
Bibo.
Schnulli und Bibo. Weil der aussah wie Bibo oder?
Weiß nicht mehr. Haben die sich selber so genannt?
Ja.
Das ist lustig, weil die haben heute auch noch alle Spitznamen. Ja. Haben wir uns heute noch im Büro drüber unterhalten, dass die alle Spitznamen haben und wie absurd ist eigentlich.
Bibo war der.
Mit der Glatze. Ja, Schnulli, der Bibo hatte so.
Welches nennen hier jetzt Streife und Karo-Viertel und sonst? Das ist Schnulli, okay. Ja. Und andere waren ein bisschen Pocken, da habe ich, ne?
Nee, das ist Schnulli. Das ist
Schnulli. Also, wer die besten Beschreibungen von Schnulli und Bibo in die Kommentare schickt, kriegt den nächsten Übersteiger sonst, ja.
Mir fiel nur eben gerade ein, bei Gründung eines Fanprojekts, gab es eigentlich jemals Namensüberlegungen oder war schon gleich klar, das Ding heißt Fanladen?
Der Schnulli und Bibo waren ja schon weg. Nee, ach du meinst für den Laden? Ja, genau. Ich dachte für uns. nee, in der Tat überlegt man natürlich, wie nennt man das Ding?
Weil am Anfang hattet ihr ja eigentlich noch gar nichts zu verkaufen in dem Sinne. Bis auf
nee, aber Fanladen kommt dann automatisch aus der politischen Ecke. Kinderladen, Infoladen. Und deswegen hieß das jetzt nicht Fanprojekt Shop Fahrt Booking Station oder weiß ich nicht. Fanladen.
Was ja bis heute dazu führt, ne, dass ihr als Fanshop wahrgenommen werdet.
Ja, also ich finde den Laden, ach den Laden, den Namen weiterhin super und finde es gut, dass wir nicht Fanprojekt St. Pauli heißen, aber es gibt Tage, da verfluche ich. Da verfluche ich euch alle dafür, dass ihr euch so genannt habt. Aber wirklich, es ist so schrecklich, wie viele Mails ich einfach nur mit deiner Shop-Adresse, Hendrik, sozusagen einfach nur kommentarlos, das ist wahrscheinlich, die müssen nicht mehr über die Schwelle kommen, um eine dumme Antwort zu kriegen. sondern es wird einfach nur noch kommentarlos dieser Link zurückgeschickt, was natürlich überhaupt nichts bringt, sondern man kriegt eine 3-seitige Mail als Antwort, welche Nummer sie denn jetzt in welcher Größe wie bestellen könnten, und das hätten sie doch auf unserer Internetseite gesehen und so. Also da verfluche ich das natürlich teilweise, dass man nicht Fanprojekt heißt. Das wäre natürlich viel einfacher.
Aber wäre es nicht ein Zeitpunkt, mal über eine Neufirmierung nachzudenken, so wie Sven es suggeriert hat, so Richtung, was sagt man denn heute? Service Shop oder
Fanservice? Ich will vielmehr ein Provisionsmodell einführen. Schön Affiliate-Links.
Nee, also das finde ich überhaupt nicht, dann, dass man den Namen ändern sollte. Ich finde das Konzept ja auch weiterhin so super und einfach passend auch zu St. Pauli und der Fanszene, dass wir eben halt auch nicht nur ein Fanprojekt sind. Also wie wir ja jetzt kurz beim HSV so ein bisschen gestriffen haben, ist es ja eigentlich bei, ich glaube, es gibt jetzt 52 Fanprojekte in Deutschland, aber nagel mich jetzt nicht auf 5, 6 fest, ob es genau stimmt. Da unterscheiden wir uns halt in, glaube ich, in zwei Sachen ganz stark. Das ist das eine, dass der Fanbeauftragte eben angestellt im Fanprojekt ist, inzwischen ja sogar bezahlt vom FC St. Pauli, weil es auch eine Lizenz Lizenzauflage ist, dass er in der zweiten Liga mindestens ein, in der ersten Liga mindestens zwei voll beruflich hauptamtlich bezahlt und somit der FC St. Pauli eine Stelle dem Verein Jugend und Sport zur Verfügung stellt und der eben das dann wieder weitergibt. Das ist der große Unterschied. Und der zweite große Unterschied ist halt eben dieses Service-Ding, was viele Fanprojekte nicht machen. Die bieten dann meinetwegen U16, U18-Fahrten an, wie Hendrik gerade gesagt hat, was wir auch machen. Aber eben sonst keine Fahrten für alle Fans, wie wir das machen. So, wo jeder Hans und Franz aus Bahnfeld, der sich über die Schwelle traut, weil du das gerade gesagt hast, Bahnfeld, es ist ein Synonym für irgendwer kann reinkommen und sich einfach anmelden und nach Karlsruhe mitfahren. Das unterscheidet uns halt ganz, ganz stark von einem normalen, in Anführungszeichen, Fanprojekt. Und was wir auch weiterhin, auch wenn wir das natürlich auch manchmal verfluchen, sehr, sehr gut finden und eben auch zu einer immer noch sehr, sehr hohen Akzeptanz führen. Und wenn wir das vergleichen mit anderen Vereinen, glaube ich auch zu einer viel höheren Akzeptanz führt, als es bei vielen, vielen anderen Vereinen ist, sowohl zu Fanbeauftragten als auch zu Fanprojekt.
Ich verstehe das umgekehrt auch null. Also irgendwie, ihr habt das offenbar intuitiv dann am Anfang gleich richtig gemacht, aber ich verstehe diesen Ansatz nicht, da von außen zu kommen und irgendeinen Sozialarbeiter oder so dahin zu setzen und zu sagen, du betreust die jetzt, da brauchst du ja Jahre, bis du irgendwie Kontakte aufbaust und
mit Leuten. Also so ist es ja auch nicht bei allen. Also das muss man schon so sehen. Das sind schon oft Fans des Vereins, die das dann machen. Also es sind manchmal auch einfach nur Fußballinteressierte, die jetzt nicht an einem Verein hängen. Mhm. Es sind manchmal auch tatsächlich Fans von anderen Vereinen, die da arbeiten und das machen. Das ist aber Fanprojekt sozusagen. Fanbeauftragte, das sind halt eigentlich zu 100% Fans des Vereins, die da
irgendwie... Oder ehemalige Torwarte, Stadionsprecher und sonstige.
Das gibt es
Ex-Arbeitslose.
Aumann und Ingo Hertz oder auf
wie Spielzeit. In den 90ern, weiß ich wie lange noch, gab es ja die skurrilsten Kombinationen. Weil da war ja auch schon die Vorgabe, dass die Vereine Fanbeauftragten benennen mussten. Und da gab es ganz wirre Kombinationen. Sie haben einfach irgendjemanden gesucht, der nicht bei drei auf dem Baum war. Also.
Ja, es gibt aber inzwischen auch Ex-Profis, die sich da echt tatsächlich einfuchsen. So. Rüdiger Vollborn bei Leverkusen ist so einer.
Wolfsburg?
Ja, Ballwanz.
Genau,
bei Wolfsburg. Die beiden sind so, komisch, dass es jetzt beides, fällt mir jetzt erst auf, dass das so Werksvereine sind. Die sich da tatsächlich, also die, glaube ich, am Anfang vielleicht was mit Fans zu tun hatten und sich da irgendwie mal drei Leute kannten, das kann ich gar nicht beurteilen, aber die sich da auf jeden Fall eingearbeitet haben und natürlich eine hohe Akzeptanz in der Fanszene haben, logischerweise, weil die Leute sie kennen.
Ja, und die haben eine 1-zu-1-Betreuung auch in Wolfsburg. Das ist ja total geil.
Aber die auch sehr kritisch gegenüber Polizei sind und so, die, glaube ich, nicht da alles abnicken. Also zumindest so, wie ich die jetzt kennengelernt habe. Jetzt Reinhold Aumann und Ingo Hertz sind. Heißt er Reinhold? Nee, Raimund.
Raimund. Aber der ist das doch auch schon seit 15 Jahren, oder?
Ja, aber der hat ja jetzt zum Glück ein paar Kollegen, die sich, sich auskennen.
Dass der das immer noch macht, wundert mich halt.
Ja, wann fing das denn bei euch an, dass ihr mit der Polizei reden musstet? Und war das am Anfang irgendwie auch ein Thema? Also, dass man überhaupt mit denen redet? Oder gab es auch Leute, die gesagt haben, wir können mit denen gar nicht reden, sehen wir gar nicht ein?
Nee, das war eigentlich früher überhaupt kein Problem. Also auch die, als die SKB Geschichte installiert wurde, das war ja auch erst wesentlich später, als eben mit diesem benannten Schnulli und Bibo, die waren oft im Fanladen, es gab eigentlich keine Berührungsängste, es gab überhaupt nicht diese Aversionen, also war die, gar kein Thema.
Die wuchsen erst dann sozusagen, man könnte im Nachhinein sagen, das war wohl eine vertrauensbildende Maßnahme derenseits, als dann sozusagen die ersten Sachen passiert sind, wo man nicht so ganz genau wusste, was da jetzt polizeiseitig passiert war. So. Mhm. Da wurde dann sozusagen erstmals laute Zweifel, auch an den Personen, weil die natürlich dann, wenn auswärts oder hier irgendwas passierte, und sie waren ja halt eben nicht nur szenekundig, sondern sie waren sogar auch szenebekannt. Ne? Schnulli und Bibo kannte eigentlich fast jeder, da machten sie auch kein Geheimnis drum. Der berühmte, die mit der, weißt du es nochmal, die mit der Jacke sprechen sozusagen, irgendwie, das war bei, kannte jeder. Und die erste Diskussion richtig groß kam dann erst Ende der 90er groß auf. So. Die hat dann, wurde dann doch massiv geführt, ob sie dann im Fanladen willkommen wären oder nicht wären. Das hat sich dann relativ stark dann ja irgendwie in die andere Richtung entwickelt, aber auch, ob das jetzt an ihren Personen lag oder an ihrem Dienstauftrag oder ihrem Vorhaben so weiter, irgendwann gab es da halt sozusagen dann doch eine etwas größere Schwelle. Aber am Anfang war es wirklich echt so, jo, sind halt zwei Polizisten und fertig. Komisch, wie wenig Misstrauensch man eigentlich war damals. Aus dem Zusammenhang, wo man eigentlich herkam. Mhm.
Aber gab es schon, also ich habe ja nun auch viel mit Polizei zu tun, das ist aber alles, das hört sich ja jetzt eher nach, naja, nicht Smalltalk und befreundet an, aber irgendwie eher so nebenher Gespräche und nichts Protokolliertes, Offizielles und so, so wie es natürlich heute ist. Also ich treffe mich protokolliert und so mit denen, wenn überhaupt. Oder nicht, wenn überhaupt, ich treffe mich mit denen und das wird dann, es ist ein offizieller Rahmen sozusagen. Wann kam sowas? Kam das noch zu eurer oder zu deiner Zeit dann? So Sicherheitsbesprechungen und Vorspielen?
Ja, Sicherheitsbesprechungen gab es irgendwann, hast du die eingeführt?
Naja, die habe ich dann erst eingeführt, als wir dann, also als ich hier rüber gewechselt bin. Vorher gab es sowas Institutionalisiertes, vielleicht mal vor einem Derby gab es mal eine Runde außer der Reihe, aber nicht so in der Regelmäßigkeit, wie man das heute macht.
Also muss man ganz klar sagen, das ist ja auch eine klassisch sozialpädagogische Geschichte. Also die Diskrepanz.
Sicherheitsbesprechung?
Nein. die Definition der eigenen Rolle gegenüber dem Klientel, um im Fachjargon zu bleiben. Ne? Also der Auftrag der Polizei und der Auftrag der Sozialpädagogen steht ja im kompletten Widerspruch zueinander.
Nein, Herr Lüttmann, es steht genau im Gleichen. Wir wollen alle, dass es ein friedliches Spiel wird.
Genau, das ist uns allen gut. Das wollen wir, dass es uns allen gut geht auch. Ne? So, da muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, dass damals, als Sven aufgehört hat und dann ja irgendwann Michi noch als kam und der auch mit einem ganz klaren sozialpädagogischen Hintergrund kam.
Michi Thomsen kam im Juli 98.
Ja.
Vom HSV, oder?
Er hat ein Praktikum da drüben gemacht. Das ist ja immer die geile Geschichte. Er hatte, war nie HSV, aber er hat ein Praktikum im HSV-Fanprojekt gemacht, was durchaus zu einigen üblen Geschichten geführt hat, weil ihm das immer sozusagen nachgesagt wurde, dass er HSVer wäre.
Bis heute.
Bis heute, genau. Nein, aber der hatte natürlich auch einen ganz anderen Hintergrund, auch glaub, beim HSV wahrscheinlich auch ähnlich, weil die natürlich im Arbeiten mit gewaltbereiten Jugendlichen und Polizei, da ist halt dieser Widerspruch auch viel deutlicher. Während bei uns hat sich halt so eine Gemengelage ergeben, wo man erstmal anscheinend nicht misstrauisch war. Das ergab sich halt sozusagen. Dann, da war dann irgendwie die Schwelle doch deutlich größer, bis hin zur Diskussion über Ladenverbot und ähnlichen Geschichten. So. Und ich glaube, das ist nachher mit Heiko nachher, schade, dass er nicht hier ist, hat das eine ganz andere Dimension, glaube ich, noch angenommen, oder?
Ich glaube aber auch, das hat damit zu tun gehabt, dass ungefähr bis Ende der 90er Jahre das ganze Thema Fußballgewalt hier bei uns auf dem Kiez ja gar keine Aufmerksamkeit erfahren hat. Sie war ja da, das weiß ja jeder, aber es hat keinen interessiert, hat auch die Polizei nicht interessiert, weil das im Rahmen der normalen Kiez-Auseinandersetzungen einfach, ja Gott, da prügeln sich andauernd Leute. Dann am Wochenende sind es dann eben auch mal ein paar Fußballfans. Irgendwann kam dann mal ein Federwagen, hat die Scherben weggemacht, aber es gab so gut wie keine Festnahme oder so. Es gab auch keinen medialen Aufriss. Erst Ende der Jahre, dann auch mit Aufkommen von Internet und sowas, Ende der 90er, wurde das ja größer, dadurch auch bekannter, dadurch auch wuchsen die Probleme dann auch mit Polizei. Vorher hat das alles keinen interessiert, ergo hat sich die Polizei auch nicht für uns interessiert und wollte da keine Täterverfolgung aufnehmen. Im Gegenteil, die ersten SKBs, die haben sich manchmal Sachen angeguckt und erst wenn es zu doll wurde, hey Jungs, jetzt ist mal gut, so, ne, der hat genug. Das lief alle, ohne den halt festzunehmen. Ne? Die haben so ein bisschen Schiedsrichter gemacht, aber es hat alles keinen interessiert. Also gar kein Vergleich mit heute, was diese Aufrüstung in der Tat, also richtig mit Klamotten, als auch medial auf beiden Seiten, war überhaupt kein Vergleich.
Muss man natürlich auch, Lance 98 ist ein schöner Knackpunkt dann wahrscheinlich, ne?
Durchaus, das kann damit, ja.
WM-Ereignisse, ja. Wo wir auch massiv interviewt wurden. Da waren ja Dieter und ich auf der Seite 2 der Zeit.
Hängt immer noch bei Dieter im Büro. Ja,
sieht auch immer noch ein bisschen so aus, als ob ich sein Klientel bin und nicht sein Mitarbeiter. Ne?
Du hast vor allem, wo es schon um Bier bei der Arbeit ging, du hast irgendwie so eine Flasche Astra direkt vor dir stehen. ob sie voll oder leer ist, weiß ich nicht so genau, aber sieht schon. Ja, genau. Oder er ist dein Klientel. Das ist an dem Bild nicht so richtig zu erkennen, würde ich behaupten.
Ein Punkt, wo wir bei Service ja schon waren, war, wir hatten es letztes Mal, glaube ich, bei der Milan for Raw Sendung schon. Ich war zu der Zeit ja noch in Bremen. Das heißt, für mich war das Wichtigste am Fanladen überhaupt der Anrufbeantworter.
Mhm. Wer ist denn Mike aus Bremen war. Ja, Mike aus Bremen, wieder alles klar machen. Okay.
Ja, ich habe ja auch brav Leserbriefe an Übersteiger geschrieben.
Das auch, ja.
Nee, aber das war wirklich tatsächlich für mich die Informationsquelle. Es gab ja kein Internet. Und wurde das verlangt? Seid ihr da drauf gekommen? Oder wie kam das Ding? Und das waren ja dann teilweise 3, 4, 5 Minuten Monologe, die ihr da drauf gelabert habt.
Ja, also in der Tat, es gab kein Internet. Man hat auch nur eine Telefonleitung gehabt. Das heißt, man konnte nur einen da mit Infos beglücken. Und so haben sich viele angewohnt, nachts anzurufen, sich einfach das Ding abzuhören, wo dann eben die Fahrt nach da für 25 Mark und
so. Hallo, hier ist der Fanladen St. Pauli, Tarnstraße 93 in 22767 Hamburg. Wir haben von Dienstag bis von 15 bis 19 Uhr geöffnet, sowie vor und nach den Heimspielen. Der Sonderzug nach fährt ab Altona Hauptbahnhof Harburg.
Super, sowas sage ich immer noch da drauf.
Aber ich weiß gar nicht mehr, irgendwie Zettel schreiben war auch und dann hat man sich versprochen und dann musste man wieder von vorne anfangen und bis nachher waren nachher auch echte Witzansagen. In richtig schlechten Zeiten hat man ja auch richtig Scheiße drauf gesprochen, ne? Wo man irgendwie, weiß nicht mehr, was da los war.
Mike hat da ja ständig angerufen. Ja. Der muss es ja am besten wissen.
Nee, gelacht habe ich da nie. Ich habe höchstens geweint. Ja, okay.
So, das rote Telefon. Das rote Telefon.
Das rote?
Das war ein rotes Telefon mit schwarzen Tasten.
Aber irgendwann hattet ihr 2 Nummern wahrscheinlich. Doch zu deiner Zeit?
Nee. Ob, du meinst die ich jetzt nicht öffentlich sagen darf, Nummer?
Ja, genau. Also jetzt gibt es ja 2 Nummern.
Aber
also
die gab es die schon.
Und als ich im Fanladen angefangen habe, das ja jetzt auch
die Faxnummer
oder schon. Nee, das ist eine dritte. Oder
dann war die Faxnummer die zweite Nummer.
Gibt es noch einen Fax?
Klar, die sage ich auch zum Beispiel immer auf den Anrufbeantworter und frage mich jedes Mal, warum ich das eigentlich mache. Aber irgendwie ist es so drin.
Aber 4396961 werde ich mein Leben auch nicht mehr vergessen. Genau,
4305119 war die Faxnummer.
Ja, genau, ist es immer noch. Ja,
1000-mal Anrufbeantworter.
Ja, genau, wir langweilen alle anderen, glaube ich. Hier auf meinem schlauen Zettel, den Mike gemacht hat, gibt es noch quasi 5, die ich jetzt mal sage. 93, 94, Ende Milan Toror, erste Ausgabe Übersteiger, haben wir irgendwie schon so ein bisschen abgehandelt. 93, Gründung BAF. 98, Gründung Ballkult. 99, Gründung AFM. Was war das Wichtigste?
BAF, Ballkult,
AFM.
Also ich glaube, bundesweit gesehen sicherlich BAF für uns bis heute wegen Jolly. Ballkult für den Verein, sicherlich richtungsweisend AFM, also je nach Sichtweise. Ja.
Also alles wichtig.
Ja, irgend so ein Quartalssäufer, der Jolly wohnt.
96 A geben, könntest du da auch noch reinschreiben, ne? Also das ist ja, im Grunde genommen ist ja fast alles irgendwie, was da so gegründet wurde, ist irgendwann mal im oder um den Fanladen mal irgendwann entwickelt worden. Ob es die Leute waren, die da gearbeitet haben, die Leute, die da rumgehangen haben oder die Leute, die angerufen haben. Aber irgendwas ist von da gekommen. Aber so wie Sven das sagt, ich glaube, für jeden Bereich ist heute so 15 Jahre oder 20 Jahre später was dabei.
Aber wie hat sich das denn mit BAF ergeben? Also ich
meine, die Küche.
Ich habe ja damals auch die Treffen da in Oberjerkenschwick habe ich ja als Teilnehmer dann genossen, aber ich war natürlich in diesem Entstehungsprozess nicht drin. Wie kommt man denn auf ein bundesweites Fannetz Und damals war es ja noch nicht aktive, sondern antifaschistische Fußballfans.
Alkohol, alles Alkohol.
Okay. Es war ein Freitagabendspiel, mir war es dunkel nach dem Spiel. Irgendwie waren wir bei mir in der Küche, in der Simon von Utrechtstraße, aber ich glaube, auf jeden Fall war Noak dabei, Ronald. Mhm. Vielleicht auch noch Theo, keine Ahnung, auf jeden Fall, sie hingen da rum und irgendwie Suff. Und hier war alles so weit gesettelt. Das heißt, die Fanzines waren etabliert, der Fanladen war etabliert, es gab hier kein Nazi-Problem mehr. Und wie man dann halt so im breiten Schädel fabuliert, Mensch, wäre das toll, das bundesweit, Mensch, wenn das überall so wäre. Und da es ja schon gerade über die Fanzines gute Kontakte zu den Versuchen anderer Fanzines gab. Ich weiß nicht, ob es Comeback da schon gab, Schalke, unser. Also auf jeden Fall die Fanzines, die alle nach uns kamen, die sich alle am Millantor-Rohr und später über Stange orientiert haben, die dann so zarte Pflänzchen von antifaschistischem Fan-Dasein gründen wollten, denen dann auch eine Anleitung zu geben. Und was macht man in Deutschland? Man gründet einen Verband. Ne? Und da kam zufällig die Idee hier vom, wie ist er noch, der im Zack gearbeitet hat, der auch Abonnent. Auf jeden Fall Abonnent des Fanzines aus Düsseldorf, der da in so einem Veranstaltungszentrum gearbeitet hat, der konnte uns das dann zur Verfügung stellen. Und der Lüttmann macht gerade alles kaputt.
Er wollte husten und niemanden das Trommelfell platzen lassen.
Ja, es hat super geklappt.
Ja, auf jeden Fall Idee hier im Suff, Umsetzung, dann erstes Treffen Düsseldorf durch Connections, Bekannte vom Veranstaltungszentrum.
Okay. Wie viele Leute wart ihr da am Anfang und von wie vielen Vereinen? Also so Pi mal Daumen. Warst du da auch schon dabei, Hendrik?
Oder? Also am Rand, also bei der Veranstaltung nicht, die ist ja irgendwie legendär, keine Ahnung, wo das am Abend des 93 ich da war.
Lass das 30 Leute gewesen sein.
Von wie viel Vereinen? 10, wenn es hochkommt.
So. Aber es ging ja ruckzuck in die Organisation, ging ja ganz schnell wiederum vom Fanladen aus. Du warst ja ruckzuck in allen Organisationsbereichen irgendwie beteiligt. Konntest dich ja fast gar nicht wehren. War auch übrigens dann auch schnell Thema des Jahresberichtes. Mhm. Bundesweite Vernetzung. Sozialpädagogisch gerne genommen.
Stimmt, der Punkt Waff kommt immer noch vor.
Apropos.
Irgendwie habe ich das Gefühl, es hat sich nichts verändert. Als du letztens dienstags vormittags uns irgendwie versucht hast, oder letztes schon ein bisschen länger her, versucht hast anzurufen und dann irgendwen wen erreicht hat und du nur meintest, ey, ihr macht nicht immer noch dienstags vormittags Teamsitzungen, oder? Muss ich schon lachen und wenn ich das irgendwie jetzt höre, hat sich nichts geändert.
Apropos Vernetzung. Ist es wirklich so, dass das Gästebuch verschwunden ist?
Ich habe das letztens bei dir im Büro zum ersten Mal gehört, dass es ein Gästebuch des Fanladens gab. Ich habe das nie gesehen.
Riesenskandal. Es gab ein richtiges großes, wie heißt das, so eine Klatte, so ein Notizbuch, was wir als Gästebuch dann halt hatten, im alten Fanladen schon. Und das muss offensichtlich bei einem der Umzüge oder wie auch immer geklaut worden sein. Vielleicht kann man das auf diesem Wege mal erfragen, wer das vielleicht im Sofa aus Versehen mitgenommen hat. Weil das hat auf jeden Fall historischen Wert, weil damals sich dann jede Fangruppe oder Fan von auswärts, der zu Besuch war, sich da verewigt hat mit Widmung. Eine der ersten Widmungen von Billy Bragg, der vor einem Konzert in der großen Freiheit einfach spazieren gegangen war, unseren Laden gefunden hatte und dann sich mit uns über die Fanzines unterhalten hat und da halt Englisch sprach, wie, was bist du im Hafen oder was? Nö, ich Musiker, ich spiele, was machst du denn? Freiheit? In der Mopo gelesen, ach, du bist Billy Bragg, ach, hallo, ja, und West Ham und so. Und dieses Buch hat wirklich ganz tolle Inschriften gehabt. Und es wäre echt traurig, wenn das für alle Zeiten verschwunden wäre. Das hat auf jeden Fall historischen Wert.
Also wer das Buch zurückschickt, der kriegt definitiv ein lebenslanges Übersteiger-Abo. Wollt ihr euch gerade auflösen? Genau, es gibt nur noch einen Ausgang. So, und dann ist Sven irgendwann raus. Warum und wohin? Für die, die es nicht wissen.
Ich war dann ungefähr 8,5 Jahre da tätig gewesen und man überlegt sich dann ja dann mit, was war ich da, 34 oder sowas vom Alter her, was machst du mit dem Rest deines Lebens und so. Und ich hatte immer den Ansatz vertreten, dass Fanbetreuung, Menschen, die Fanbetreuung machen, nicht so viel älter sein sollten als ihre Klientel. Die Meinung habe ich immer vertreten. Also wenn jetzt dann beim, wie vorhin erwähnt, jemand mit, weiß ich nicht, über 50 anfängt als Fanbeauftragter zu arbeiten, dann halte ich das für relativ grenzwertig, wenn der Abstand zu meiner Klientel, was Kultur, Musik, alles betrifft, so groß ist, dass da sind für mich unüberwindbare Brücken. So. Und ich habe dann einfach im Verein gesehen, Mensch, da könntest du dich betätigen durch meine Arbeit im Fan, also lieber organisatorisch was machen, als die immer steigenden Aufgaben in Sachen Berichte und Sozialfilm. Man darf nicht mehr saufen. Naja, egal. Auf jeden Fall hat sich da eine Alternative aufgetan, die ich dann eben selbst auch geschaffen habe durch Ansprache von Herrn Weisener, damals Präsident. Und war halt für mich ein gelungener Zeitpunkt, dann auch vom Lebensalter was anderes zu machen. Und es war auch alles okay mit der Skepsis, was das so mit sich bringt. Die Frage käme ja wahrscheinlich danach, du hast die Seiten gewechselt. Aber das war halt so, das war auch gut so.
Er hat sie auch nicht ohne Diskussion gewechselt.
Ja, wir haben darüber offen gesprochen und auch mit Offenheit, ja. Das
war gut. Wann war das? Innerhalb des Teams 2000? Oder auch mit Fans? Oder?
Ja, ich weiß noch, wie ich von dem Weisener-Termin zurückkam, an irgendeinem Tag in der Woche. Und ich glaube, lass uns mal gerade hinsetzen oder irgendwie, ich muss was mit euch besprechen. So, ja.
Das war damit Imme und dir sozusagen? Mhm. Ihr drei wart dann da. Und dann hast du aufgehört und dann kam Michi für dich? Oder wie war das?
Ja, der Wechsel war mir letztendlich so, dass dann die Fanbeauftragtenposition war nicht ganz klar. Immer
du warst auch schon offiziell, du wurdest auch Fanbeauftragter genannt des Vereins. Woher?
Ja. Von Anfang an, ja.
Von Anfang an?
Mhm. Okay. Immer wollte, glaube ich, nicht, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Wurde ich halt Fanbeauftragter und dann gab es auch diese Fanprojektleitung zusätzlich noch so. Das wurde dann auch nochmal wichtig irgendwie, dass genauso wie, glaube ich, Joachim damals, glaube ich, auch Fanprojektleiter beim HSV war, das ist so eine übergeordnete, da hatten ja auch Praktika, was sie mal anbieten mussten, ach Gott, herrje, irgendwie, das waren auch so Sachen, die wir müssen jetzt sozialpädagogische Praktikanten hier aufnehmen, was soll denn jetzt sonst so werden? Da war so ein Herr Glindmeier als Schülerpraktikant irgendwie noch eine ganz andere Nummer.
Ist nicht dein Ernst.
Was? Nicht Herr Krüggemeier, Glindmeier.
Hallo? Der andere.
Der andere. Und dann kam halt Michi, natürlich auch aus, muss man ganz klar sagen, sozialpädagogischem Hintergrund. Ne? Also es ist eine neue Stelle, ist klar, dass der sozialpädagogische Anspruch von der obersten Vereinsseite stärker betont werden sollte. Er hatte nun mal den sozialpädagogischen Hintergrund, das Praktikum da drüben gemacht und
hat sich dann viel geändert, wenn quasi der
sozialpädagogische Anspruch hat sich sofort geändert?
Nee, das meine ich gar nicht, sondern aber eher auch irgendwie was in Sachen Akzeptanz. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, wurde irgendwie auch so, jetzt hört Heiko auf, irgendwie, dich kenne ich gar nicht. Also es wurde schon, also ich habe vorher in einem Jugendzentrum angefangen, da wurde ich mit viel mehr Skepsis empfangen als hier, wo mich natürlich auch einige schon kannten, aber etliche auch nicht so. Wurde mir schon viel Vorschusslorbeeren gegeben, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, quasi Sven war schon der Gründer sozusagen und kannte wahrscheinlich noch viel mehr als du, vermute ich. Und dann kommt irgendwer, der vielleicht noch weniger Leute kennt, so gab es dann auch so, die immer rumgehangen haben, hingen da auf einmal nicht mehr rum und so?
Kann man nicht sagen, weil es war, also dadurch, dass Imme da geblieben war, hattest du ja sozusagen so eine Konstante drin. Weil Imme war sozusagen ja auch schon 6 Jahre da, auch vorher schon irgendwie. Und deswegen war da die eine Konstanz drin. Bei mir sozusagen waren es inklusive Übersteiger dann auch schon 5 Jahre. Natürlich passiert irgendein Wechsel, der wird immer passieren, wenn Personen wechseln. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass jetzt da jetzt ein großer Bruch in der Geschichte stattgefunden hat. Natürlich gab's garantiert, früher war alles besser, als wenn noch da war, durfte ich das alles oder was auch immer. Gab's garantiert den Spruch, ohne dass ich mich konkret dran erinnere. Aber ich glaube auch dann später sozusagen bei den anderen Wechseln war es bei Heiko ganz ähnlich. Heiko hatte ja auch schon ein paar Jahre in verschiedenen Positionen sozusagen seine Akzeptanz erlangt und dadurch, dass ja, ich weiß nicht, wie die Zahl heute benannt wird, aber wir haben ja irgendwie, ich glaube, Raphael hat das ja irgendwann mal gesagt, so der die berühmte aktive Fanszene, die wirklich was macht, umfasst so circa 200 Personen, war mal so Ende der 90er, Anfang 2000 so das geflügelte Wort. Und innerhalb dieser 200 Personen waren alle dort handelnden Personen, Michi jetzt mal ausgenommen, bekannt in irgendeiner Form. Ob das allein durch diese Buff, Ballkult, Agim, AFM-Geschichte war, was ja auch schon ganz viele Leute zusammengeführt hat, die verschiedenen Redaktionen, das war ein relativ fließender Übergang, meine ich mich zu erinnern. Wie gesagt, bis auf die normalen Sprüche, die sowieso kommen, wenn jemand weg ist, der zu irgendjemandem besseren Draht hatte als zu jemand anderem, dann ist das ganz normal.
Bei mir hatten vor allem ganz viele Leute Angst, dass sie ihre Karten, die sie irgendwie mit Heiko gedealt hatten, oder weil Heiko die kannte, also nicht überhaupt nichts gegen Heiko, sondern weil sie einfach bekannt waren, und seit 7 Jahren bestellt er halt immer seine Auswärtskarten. Ich habe am Anfang ganz viele Gespräche geführt, also dass ich bin der und der und ich bestelle immer Karten für Fanclub XY und mit Heiko hat das immer geklappt. Also wie viele Leute mir das gesagt haben, ist schon, so viele Karten gab es wahrscheinlich.
Niemals. Aber ich glaube, so ähnlich wird das wahrscheinlich für Michi gewesen sein, weil der eben wirklich völlig komplett von unbekannt war und dementsprechend das auch ausbaden musste.
Na, Michi musste sich auch bei der Übersteiger-Redaktion erstmal vorstellen.
Das stimmt. Stimmt. Auch noch. Ach, oh ja, das ist auch so der Gang, da kann auch sagen, ein bisschen, ne, wie alter Schwede. Jetzt muss man mal bei der,
waren ja, heute
Sven das war mit beim Übersteiger dabei, ich war beim Übersteiger dabei, das war ja auch so eine lange Diskussion innerhalb des, stimmt, beim Verein Jugend und Sport auch, die Verbindung Fanladen, Übersteiger, auch in der Fanszene. Alles, was der Übersteiger schreibt, ist sowieso, steuert der Fanladen oder umgekehrt, oder der Übersteiger übernimmt den Fanladen und so weiter. Diese Geschichte war auch über Jahre hinweg begleitendes Thema. Heute wahrscheinlich nicht mehr so sehr, ne?
Nee. Dafür, naja, ich will jetzt nicht schlechtes über den Übersteiger sein.
Doch, du hast gesagt, die letzte Ausgabe kommt auf den Markt. Ist da die fehlende Verbindung zum Fanladen?
Nein, das stimmt nicht. Aber okay. Wir kommen gegen RB Leipzig raus. Wird bestimmt ein geiles Cover. Ich weiß aber noch gar nicht, was wir machen. Egal.
Ich vielleicht mit Dithmarscher Buddel, oder?
Das wird die erste Ausgabe in meinem neuen Übersteiger, aber ich bin ganz stolz, dass ich es endlich abgeschlossen habe.
Oh, wir haben PDF-Abo. Nochmal, Werbung. Okay.
Genau.
Weiter.
Genau, jetzt fehlt uns natürlich tatsächlich eine ganze Zeit mit Heiko und Stefan, mit dem ich dann natürlich, ich kam sozusagen, also Heiko hörte auf, ich kam und Stefan wurde Fanbeauftragter, von daher könnte ich ab der Zeit was sagen, aber es fehlt trotzdem zwischen Hendriks Weggang, muss ich jetzt nach...
Juli 2001.
Genau, Juli 2001 und meinem Anfang, steht hier nicht mehr drin im Buch, weil es später war, kann ich mich aber selber dran erinnern, hoffe ich, 2008 würde ich behaupten, ja, 7 Jahre, 2008, fehlt uns jetzt natürlich eine Zeit, aber weil wir es nicht nur, weil wir Sven auch gefragt haben, aber du hast dann ja auch irgendwann aufgehört, was war da der Grund, war es ein ähnlicher wie bei Sven, oder?
Ja, war relativ ähnlich, 2001, dann auch noch mit Familie im Hintergrund, mein Sohn ist 2000 geboren. Da denkst du natürlich auch mal grundsätzlich erstmal anders über deine Freizeit und das, was du machst. Und im Rahmen der damals anstehenden vielen Umstrukturierungen, Weisender, Ex-Weisender, Marketing, absolut neue Vermarktung, neues Präsidium, Renald Koch, Tatjana Grödicke, AFM, alles, was da sozusagen ja in diesen zwischen 99 und 2002, sag ich mal, so viel im Umbruch war, wurde ich dann halt irgendwann gefragt, ob ich nicht zum Merchandising wechseln würde. Das würden sie gerade neu aufbauen. Und wenn man ganz ehrlich ist, war es natürlich, um den Kreis zuvorhin zu schließen, so ein bisschen das weggeheadhuntet aus dem Fanartikelbereich des Fanladens. Weil auch damals sozusagen bis dahin, der Ende der 90er, das zwar ausgebaut wurde beim Verein, aber immer noch eine andere Nummer war. Und letztendlich sozusagen irgendwie ähnlich wie Sven sozusagen mit seiner Position als, sagen wir mal, Cheforganisator in der Fanszene, dann zum Organisationsleiter beim Verein wurde, was ja auch viele Bereiche dann auf einmal umfasste, die er vorher auf Fanseite abgedeckt hat, war es bei mir halt eben auch so, dass sie dann gesagt haben, oh, der Fanladen, der macht aber die und die Sachen, das wollen wir uns jetzt sozusagen auch rüberholen. Und dann war es bei mir auch ganz ähnlich so, wie Sven auch schon sagte, irgendwie so, es reichte dann irgendwann. Und wie gesagt, mit dem dann knapp einjährigen Kind war die Entscheidung, ich musste sozusagen wirklich dann auch ein Konzept machen, hatte ein offizielles dann damals Vorstellungsgespräch beim damaligen Vermarktungsleiter Marc Wallers und mit Christian Tötzke, glaube ich noch, weiß ich gar nicht, ob ich mit dem gesprochen habe. Das war jetzt nicht so hochprofessionell mit Zeugnisse vorlegen und sonst was so, aber so ein bisschen so und habe dann auch gesagt, zu sagen, es reicht.
Marc Wallers ist übrigens immer noch ehrenamtlich tätig im Fanladen, zwar anders als Sven das vorhin gesagt hat, aber er hilft uns immer noch bei allen möglichen Layout-Fragen und so weiter.
Stimmt, wir haben da letztes Jahr irgendwann gerade gemailt und haben gesagt, wir müssen nochmal wieder was zusammen machen.
Aber bist du zum Verein oder bist du gleich, damals gab es ja absolut noch nicht, oder?
Ja, das war ja die neu gegründete FC St. Pauli Vermarktung, die sich dann ja aufgeteilt hat in die FC St. Pauli Vermarktung und die FC St. Pauli Merchandising, an der dann absolut jeweils beteiligt war. Und bin dann tatsächlich in den 11. Stock des damaligen Bavaria-Hochhauses über der auf einer Ebene mit dem ehemaligen Astra Konferenzsaal eingezogen.
Aber du hattest vorher schon den Totenkopf an dem Verein verkauft, oder?
Grundsätzlich immer, jederzeit, täglich. Und du weißt ja auch, wie das geflügelte, ich weiß gar nicht, wieso ihr so wenig verdient, weil wir haben damals ja zu dritt jeder 40% an jedem T-Shirt verdient. Ich weiß nicht, wie viele ihr jetzt pro T-Shirt verdient.
50,
ne? 50, siehst du. Und den habe ich dann gleich mitverkauft, ja.
Aber wir dürfen ja nicht mehr so viele T-Shirts verkaufen, weil uns absolut das ja verboten.
Ist das so?
Bestimmt.
War übrigens eine der ersten tatsächlichen Taten, was ja wenige wissen. Es ging ja damals auch wirklich darum, sozusagen dem, es wird ein bisschen schwer inhaltlich. Also die Diskussion innerhalb des Fanprojektes war zu viel Merchandising, darunter leidet die sozialpädagogische Arbeit. Das müsste halt weniger werden. Gleichzeitig, auch das sozusagen durch die Vernetzung, dass auf Vereinsseite auf einmal Leute am Ruder waren, die auch mit dem Fanladen was zu tun hatten, enger, die Diskussion, naja, dann nehmen wir das Merchandising rüber und wie wäre es denn, wenn wir dem Fanladen dafür eine Ausgleichszahlung machen, wenn der weniger macht? Und über Jahre hinweg wurde, ich glaube 10 Jahre, 12 Jahre sozusagen, gab es eine feste Zahlung seitens Vermarktung, Querstrich später absolut, an den Fanladen sozusagen als Ausgleich für die dann nicht mehr generierten Fanartikelerlöse, die damals, magst du korrigieren, in sehr in Dieters Sinne waren, weil er natürlich zum einen daraus eine feste Einnahme hatte, muss man natürlich auch wissen, nachher dritte Liga, was passiert und so, keine Ahnung, wo kommen die Gelder her, das war einfach festfließendes Geld. Und zum zweiten auch die Arbeitskraft natürlich entsprechend dann anders gewichtet wurde.
Gibt es das nicht mehr, die Zahlung von
Absolut? Nee, wurde dann irgendwann mal, nicht so, dass man sollte dann projektbezogen werden, irgendwie auf einzelne Projekte und zum Beispiel solche Sachen, wie jetzt halt gerade mit den ganzen Social-Sachen laufen irgendwie, das sind ja auch projektbezogene Spenden, das heißt, war dann irgendwann die Idee, das vielleicht auch mal zu kommunizieren, weil es niemand wusste, dann irgendwann war, komm, wir suchen uns immer einzelne Projekte und dann ist ja mit dem Brasilien-Shirt irgendwie für Kiezkick sozusagen irgendwie und dieses Jahr halt eben die anderen Geschichten.
Okay, aber ich meinte das gar nicht als Scherz. Also es war nicht der Totenkopf, den ihr weggegeben habt, sondern es war dieses Konstrukt Merchandise, was man weniger macht im Fanladen und das dafür genau, hat das, der Verein dann Geld
das gegeben. Konnte auch der Pullover hier sein, den wir hier uns eben angeguckt haben. Völlig egal. Es ging wirklich aus Verein, Jugend- und Sportsicht wirklich darum, diesen Bereich zu reduzieren und dafür das Angebot zu bekommen, eine feste Summe, die dann in 2 Jahresraten irgendwie bezahlt wurde.
Okay.
Auch damals wie so vieles 2000, 2001 nicht absehbar, was denn daraus mal irgendwann werden würde. Deswegen war die Summe natürlich im Nachhinein irgendwann, wobei ich jetzt auch nicht mehr die Umsatzzahlen aus dem Fanladen kenne, von damals, müsste man Holger fragen wahrscheinlich, ne?
Nichtsdestotrotz war das der größte Fehler von uns, dass wir damals hier Nicknamen nicht irgendwann im Suff mal die Rechte am Totenkopf abgekauft haben und uns selber haben zuschreiben lassen.
Tja. Aber wie so viele Logos auf dieser Welt irgendwann mal anders.
Aber in der Zeit, bevor Justus dann dazu kam, 2008, gibt es noch eine Geburtsstunde eines ziemlich großen Projekts, nämlich dem Antira, was 2006 das erste Mal stattfand und was so in meiner Wahrnehmung zumindest immer so ein bisschen Heikos Baby war.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das Heikos Baby. Ich habe dann nachher tatsächlich ein bisschen mitgeholfen, aber es war nie mein Baby. Stefan hat es dann irgendwie aus Fanladensicht am meisten betreut. Inzwischen macht es Carsten. Aber es ist natürlich ein Riesenprojekt und es ist eigentlich bis heute unglaublich, dass Heiko das am Anfang, zumindest beim ersten Mal, eigentlich mehr oder weniger alleine gemacht hat. Natürlich mit ehrenamtlichen Helfern.
Muss man ihm hier Sven entwirren?
So, also, weiter geht's. Natürlich mit ehrenamtlichen Helfern und so weiter, aber er hat schon, vielleicht tue ich da jetzt auch Leuten Unrecht, aber schon federführend alleine gemacht und ist natürlich irgendwie ein Ding, was dann auch immer größer geworden ist, wo wir dann auch irgendwann gesagt haben, das können wir nicht mehr jedes Jahr stemmen mit so vielen Mannschaften, mit so vielen Fans, die da kommen und irgendwie feiern, Fußball spielen, sich vernetzen und irgendwie politischen Vorträgen lauschend irgendwie das machen wollen an einem Wochenende, so dass wir ja jetzt irgendwie nur noch alle 2 Jahre machen. Dieses Jahr ist es in Kopenhagen, nächstes Jahr wäre es dann wieder hier bei uns und daraus ist dann irgendwann auch das Alerta-Netzwerk entstanden, quasi Puff auf europäisch, wenn man vielleicht irgendwie so den Weg weitergehen will. Natürlich viel stark ultralastiger als Puff es jemals war, logischerweise, weil es damals gar keine Ultras gab, zumindest nicht in Deutschland. Aber was natürlich auch nochmal den Stellenwert von St. Pauli international also in dem Fall in Europa, irgendwie zeigt, wie viel Fans dann auch hier hinkommen wollen, um das hier kennenzulernen oder die uns schon irgendwie kennen, die eh hier waren oder wo zumindest Mitglieder der Gruppen irgendwie schon hier waren oder der Vereine. Und das hier immer, also das holt mich auch immer so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn ich mich hier über den Verein aufrege, über das Umfeld aufrege, über unsere Fans aufrege, über den Fußball aufrege, über was auch immer aufrege. Jetzt vom Sportlich mal abgesehen, was natürlich irgendwie auch passiert, aber wenn die so erzählen, was bei denen so los ist, dann denke ich immer, boah, hier ist eigentlich so, weiß ich auch nicht, Paradies, so, cool. Ich werde nicht in den Apfel beißen und wie das ist, wie Wahnsinn, was man hier dann doch für Strukturen hat, die es woanders nicht gibt, was man auch an der Organisation des Antira merkt, wenn es jetzt wieder in Kopenhagen ist oder so, wo einfach sowas wie der Fanladen dann auch fehlt, wo einfach jemand fehlt, der dafür Geld kriegt, ganz klar, und der da seine Arbeitszeit, auch wenn er die vielleicht dann am Wochenende völlig überzieht oder am Abend überzieht oder so, aber der letztendlich das irgendwie auch tagsüber machen kann, der irgendwie über ein Konto verfügt, wo er mal was vorstrecken kann, der irgendwie eine Rechnung schreiben kann oder irgendeine Spende annehmen kann, wo das alles irgendwie das Grundgerüst irgendwie steht. Und du merkst es halt, das Antira war in Venedig, es war in Lüttich, jetzt ist es in Kopenhagen, es war in Winterthur, ich glaube die vier gab's, wo du einfach merkst, das fehlt da. Ne? Es ist ja schon in Deutschland schon eine Luxussituation mit Fanprojekt und Fanbeauftragten. Irgendwas gibt's überall, aber irgendwie nicht so richtig. Dass es halt jemanden einfach gibt, der das wuppen kann und es nicht bei einer Ultragruppe oder bei einer Fangruppe liegt, die das halt irgendwie ab 18 Uhr organisieren und die das irgendwie mit ihren Privatkonten machen müssen oder wie auch immer. Das ist einfach eine vollkommen andere Nummer. Das merkt man auch in der Organisation, logischerweise.
Wir haben in dieser Sekunde genau die 90 Minuten erreicht. Was ist denn in den letzten 7 Jahren, in denen du jetzt dabei bist, so an deinen, ja, an Projekten noch nennenswert, die es vorher nicht gab? Was habt ihr denn jetzt?
Ich denke, genau, macht ihr eigentlich auch noch was?
Nein, aber zum Beispiel, was jedes Jahr ja wieder ein ganz wichtiger Punkt ist, aus meiner Sicht, ist zum Beispiel der Holocaust-Gedenktag. Was habt ihr noch an anderen Dingen? Oder?
Wir haben noch das Sommerfest irgendwie initiiert in den Jahren, wo das Antira nicht ist, dass man das zusammen mit dem, jetzt in den letzten Jahren immer zusammen mit dem Fanclub-Turnier gemacht hat, so als etwas größeres Projekt. Wir hatten jetzt zum Beispiel die Brasilienreise von Kiezkick zur WM in Brasilien als große Reise, als letzte große Reise, die irgendwie wir mit, oder nicht mit, die wir organisiert haben. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Fanladen-Historie wurde immer so an so Projekten irgendwie festgemacht. Sven hat es irgendwie aufgebaut, Hendrik hat irgendwie das Merch gemacht, Heiko hat dieses Antira gemacht und so. Also ich merke, dass es halt, dass, glaube ich, die Gestaltungsräume zwar immer noch da sind und wir die auch immer noch nutzen, aber dass wir schon inzwischen doch eingeengter arbeiten, als es die Kolleginnen vor uns gemacht haben. Ich muss inzwischen als Fanbeauftragter online einen Spieltagsreport ausfüllen im DFB-Net, im DFB-Intranet, zu den Auswärtsspielen. Sven muss es als Sicherheitsbeauftragter zu den Heimspielen machen. Wir als Fanbeauftragter müssen es zu den Auswärtsspielen machen. Ich fahre nächste Woche zu Kamener Gesprächen, wo es mit der DFB und DFL um Fanbetreuung, wie unterscheiden sich Fanbeauftragte und Fanprojekte voneinander, wie können sie zusammenarbeiten, wo gibt es Unterschiede, werde ich mit...
Das wird immer noch diskutiert, das wird vor 25 Jahren auch schon diskutiert.
Aber heißt
damals
das,
noch mit Dieter Bott.
Ist das so eine Sache, kein Raum mehr für Meilensteine, weil das war so in der Historie, war das so irgendwie so gesagt und jetzt bist du so gerade in die Druckphase gekommen, Mike hat da gefragt, was ist euer Meilenstein, den ihr setzen werdet und...
Naja, um dich mal zu retten, also es gibt ja einen ganz großen Meilenstein, auch im baulichen Sinne,
nämlich
das ist der Umzug. Also das ist ja ein Ding, was vielleicht der Fanladen nicht namentlich geführt hat, nämlich Fanräume, Aber es ist natürlich eine Sache, die ohne das, was der Fanladen in 25 Jahren aufgebaut hat, nie möglich gewesen wäre. Und das ist, denke ich, ja vielleicht mit das dann auch tatsächlich physisch Größte, was man hier erreichen konnte.
Und irgendwann, man kann das Rad ja auch nicht neu erfinden. Also irgendwann gibt es so ziemlich jede Art von Projekt schon mal, von Angebot an Jugendliche und so weiter. Irgendwann läuft es dann aber auch.
Und es gibt sehr viele einzelne Organisationen neben dem Fanladen, die sehr viel autonomer funktionieren, als es früher der Fall war, wo ja sozusagen ganz viel, was von dem Justus eben erzählt hat, was vom Antira ist, wurde ja auch bei allen anderen. Also, ne, Ballkult wurde über den Fanladen mitgesteuert oder verwaltet. Die AGIM ist über den Fanladen irgendwo in irgendeiner Form aus dem Umkreis entstanden, ob das BAF ist oder die AFM und was weiß ich was immer. Vieles funktioniert ja alleine auch schon aus räumlichen Gegebenheiten oder moderneren Kommunikationsmitteln von selber, was früher halt einfach immer auf Lasten des Fanladens, weil der eben genau die Kommunikationsmittel hatte, die Räumlichkeiten hatte, das Geld hatte, die Zeit hatte.
Das war ja auch keine Anklage jetzt irgendwie oder keine.
Ja, den Druck habe ich
extra so formuliert nach dem Motto, weil das war so in den Epochen oder keine Ahnung, ist ja so ein geschichtlicher Rückblick irgendwie. Und du hast gesagt, es ist alles so durchstrukturiert und es ist so reglementiert und auch organisiert. Und es war ja gerade auch die Entstehungsgeschichte, wie der Fanladen entstanden ist, dass es ein Freiraum ist und was sind alles für Sachen entstanden. Und das wäre jetzt einfach so ein, ja.
Also es gäbe einen Meilenstein, den ihr euch noch schaffen könntet, so. Die Organisation der Tour zum ersten internationalen Pflichtspiel, oder?
Ja, das habe ich, glaube ich.
Scheuropa-Pokal.
Ja, das habe ich, glaube ich, sogar.
Da wäre ich sogar sehr neidisch, weil das hätte ich auch gerne.
Genau, ich habe es, glaube ich, sogar in meinem Antrittsinterview damals, wie hieß es da schon, Podcast, da gab es noch das Fiddle-Takt, auch vom Fanladen organisiert, war ja auch so ein Internetradio, hat man es damals, glaube ich, genannt. Da habe ich es, glaube ich, sogar gesagt, dass ich das gerne machen würde, aber ich glaube, ich bin in den 7 Jahren, wo ich jetzt hier bin, weiter entfernt war ich nie, glaube ich, tatsächlich. Schlechter standen wir in der Zeit, glaube ich, nicht.
Spaßeshalber anrufen, guten Tag.
Ich bin nur Justus Pelzer, Siege.
Ich hätte gerne Boeing. Haben Sie irgendwas da? Nur mal so aus.
Also ich weiß nicht, ich hänge noch bei dir ein bisschen, Wolf, ob man da so eingeengt ist. Ich weiß es nicht. Also ein Stück weit ist es bestimmt so. Ein Stück weit mache ich auch Sachen, wo ich echt, also na gut, das macht ja wahrscheinlich jeder bei seiner Arbeit, irgendwie Sachen, wo ich echt denke, was mache ich eigentlich für einen Scheiß? So, was soll das? Aber irgendwer muss es machen. Teilweise sind es aber auch Sachen, die wir angestoßen haben, die so, jetzt möchte ich gar nicht sagen vereinnahmt werden, aber die dann auf einmal Voraussetzungen für Sachen sind, wo wir sagen, oh, okay, mache ich aber schon. Zum Beispiel ständiger Fanausschuss organisiert sozusagen die Kommunikation zwischen Fanszene und Verein irgendwie. Also mit dem Präsidium, zwischen auch manchmal hat der Aufsichtsrat sich da vorgestellt, da stellen sich die Hauptsponsoren vor der Fanszene und so. Also es gibt irgendwie einen Kommunikationskanal, den wir als Fanladen auf der Fanseite organisieren und wo wir dann zu Sven herantreten und sagen, so, jetzt müssen wir mal mit dem Präsidium reden oder so. Ist inzwischen sehr strukturiert alles. Und dann sagt irgendwie die DFL nach ihrem, was jetzt in den 9-Punkte-Plan oder davor schon irgendwie, es muss ein Konzept her, wie die Fanszene mit dem Verein kommuniziert. Das ist jetzt Voraussetzung, wie das bei Vereinen laufen muss. Okay, dann können wir uns halt tatsächlich relativ einfach zurücklehnen. Die Frage ging dann an Sven als Sicherheitsbau oder als Sicherheitsbeauftragten wahrscheinlich. Irgendwie, wie macht ihr das? Ja, okay, das haben wir halt gemacht. Aber es wird dann auch irgendwie, wir haben uns mal sowas überlegt, wie wir das machen können, und das ist dann irgendwie gewachsen und zack, wird das auch irgendwie so gecasht. Ne? Ist ja nicht schlimm, ändert ja an der Situation nichts, außer dass man vielleicht mal ein Protokoll oder sagen muss, man muss ein Protokoll schreiben, wollte ja auch nie wer lesen wahrscheinlich. Aber es ist schon stark reglementiert, finde ich, zu wie viel Tagungen und Fortbildungen ich auch als Fanbeauftragter muss, wo die DFL das auch vorschreibt, wo es in den Lizenzbedingungen steht, dass die Fanbeauftragten auch an diesen Fortbildungen der DFL teilnehmen müssen. Und wenn ich den Spieltagsreport nicht bis spätestens Mittwoch um 12 Uhr ausgefüllt habe, wird gemahnt. Und wenn du bis Samstag immer noch nicht gemacht hast, wird an den Geschäftsführer des Vereins gemahnt. Und so, also das ist schon, ja, man spielt irgendwie in diesem, also was mich auch manchmal nervt, man spielt halt auch in diesem Sicherheitsding halt immer auch eine größere Rolle als Fanbeauftragter, noch mehr als Fanprojektmitarbeiter, dass man da auch irgendwie so vereinnahmt wird. Ich werde zu Sicherheitsbesprechungen eingeladen bei Auswärtsspielen, fahre ich in 98% der Fälle nicht hin. Ich glaube, dieses Jahr bin ich nur nach Leipzig gefahren. Aber es ist halt schon, man ist da schon irgendwie so ein Neudeutsch-Player irgendwie, was man da machen soll.
Und wir durften früher saufen, um das nochmal zu betonen.
Und die Spieler haben noch mitgesoffen.
Ja, das ist auch schön. Woran ich immer am liebsten denke, ist ja, dass Thomas Meckler, als er nach Hamburg kam, immer gerne nachmittags im Fanladen kam und dann klopfte es und dann, ach, Thomas ist wieder da. Dann hatte er irgendwie eine Stunde Pause, anderthalb, und dann saß er immer zwischen 13 und 15 Uhr, bevor er aufmacht, gerne. Thomas Meckle im Fanladen.
Ich dachte, der kam immer mit was zum Frühstücken mit.
Ja, das kam er auch ganz gerne mal. Das war auf jeden Fall so, wir hatten zeitweise schon das Gefühl, eine Spielerbetreuung zu machen. Für Thomas ist ganz besonders irgendwie. Das hat sich auch bis heute, sowohl bei Michi als auch bei mir, ein durchaus freundschaftlicher Kontakt bis heute erhalten, der im Fanladen entstanden ist, was ganz süß ist. Aber ich möchte nochmal betonen, wir durften Alkohol trinken.
Das unterscheidet uns beide? Maß. Wir mussten
eigentlich.
Das war ja gesellschaftlich gefordert, ja. Spieltagsvollster zu sein.
Ja. Ja, genau. Das ist halt heute. Also ist heute ein Ding der Unmöglichkeit, sozusagen. Also wir haben uns ja letztens irgendwie auch drüber unterhalten, wie man Sonderzug organisiert oder so. Das ist quasi, es ist ja, du kommst da an und wirst sofort, die Polizei hat meine oder unsere Telefonnummern. Die wissen, wo wir sind. Wir geben das vorher irgendwie auch preis. Also es ergibt auch alles Sinn natürlich. Aber ich bin im Bus, der ist im Zug, der fährt damit, der betreut die U18-Fahrt. Wenn es Probleme gibt, rufen Sie da an. Das weiß der Fernbeauftragte, das weiß der Sicherheitsbeauftragte, das weiß die Polizei. Nicht immer, aber oft. Und es ist schon so, ja, also es bleibt gar keine Zeit, ein Bier zu trinken. So, geschweige denn, könnte ich da mit nur ansatzweise einer Fahne irgendwie auflaufen, da würde ich überhaupt nicht wahrgenommen.
Fragen die nach, fährt der und der mit oder ist der und der dabei oder so? Nö,
also okay.
Nö. Weil das hatte ich jetzt eben so gerade verstanden und fand das schon ein bisschen.
Nein, das ist nicht personell, aber okay. Ich gebe natürlich meinem Kollegen irgendwie unsere Erreichbarkeiten durch und sage dann natürlich, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir machen eine Busfahrt normal, eine U18-Fahrt per Bus und eine Zugfahrt, sage ich natürlich, Elin fährt mit der U18-Fahrt, keine Ahnung, Stefan fährt mit dem Bus und ich fahre mit dem Zug. Ich komme dann und dann an und bin unter der Telefonnummer erreichbar. Natürlich ist, und manchmal wird es dann an die Polizei halt dann auch weitergegeben. So.
Und wir sind halt mit dem DFB aus, weil sie die Gegend gelaufen und haben auf dem Bahnhof einen Ansprechpartner gesucht.
Hallo, wie ich. Genau, und so mache ich es dann natürlich auch. Also ich gebe alles weiter, alle wissen alles von mir, aber ich weiß von gar nichts. So ist es dann meistens. Das ist
auch super. Ja, wir haben noch, wo wir die Dosen bestellt haben, die Dosenbiere in Bremen am Bahnhof, als Bier alle waren. Ne? Mit den ersten Handys, die es gab. Den können wir anrufen. Holger, ich habe mich gerade gedacht, nein, du musst nochmal los, du musst nochmal Bier holen. Wir kommen dann in Bremen an. Dann kommt er mit dem letzten Licht, da mit diesen Paletten die Treppe hoch und bringt uns das an den Zug. Das war Dienstleistung.
Ja, Dienstleistung machen wir immer noch. Aber es ist, also ich glaube, es hat sich schon sehr verändert. Vor allem, ich meine, mit euch beiden sieht man ja auch häufiger mal. Oder? Nein.
Wohin das führt?
Nein.
Zwei Spezi und
redet mal
reden über Alkohol.
Redet über so Sachen. Also es ist schon, also es hat sich, wie wir ja gemerkt haben, auch vieles ist gleich geblieben, aber es hat sich schon so grundlegend irgendwie, ich glaube, die Sicht auf Fanbetreuung und so hat sich halt schon deutlich geändert. Also von außen, gar nicht von den Fans selber, sondern von außen, glaube ich. Stehen halt unter schon großer Beobachtung.
Klingt alles so ein bisschen, wir haben uns selber Institutionen geschaffen und organisiert und ihr werdet sozusagen in die Institutionen rein gepresst.
Nee, oh. Sie dürfen gleichzeitig noch so die DIN-Normen oder die Ideen werden gleichzeitig zu wunderbaren neuen Konzepten gemacht und wird zu neuen aufkommenden Lizenzierungskriterien verarbeitet.
Aber das war früher auch schon so.
Dass also, du wirklich so, dass du so fühlen
nein,
kannst,
dass du fürs System arbeitest. Nein, aber dass der Fanladen Vorbild war in vielen Dingen, die dann irgendwo anders übernommen werden sollten. Ob das jetzt auf institutioneller oder Fanebene war, wie auch immer, was Sven ja vorhin gesagt hat, irgendwie, hier hat schon alles funktioniert und deswegen wurde das versucht, dann über BAF halt sozusagen deutschlandweit zu machen, aber oder auch zu sagen, irgendwie, dass dieser Streitpunkt zu sagen, dass wir Auswärtsfahrten organisieren und damit eher Dienstleister sind denn Sozialarbeiter, das drehte sich ja auch irgendwann um und man sagt, naja, vielleicht ist es auch gar nicht so doof, Auswärtsfahrten anzubieten.
Aber okay, ich finde das immer so von der Betrachtung, also Thomas Schneider, Hörplatzreporter etc., das gleiche Ding, der sagt immer, ihr müsst mir, der steht jetzt auf der anderen Seite und sagt, ihr müsst an mich Forderungen stellen, ihr müsst euch organisieren. Der bezieht sich immer quasi auf diese Selbstorganisationsstrukturen, die ihr da damals geschaffen habt, Eigeninitiativ, und fordert das als quasi Institution auf der anderen Seite ein. Und das finde ich ist so ein bisschen,
das ist
so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel, wie früher hat man gekifft und das war exquisit oder elitär und heute kifft jeder sozusagen oder keine Ahnung. Das ist jetzt so ein bisschen so ein,
ja, ich habe ja immer den Eindruck,
das verschwimmen so Grenzen oder so.
Das ist genauso wie wahrscheinlich auf allen anderen Ebenen der FC St. Pauli gerne mal als Vorbild für irgendwas genommen wird, ob es ein Merchandising ist oder solche Geschichten wie den ständigen Fanausschuss oder was immer. Das kannst du ja aber nicht kopieren. Das hat sich ja über 25 Jahre ja nicht nur der Fanladen, sondern auch der Verein so entwickelt. Und das hat sich ja durch die Initiative der Leute so entwickelt. Deswegen finde ich das auch immer sehr lustig, wenn sich jemand dann hinstellt und sagt, das musst du genauso machen. Nein, das ist ja, es hat sich ja der Fanladen nicht hingestellt und sagt, wir machen jetzt mal die Organisation und die, sondern das hat sich ja sozusagen in einem dynamischen Prozess irgendwie durch die Anforderungen der Leute und die Ideen, die sie hatten und reingebracht haben und so, alles von selber entwickelt. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, ihr müsst das genauso machen, ist schon ein bisschen Verkennung der Realitäten, weil gewachsene Strukturen eins zu eins zu kopieren kannst du ja gar nicht, weil sie überall anders wachsen. Das ist lächerlich. Also genau, schon einmalig hier.
Genau, das war auch unser großes Argument quasi bei der letzten, es war ja kein Streit, aber es war halt schon, wie macht ihr das mit dem Fanbeauftragten? Der FC St. Pauli hatte halt immer was Finanzielles fließen lassen als Unterstützung für den, dass der Fanbeauftragte beim Fanladen sitzt, aber nie eine ganze Stelle bezahlt, sondern deutlich weniger bezahlt, wo man so Sachen wie Fortbildung und so bezahlen konnte, aber damit war es dann auch gut. Und dann hat halt die DFL irgendwann gesagt, das geht so nicht mehr. So, wir haben eine Lizenzbedingung gestellt, dass es einen Fanbeauftragten gibt. Und es gibt bei euch einen, aber ihr umgeht es eigentlich, indem ihr als Verein ihn nicht bezahlt, sozusagen. Und hat gesagt, ihr müsst ihn mindestens bezahlen. Wenn er bei euch nicht angestellt sein soll, dann ist es irgendwie so ein bisschen eure Entscheidung. Aber ihr müsst ihn bezahlen. Und dann oder ihr macht es halt beim Verein. Und dann haben wir halt immer gesagt, naja, es ist jetzt aber in 23 Jahren immer so gewesen. Und eine größere Akzeptanz können wir uns eigentlich nicht vorstellen für beides. So für Fanprojekt und Fanbeauftragten, wenn man das so sieht. Wir haben hier so eine große Akzeptanz. Das muss die DFL auch so anerkennen, dass das irgendwie so gewachsen ist und ja auch funktioniert. Es wird ja keiner auf die Idee kommen, zu sagen, dass irgendwie Fanbetreuung im FC St. Pauli nicht funktioniert. So. Und darauf muss irgendwie geachtet werden und daraus wurde halt dann dieses Konstrukt, okay, dann bezahlt ihr den halt so und dann ist er halt woanders eingestellt, ist dann uns auch irgendwie egal, es funktioniert, ja, aber dann macht das jetzt bitte so fest, dass ihr dann halt euch auch so stark daran einschätzt. Und das war auch immer mein Argument. Man kann ja nichts ändern, was funktioniert, nur weil das in irgendeine Form nicht passt. Und wenn das bei 35 anderen Vereinen halt in die Form passt, gut, dann werde ich mich nicht einmischen und sagen, ich finde das Quatsch. Dann macht das halt so, aber dann mischt euch bitte nicht bei mir ein und sagt, bei euch funktioniert das nicht.
Und das ist so ein schönes Beispiel. Du könntest ja nicht umgekehrt sagen, irgendwie, dass alle Vereine sagen, oh, das Modell bei St. Pauli ist ja super, das machen wir jetzt genauso. Das kannst du einfach nicht, weil das hat ja eben eine 20-jährige Historie, dass es so zu dem geworden ist, was es heute ist.
Genau, inzwischen wird aber halt schon noch hinter der Hand, ich warte darauf, dass es vor der Hand erzählt wird, ich werde es wahrscheinlich noch erleben, gesagt, eigentlich ist euer Konzept doch gar nicht so doof, dass ihr das zusammen macht. Und alle erstmal drauf gedroschen haben, so, was ist für ein Quatsch. Es gibt zwei Säulen, die eine ist öffentlich finanziert, die andere ist vom Verein finanziert und die beiden kümmern sich um Fans. Und wird jetzt hinter der Hand schon gesagt, na, vielleicht ist es doch nicht so ganz doof, wie ihr das macht. Es halt Streit zwischen Fanprojekten und Fanbeauftragten um Aufgaben gibt und so, die wir halt im Team lösen, sozusagen. Wir haben halt bestimmte Arbeitsbereiche, wo Carsten und ich die Arbeitsbereiche haben, die halt Fanbeauftragte haben, so, neben anderen Sachen, die vielleicht auch eher Fanprojektarbeit sind, aber die Sachen, die auf jeden Fall Fanbeauftragte machen müssen, machen halt wir und die anderen machen halt andere, aber wir besprechen uns das halt im Team einfach ab. Anscheinend sagen jetzt viele Leute doch, dass es vielleicht doch mindestens eine gute Lösung, wenn nicht die bessere Lösung ist.
Wenn man so an die Streitigkeiten, Fanbeauftragten-Tagungen, BAG-Tagungen in den 90ern so, das waren ja auch, ist wahrscheinlich heute noch teilweise völlig unterschiedliche Welten. Ne?
Ja, es ist heute noch so und es ist genau, es sind offensichtlich, ich weiß nicht, ob es die gleichen Diskussionen sind, aber zumindest ähnlich und um den gleichen Grund und ja genau, nächste Woche fahre ich da halt wieder hin und oder was heißt wieder, zu diesem Thema war ich da noch nicht, aber da geht es halt explizit nochmal darum. Und ich bin dann halt der Exot, ne, der so beides ist, sozusagen als einziger zwischen 80 Leuten oder wie
das viele Leute. Das war jeder, sind. Der diesen Job hatte auf Bundesebene seit Beginn des Fanladens. Der Exot, der beides ist.
Der Exot, der beides ist, ist auch ein schönes.
In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, vielleicht oh, ja. Eine Abschlussfrage.
Wieso sind wir schon in der Verlängerung?
Ja, sind wir schon. Bielefeld hat übrigens gewonnen, falls es irgendjemand interessiert, gegen Gladbach. Von wegen, wir sind noch nie so weit weg von Europa gewesen. Es sind nur 6 Siege im Pokal, ey. Ah, gut.
Ja, so weit weg.
Für wen war Ewald denn jetzt?
Oh, weil, keine Ahnung.
Von den beiden?
Den müssen wir mal einladen, aber erstmal will Kalla und Eva Kalla haben. Mal gucken. What? Ist der Fanladen in 25 Jahren immer noch im Millerntor beheimatet?
Gibt es in 25 Jahren das Millerntor-Stadion noch?
Ja, das ist Voraussetzung.
Spielt der FC St. Pauli in 25 Jahren noch in der Nähe des Fanladens?
Welches Ladenlokal hier auf der Ecke sollte sich eine Jugendeinrichtung in 25 Jahren leisten können?
Ja, stimmt.
So groß wie ein Dixie-Klo vielleicht, ja. Also, natürlich ist er hier. Also, er ist immer näher rangerückt. Warum sollte er wegrücken? Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, vielleicht geht es darum, auch hier vierteljährlich das Domklientel mit zu bedienen und dann rückt
das,
man in
ich so. Ich glaube, das will Tommy machen. Ne?
Das ist das Geisterhotel. Das Geisterhotel leuchtet auf und vielleicht gibt es da so einen kleinen Raum in dem Geisterhotel, der dann so.
Wir haben uns schon mit den Streetworkern vom Dom getroffen. Ich kann euch einige Geschichten erzählen, was da auf dem Dom los ist.
Das war in der nächsten
das
Runde.
War mir vorher, das war mir vorher neu.
Ich weiß es nicht. Also, wenn es noch so sein wird. Also man muss jetzt mal zurückblicken, ich glaube vor 25 Jahren hätte auch keiner, auch nur ansatzweise, es für möglich gehalten, dass es diese Räumlichkeiten gibt, dieses Stadion gibt und ähnliches. Abstruse Frage, ich meine, wenn einer von uns gefragt hätte vor 25 Jahren, wo steht denn der FC St. Pauli, der Fanladen in 25 Jahren, keine Ahnung, weggesoffen oder so. Und genauso ist in 25 Jahren, da haben wir 2040, gibt es dann noch Fußball, wie wir ihn kennen? Oder also Fußball schon, aber auf welcher Liga-Ebene? Ja, wir
haben noch 8 Jahre bis zur Rente.
Vielleicht ist der Fanladen dann eine virtuelle Einrichtung.
Oh ja. Da denkst du drüber nach,
jetzt nee, schon? Nee, hat mir neulich einer also, einen Brief geschrieben.
10 Jahre finde ich einen absehbaren Zeitraum. Und da würde ich sagen, ja. Mhm. 25 halte ich für völlig, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was das da ist.
Schwierig, ne?
Habt ihr denn die 35-Jahr-Speier schon geplant?
Ja, klar. Okay. Mal nichts anderes.
Gut.
Spielen die Toten Hosen hier ihr Abschiedskonzert.
Du Scheiße. Ja, das organisiere ich aber nicht.
Ich slime die 600th Reunion. Genau. Im Sitzen.
Gibt es noch irgendwas sein. Von der 25-Jahr-Feier, was du unbedingt zum Besten geben musst? Wie,
war da irgendwer nicht? Außer dir?
Ich war krank. Stefan war auch krank.
Ja, der ist ja auch nicht da. Der kriegt natürlich nichts krank. Zu hören. Ja, ich war am nächsten Tag krank. Musste aber aufräumen. Nee, also wisst jetzt nichts, was jetzt. Ja, also.
Zu wenig Schnaps in einem Tresen.
Ja, Lüttmann kommt halt noch aus dieser Alkoholfraktion.
Ja, ich kann dem Kollegen aber beipflichten, was die jungen Leute da für eine Scheiße bestellen. Was Sekt Mate?
Seid ihr nicht ganz dicht oder was? Echt, ey. Habe ich die ganze Zeit Michi machen lassen, weil ich nicht wusste, wie ich das mischen sollte.
Also früher gab es bei uns echt bei solchen Dingen immer nur warmes Holz und Dosenbier. Es gab ja nur den kleinen Kühlschrank. Hat auch funktioniert. Am Ende waren alle voll. Das ist so eine Nacht.
Also am Ende waren alle voll, kann man aber bei der Veranstaltung auch sagen. Also
ja, aber mit Mate Sekt.
Dazu muss ich vielleicht, aber auch wenn Michi nochmal erwähnt, irgendwie als er das, als die Musik, die wir gegangen sind, so mal der Scheiße, das habe ich damals noch versucht, im Hafenklang mal aufzulegen. Da ist niemand auf die Tanzfläche gegangen. Es war alles scheiße, bis dann Knobi kam und die Tiere und alles tanzte. Und er meinte, ja, siehst du, 15 Jahre später tanzt hier jeder. Ich war meiner Zeit voraus. Das waren seine Worte.
Also wir wurden, uns wurden oft auf die Schulter geklopft tatsächlich für die Party. Also ich glaube, das war echt eine gelungene Veranstaltung, ja,
ich fand. Ich fand es akustisch leider Gottes ein Debakel.
Am Anfang. Also nicht war Musik,
unfassbar sondern... unfassbar wenig zu verstehen, auch von dem, stimmt. was Christian und Sven da vorne erzählt haben. Das konnten die ersten zwei, drei Reihen ganz gut verstehen und danach war es vorbei. Und das Problem ist ja in dem Moment, wenn du es nicht verstehst, redest du selber. Und so steigert sich der Pegel nach hinten immer mehr, wo dann auch keiner mehr zugehört hat. Das fand ich ein bisschen schade.
Das stimmt, aber hast du recht.
Ich hatte es ja vorher angemerkt, aber man wollte meine Ratschläge nicht hören. Habt ihr an die Laybox? Ey, das ist scheiße geil.
Oh, Brooks nervt so.
Sein Job. Und Katrin fühlte sich von Heiko und mir gemobbt.
Ey, das müsst ihr drei selber klären. Ey, da kann ich nicht mehr. Das kann ich nicht auch noch bearbeiten.
Das war eine wunderbare Szene am Tresen. Katrin das Bier einschenkte und das war nicht ganz voll. Und dann Heiko irgendwie nee, sagte und dann kam wie, oh, Katrin zapft wie, das Bier ist nicht voll. Sie, jetzt reicht's mir, aber der pöbelt rum und der.
Hast du noch mit Katrin gearbeitet?
Am Rande, ja.
Nicht mehr, am Rande?
Der muss hat mal nachgucken irgendwie. Das hat, nee, was hat sich, das war so eine komische Schnittmenge.
Personell oder
ja, das
inhaltlich? Oder ja, zeitlich?
Was steht da?
Was steht da? Er kann mir verstehen, wie sie sich mit dir gestritten hat. Katrin Baumgart, seit August 2001. Lüttner.
Bis Juli 2001. Sie hat praktisch direkt aufgehört, aber sozusagen in der Einarbeitung natürlich am Rande noch so ein bisschen. Ne? Aber wirklich zusammengearbeitet nicht.
Was ist eigentlich mit Ralf Mehnert schiefgelaufen?
Boah, nee, das.
Boah, nee, guck mal, ich wusste es ganz genau.
Wer ist denn das?
Sven. Das okay, das ist für Teil 2, den es niemals geben wird.
Ich kenne nur John Maynard, den muss ich immer singen in der Schule.
So, dann beenden wir das an der Stelle.
Es gibt noch eine Subebene, die nicht angesprochen werden kann.
Wir werden auf jeden Fall noch mindestens eine Sendung machen, im Idealfall mit Jan-Philipp Kaller und seiner Mama Eva. Das wäre die Wunschvorstellung.
Das ist doch Quatsch.
Nein, die habe ich beide schon angefragt. Läuft.
Wie noch eine in unserem Leben? Oder?
In dieser Saison.
Ach so. Und in den nächsten 25 Jahren.
Im Idealfall senden wir dann live vom Relegationsrückspiel. In diesem Sinne... Schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.